Rekord läuft, alles klar.
Max, wir müssen reden.
Oh, tschüss, cheers. So.
Corinna, wir müssen reden.
Auf jeden Fall.
Oh, schön geklungen.
Ja.
Oh.
Das sind die guten Hochzeitsgeschenk-Weingläser. Das ist eigentlich, leben wir komplett noch von den Hochzeiten. Wir trinken den Wein, der von der Hochzeit übrig geblieben ist, aus den Gläsern, die wir zur Hochzeit geschenkt bekommen haben. Da steht die Wasserkaraffe, die wir zur Hochzeit geschenkt bekommen haben.
Der ist sehr lecker, der Wein.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Sehr gut.
Trinken Weißwein.
Guter Frankenwein.
Genau. Einfach so, weil wir Bock drauf haben. Weil wir es können.
Weil wir Und ich habe neulich, das ist ja, wenn man so mit diesem Eheleben, erstens hatte ich neulich die Thermomix-Vorführung, hatten wir die. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Du solltest das für unsere Zuhörer.
Wisst ihr, was ein Thermomix ist?
Wir wissen das natürlich sofort, aber für unsere Zuhörer solltest du das nochmal erklären.
Also das ist eine Küchenmaschine von Vorwerk und ich glaube, Vorwerk ist so eine der deutschesten Firmen, die es geben kann. Also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also so sehr ehrlich, sehr bodenständig, sehr, sehr mittelständisch und
Vorwerk klingt wie VW.
Kennt ihr Vorwerk?
Also ja, doch, klar. Sie haben einen Staubsauger hergestellt.
Gibt's auch diese berühmten Geschichten über den Kobold? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Der Kobold hatte ja die Eigenschaft, dass dass er vorne im Saugrohr nochmal ein so einen kleinen Ventilator hatte, der das irgendwie richtig angesaugt hat. Mit dem Ergebnis, dass es
zu vielen Penisverletzungen
kam. Zu sehr, sehr vielen schlimmen Penisverletzungen kam. Und da gab es mal irgendwann einen Vortragsserie drüber.
Ja, genau, mit Charlotte Roche hat die doch da.
Aber wisst ihr,
genau,
worauf die basiert? Ja. Die basiert auf einer Doktorarbeit.
Genau,
ja,
genau.
Ja,
und
ja,
bei dieser Vorlesung sind wohl, ein Freund von mir war da und der meinte, ihm ist schlecht geworden, aber es sind wirklich Leute, also sind ausschließlich Männer, aber es sind wirklich reihenweise Männer einfach umgefallen, die wirklich einfach zusammengebrochen sind.
Weil das
wohl auch dieses so plastisch erzählt wird.
Ich habe auch dieses Nervenkostüm habe ich einfach nicht. Also das geht einfach nicht.
So, und von dieser Firma, und die haben dann irgendwann, eine der schöneren Geschichten war dann wohl, dass zuerst war der Sohn im Krankenhaus und dann zwei Wochen später der Vater, der hat es einfach nicht geglaubt und hat es darum ausprobiert.
Das sagt man dann immer so. Jetzt erzähl mal, was haben die jetzt mit deinem Penis gemacht?
Die haben noch andere Geräte, mit denen man sich schlimme Verletzungen zuziehen kann.
Ouch.
Nee, die bauen so eine Küchenmaschine. Das ist halt so ein Ding, was irgendwie, wo man oben Sachen reinschmeißt, die werden dann klein gehäckselt.
Was für Sachen?
Lebensmittel.
Ach so.
Lebensmittel.
Aber da kann man bestimmt auch andere Dinge reinschneiden.
Jetzt fällt mir gerade auf, dass die Konstruktion wirklich so ist, dass man müsste schon wirklich verdammt gut, ich mache jetzt hier mal so gerade 30 Zentimeter Andeutung bestückt sein, um sich damit ernsthaft verletzen zu können, weil das ist oben auch nur ein sehr kleines Loch, also man kommt da auch gar nicht mit der Hand rein oder sowas. Ich glaube, selbst Kinder haben da keine Chance. Also das ist, ja, und das ist so eine Küchenmaschine und die kostet irgendwie 1000 Euro, also wirklich ein Schweinegeld. Und ist so, und wenn man die kauft, dann kriegt man nachträglich einen Rabatt von 50 Euro, wenn man sich eine Vorführung zu Hause machen lässt. Nämlich, man lädt sich ein paar Freunde ein und dann kommt eine Dame, natürlich eine Dame, von Vorwerk vorbei. Und ich glaube, die haben wirklich keine Männer. Das ist, da ist ein Kochbuch dabei. Man kriegt da auch so Kochbücher dazu und sowas. Und eins ist dabei. Und dieses Kochbuch fängt an: Jeden Tag überlegen sich Millionen Frauen aufs Neue, wie mache ich heute Abend Essen?
Was mache ich heute Abend mit meinem Mann für ein Essen?
Nee, das, also so weit sind sie dann doch schon. Aber es ist wirklich, also so.
Es gibt bei denen sogar auch Frauen, die selber essen. Das ist krass, okay. Das ist Emanzipation.
Ja, also dass sie auch nicht nur jeden Tag fragen Millionen Frauen ihre Männer, was sie denn heute machen, was sie denn sich heute wünschen oder sowas, sondern die Frauen dürfen sich auch schon selber Gedanken drum machen. Aber das ist, so weit ist die Emanzipation in diesem Land schon gekommen.
Sogar bei Vorwerk.
Und na, dann kommt die halt vorbei und dann kocht die da mit einem. Und das haben wir letzte Woche gemacht und da wurde hier irgendwas gekocht. Und ja, das ist, damit meine Kinder mich eines Tages zu Recht als Spießer beschimpfen können. Das ist,
ja, das können wir jetzt schon mal anfangen.
Nee, die hatte ich auch eingeladen. Ich dachte, kostenloses Essen, das ist doch genau das Richtige für dich.
Ja, ich war auch verhindert. Also sonst hätte ich das auch gemacht, aber nee, ja. Das ist schön, deine Vorwerk-Geschichten zu hören. Aber wir wollten auch nochmal nicht davon ablenken, dass wir uns auch jemanden wieder eingeladen haben, auch dieses Mal wieder. Und das ist Lorena Jom-Palasi. Ist das richtig ausgesprochen?
Ja, so ziemlich.
So ziemlich.
Sag du nochmal bitte.
Lorena Jom-Palasi.
Palasi. Ah, okay. Das ist also anders prononciert. Und wir kennen uns so ein bisschen über das Collaboratory. Da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, so in dem Kontext. Du warst nicht bei der Initiative dabei, aber du warst irgendwie dann im Nachhinein dann bei der UU, hast du ein paar Sachen mitgemacht. Und und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du ein extrem großes Hintergrundwissen, was die Themen Datenschutz, Privatsphäre, aber auch irgendwie so Sachen wie rechtliche Geschichten, Europapolitik und so weiter und so fort, dass du da irgendwie, dass du da einen ziemlich, ziemlich guten Überblick hast. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob du nicht ein toller Gast wärst für Wir müssen reden. Das musst du jetzt erstmal beweisen, dass du das. Nein, aber
wir machen jetzt erstmal die Probesendung, dann darfst du zur eigentlichen Sendung kommen.
Genau. Nein, was aber ganz interessant ist, ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht so richtig viel von dir und deswegen ist es auch eine gute Gelegenheit, dich kennenzulernen. Erzähl doch mal, wo du herkommst, was du gemacht hast, was so dein bildungspolitischer Hintergrund ist und so weiter.
Also ich komme aus Spanien hier, aus Mallorca.
Aus Mallorca, okay.
Das gibt's.
Also bist du sozusagen schon deutsch sozialisiert worden?
Nee, das gibt's auch. Ich stelle es euch mal vor, wir sind weniger als eine Million, aber es gibt tatsächlich Mallorquiner, die noch nie das Meer gesehen haben, obwohl sie auf Mallorca wohnen, ja.
Das ist aber wirklich schwer.
Nee, wenn du mitten auf der Insel, du musst es dir so vorstellen, bei uns ist es wie auf der Alm in Österreich, das ist alles schon sehr konservativ und so weiter. Und in manchen Dörfern gibt es ältere Menschen, die es nicht geschafft haben.
Krass.
Bis ans Meer, ja. Und
aber ist doch Luftlinie wie viel Kilometer höchstens weit weg?
Also nicht so weit weg. Also halt so 30, die ganze, 40 Kilometer höchstens. Du kannst im Prinzip die Insel in eine Diagonale in 45 Minuten von einer Ecke bis zur anderen durchfahren.
Hat man aber ehrlich gesagt keine Ausrede, wenn man das nicht geschafft hat.
Doch, wenn du die Leute kennen würdest, die im Dorf so wohnen, würde ich verstehen.
Okay.
Also auf jeden Fall, das gibt's.
Also du kommst aus einem kleinen Dorf, oder was? Auch, oder wie?
Also gut, meine Generation, die sind, alle in meiner Generation sind dann zur Schule gegangen und die Schulen sind meistens in die Stadt und ich bin hauptsächlich in die Stadt aufgewachsen.
In welcher Stadt? Also dann in Palma.
Palma,
ne? Okay.
Genau. Aber klar, man hat immer, also wir sind alle miteinander verwandt. Das ist ja eben wie auf die Alm Inzucht. Und
das ist ja
man hat
auch
Cousins.
So ein Inselphänomen auch,
ja,
ne? Also,
ja, das genau. Ist alles so verschlossen und unter sich.
Und das ist auch auf Fehmarn, gibt es das hier in Deutschland auch. Hat man so diese ja, das ist wirklich so.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich so. Auf jeden Fall, du hast Familie in jedem Dorf. Irgendwo im Norden, irgendwo im Süden, irgendwo in der Mitte. Insofern, ich war immer wieder im Dorf und alle im Dorf wussten alles von mir und meiner Familie. Also bevor es Facebook gab, in Übrigen gab es das Dorf bei uns auf Mallorca. Da wussten alle alles von einem.
Und was hatte ich dann, also ich meine, du bist offensichtlich am Meer in einem schönen, sonnigen Land aufgewachsen. Was hat dich,
ist so tief gelaufen?
Was ist schief gelaufen? In welches Flugzeug bist du versehentlich eingestiegen, dass du hier gelandet bist?
Das ist eine ganz klare, rationale Überlegung. Wir Mallorquiner haben gedacht, weil
wir kommen mal zurück.
Persönlich? Nee, aber ich persönlich habe keine Deutsche kennengelernt. Was? Ich habe wirklich gar kein Deutsch auf Mallorca kennengelernt.
Hier ist auch besser, also kann ich so.
Nein. Es gibt nette Deutsche.
Wollte ich auf Mallorca?
Ich war auch schon mal auf Mallorca.
Doch,
Mallorca ist toll.
Echt? Ja?
Ich war auch schon mal auf Mallorca.
Sehr gut.
Ja. Wir haben uns
schon eine schöne Insel.
Wir brauchen
kann man
mal
jetzt
Geld.
Sagen.
Jetzt ist das wie eine Krise gekommen. Ich hätte das sehr gern genommen.
Ein Kunde von uns, der hier in Deutschland sitzt, die sitzen in Düsseldorf. Und die haben jetzt einen, also Softwareladen im weitesten Sinne, und die haben jetzt ein Büro auf Mallorca eröffnet.
Das ist geil.
Ja.
Weil, das waren zwei Gründe. Nämlich zum einen, die wussten nicht, ob sie in Madrid oder in Barcelona eins aufmachen sollten, weil da gibt es irgendwie auch so Fäden zwischen Barcelona und Madrid.
Ja.
Und darum haben sie gesagt, okay, Mallorca. Und die zweite Aussage war, naja, von Düsseldorf fliegt alle Stunde ein billiger Flug nach Mallorca. Das ist, also wenn man mal eben rüber muss und jeder Mitarbeiter der Firma kriegt irgendwie pro Jahr das Recht, einen Monat oder so von da aus zu arbeiten.
Die
also, was ich jetzt auch gelesen habe, dass das, ich weiß nicht, ob das in Mallorca ist, aber irgendwo in Spanien auch, dass es halt so eine Coworking-Finca gibt, ja. Mhm. Also, wo man dann wirklich irgendwie sagen kann, so, hey, ich fahre jetzt einfach mal, also so einfach so ein Coworking-Space wie das Beta-Haus, ja. Nur, dass man dann halt sich dort, dass man da auch schlafen kann, also da gibt's dann auch so Betten. Und das ist eigentlich total günstig und du kannst dich da irgendwie so einbuchen und dann gehst du da so irgendwie einen Monat arbeiten und so gehst du da hin.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Bei uns gibt's alles.
Ja, wir, genau, also Spanien ist, die Immobilienpreise sind in Spanien ziemlich tief so gerade runter, ne? Also das muss man dazu sagen.
Die waren vorher aber auch bizarr hoch.
Ja, ja.
Also ich habe, ich war ja, wann war ich in Barcelona, war, und da haben wir mal uns die Wohnungspreise damals, also
das war eine Blase.
Diana liebt es ja, sich Immobilien anzugucken, also so die Prospekte davon.
Das fand sie da nicht mehr so lustig, ne?
Das, naja, ich meine, es ist ihr egal, aber das war wirklich, das war so ungefähr das 4-5-fache von dem, was man hier zahlen würde. Also okay. Das war echt krass. Ja.
Gut, aber wir waren abgekommen. Also erzähl, du hattest eine behütete Kindheit im postprivaten
Es gab noch nie Privatheit auf Mallorca. Auf Mallorca kennt dich jeder und man ist miteinander verwandt und du kannst nicht 5 Meter auf die Straße laufen, ohne irgendjemand Hallo sagen zu müssen. Und
mir ging das nicht so.
Das heißt, naja, was heißt behütet? Aber auf jeden Fall, das war schön auf der Insel. Alle kannten sich, die Autos waren geöffnet, die Hintertüren der Häuser und Wohnungen oder die Vordertüren von Wohnungen waren auch geöffnet. Und jeder wusste ja alles von allem und nie ist was Schlimmes passiert. Natürlich. Okay. Man konnte immer mitten in der Nacht so.
Ja, gut, und dann hast du aber irgendwie gesagt.
Dann habe ich gedacht, Deutschland muss leer sein, wenn alle hier sind.
Ja.
Genau, und das war der Mastermind-Plan von einigen Mallorquiner. Wir fahren jetzt nach Deutschland, übernehmen das Kommando und dann vereinigen wir nochmal Deutschland und Spanien, so wie im 15. Jahrhundert, als wir die Macht hatten. Aber, nee, Quatsch.
So einen ähnlichen Plan haben wir auch, bloß umgekehrt.
Also, ich habe diese Gebrüder Humboldt Bücher und so gelesen und ich fand das ganz schön cool und Kant und so in meine pubertierende Phase. Und ich fand das fantastisch, Deutschland, das Land der Dichter und Denker und das Land, in dem es im Bildungssystem man auch Fragen stellen kann und man diskutieren kann, weil in Spanien ist alles in Sachen Bildung, also in der Schule, es ist alles sehr frontal und an der Uni ist es auch ebenfalls weiterhin sehr frontal. Da gibt es einen Prof vorne und der erzählt dir Sachen und du darfst nicht mal eine Frage stellen, weil das wird gleichgesetzt mit einer Infragestellung des Dozenten. Und das fand ich sehr langweilig. Ich wollte nicht in Spanien studieren und nochmal Schule reloaded machen. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mir Deutschland an. Ich habe gehört, da kann man Fragen stellen und ich wollte studieren und daher bin ich nach Deutschland gekommen.
Wo hast du dann studiert?
An der Humboldt und an der FU.
Also du bist schon die ganze Zeit hier in Berlin?
Nee, ich war auch zwischendurch weg. Ich habe auch Austausche gemacht ich war in Israel, ich war in den USA, dann war ich in Würzburg und dann.
Was hast du da gemacht? Einfach nur so besucht oder?
Ich habe da Projekte gemacht im Sommer, bei den Semesterferien oder ich habe bei einer Professorin auch als Hiwi gearbeitet in Tel Aviv oder ich war dann auch in München. Und in München habe ich noch meine Affiliation, meine akademische Affiliation. Da bin ich Dozentin.
Okay.
Und ja.
Und ganz, ganz kurz, was hast du studiert?
Eine lustige Mischung. Also ich habe Politikwissenschaft gemacht, auch Romanistik und neuere und neueste Geschichte. Und ich hatte so eine mehrfache Matrikulation, ein Doppelstudium. Ich habe auch VWL gemacht.
VWL auch noch, okay. Wow. Okay, und das alles in Berlin? Okay, weil ich mir war das so, also als wir uns kennengelernt haben, da warst du eigentlich noch eigentlich in München.
Ja.
Also was hast du da gemacht?
Ich bin nach München gegangen wegen meiner Dissertation, also okay. Meine Doktorarbeit.
Schreibst du die noch oder bist du schon damit fertig?
Ich bin noch nicht fertig. Okay. Ich habe mir jetzt ein Sabbatikum genommen, damit ich jetzt in Berlin frei von der Kontrolle also die Uni hat immer noch diese föderalistischen Verhältnisse.
Also dann, wie heißt das dann, dein Gutsherr?
Genau, mein Gutsherr, der ein sehr guter Gutsherr ist, aber weiterhin ein Gutsherr. Da wollte ich ein bisschen Abstand haben und ein bisschen Zeit, mehr Zeit haben für die Diss. Und da bin ich jetzt vor paar Monate nach Berlin gekommen. Mhm. Aber ja, im Prinzip bin ich nach München gegangen wegen der Promotion, an der ich noch schreibe. Und da war ich auch Assistentin am Lehrstuhl und Dozentin,
Woran schreibst du deine Doktorarbeit?
Sehr abstrakt und sehr trocken über, das heißt Rational Theory, also rationale Theorie. Da geht es um Entscheidungs- und Spieltheorie und im Prinzip.
Hatten wir auch schon eine Folge zu.
Also. Hat ihr? Hm. Dann wisst ihr wahrscheinlich, worum es geht. Also es geht darum, einfach. Ich mache eine besondere Ecke. Ich kümmere mich hauptsächlich um Kollektive. Also was mich interessiert ist, wie Kollektive funktionieren, beziehungsweise ein bestimmtes Phänomen, das wir bei Kollektiven beobachten. Und drüber schreibe ich. Ist sehr schwierig zu erklären, um ehrlich zu sein.
Okay,
es geht darum, dass man immer davon ausgeht, dass die Menschen nicht kooperativ sind, beziehungsweise sehr egoistisch. Dennoch beobachten wir in Kollektiven eine Tendenz zur Kooperation.
Also untersuchst du die Dynamiken innerhalb der Kollektive oder untersuchst du die Dynamiken zwischen beispielsweise zwei Kollektiven und wie die Kollektive sozusagen als sich handeln? Also
beides.
Beides, okay.
Weil das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also den Disziplin in Collective Rationality oder We Rationality, das sich eben mit Kollektive und Rationalität befasst. Was wir sehen, ist, dass sie immer noch eine sehr dichotomische Vorstellung haben von Kollektiven. Entweder der Mensch ist sehr egoistisch oder der Mensch ist kooperativ und dazwischen gibt es nicht. Und was ich versuche zu erklären, ist, wo der Switchpunkt ist. Warum Kollektive manchmal extrem altruistisch und kooperativ arbeiten können und warum sie das Gegenteil davon sein können. Zugleich, ohne dass beides widersprüchlich ist oder ohne dass beides dazu führt, dass man sagt, naja, dann ist jetzt das Kollektiv irrational und hier ist das Kollektiv rational gewesen.
Ich habe mal einen ganz interessanten Vortrag von so Politikberatern gesehen, die halt so Regierungen auch beraten und zwar auch aufgrund von Rational Choice Geschichten, indem sie halt ganz, ganz viele Daten sammeln über ja die Ist-Situation und dann, wenn sie glauben, die relevanten Daten alle zusammen zu haben, dann tatsächlich zu gucken, welche Züge werden die einzelnen Spieler machen. Und da haben die das gezeigt anhand der Verhandlungen, glaube ich, beim Kyoto-Protokoll.
Ja.
Und wie sich dort die einzelnen Player, das sind dann natürlich die Staaten und die Staatsvertreter, die dort agieren, wie die dort agieren. Und sie konnten relativ genau zeigen, dass so wie die Verhandlungen abgelaufen sind, dass alles sehr, sehr gut vorhersehbar waren. Weil man einfach klar sehen konnte, wir haben hier Land A und das hat folgende Interessen. Und dann haben wir Land B, das hat folgende andere Interessen und so weiter und so fort. Und dann konnte man die ganzen Spieler so einmal durchanalysieren und dann konnte man ziemlich genau vorhersehen, welche Positionen diese Spieler dann strategisch nehmen. Und was ich da rausgenommen habe, ist, dass wenn man jetzt beispielsweise Staaten als Kollektive sehen will, dass die zumindest Staaten, ne, eine sehr, sehr rationale Spieler sind.
Genau, das ist auch einer der springenden Punkte oder der wichtige Punkte, den man da nicht unterschlagen darf. Es hängt davon ab, wer Gegenstand der Beobachtung ist. Wenn du über Akteure wie Staaten redest, klar. Wenn du dann wiederum über Kollektive redest wie Prenzlauer Berg,
als das ist ein
komplette
Kollektiv?
Gemeinde.
Wie definiert man, das? Genau, also, gute Frage. Also wie definiert ihr Kollektiv? Das ist jetzt interessant.
Das ist, it's up to you. Also okay. Das hängt davon Gruppe ab, wo X. du Parameter setzt. Also ob du sagst, ich will einfach ein Kollektiv beobachten, um X zu wissen. Also sprich, wenn ich zum Beispiel mir anschauen will, wie sind die Wahlprognosen jetzt hier in Berlin gewesen, wer oder welche Themen spielen eine Rolle, wer macht was und wie hat jedes Bezirk einfach abgestimmt. Natürlich kann man sich einfach die Kieze, also halt Kreuzberg, Neukölln und so weiter, als Kollektiv annehmen und schauen.
Das weiß halt ich noch. So also das, als wir uns kennengelernt haben, da haben wir auch uns sofort gestritten über, ich glaube, wie hieß er, Andrew Anderson irgendwie mit
Benedict Anderson.
Genau, Benedict
Imagine
Anderson.
Communities.
Imagine Communities. Genau. Und weil ich das irgendwie angebracht hatte und dann haben wir uns darüber, wir haben diskutiert über die Imagine Communities.
Ich streite sehr gerne mit dir. Ich meine, wir streiten sehr gut mit dir.
Okay. Nee, aber weil das ist ganz interessant für den Kollektivgedanken, weil das ja die Aussage von Benedict Anderson ist ja, jede Gemeinschaft, die nicht wirklich sich jeder kennt, ist eigentlich eine vorgestellte Gemeinschaft.
Genau, es ist eine Frage des Narrativs. Genau. Also halt Gemeinschaften im Endeffekt sind ein sehr amorphes Konstrukt oder durchlässig. Es hängt davon ab, dass die Leute, die als solche mit dieser Zuordnung konfrontiert werden, du bist Deutscher, tatsächlich das auch glauben, tatsächlich das auch kaufen und auch demnach agieren. Klar, bevor es den Deutschen gab, gab es das Deutsche Reich, das Römische Reich, Deutsche Nation, viele, viele Jahrhunderte vorher. Und natürlich, Nationalstaaten sind auch eben, und das ist der Punkt, das Benedict Anderson macht, imaginierte Gemeinschaften. Weil davor waren es Königreiche, die immer wieder vom König gewechselt haben. Diese Könige unterschiedliche Herkünfte hatten, unterschiedliche Sprachen. Und das kannst du von Makroebene auch auf Mikroebene runter deklinieren und auch genau dasselbe sagen. Prenzlauer Berg, imaginierte Gemeinschaft. Wo fängt Prenzlauer Berg an? Wo endet es?
Weil ich fand dann bei Benedict Anderson hat er dann ja noch einen medientheoretischen Punkt gemacht, indem er gesagt hat, dass erst mit den eigentlich klassischen Massenmedien, das heißt also über Druckerpresse etc., überhaupt so etwas wie ein raumgreifendes Bewusstsein als Identität, also so ein raumgreifendes Narrativ überhaupt entstehen konnte, eben dadurch, dass beispielsweise durch eine Tageszeitung du Leute, die wirklich nichts miteinander zu tun haben, also von Bayern bis zum Preußen, ja, irgendwie alle auf ein Thema hin synchronisierst in ihrem Kopf sozusagen, ja, also dass du halt so eine Art Synchronisation hast plötzlich der Leute, was halt vorher nicht passieren konnte. Und dann ist halt mal die Frage, also wenn du beispielsweise Königreich, wenn du so ein Königreich hast, da sind halt die Leute nicht auf Themen und auf Narrative, sondern sind sie halt auf eine Person fixiert, ne? Also auf den König, der ist halt dann sozusagen, da hat jeder von sich, hat dann jeder irgendwie mal ein Bild von einem König gesehen und vielleicht ist er auch einmal, man muss halt bedenken, also Könige haben ja tatsächlich immer irgendwie eine Runde machen müssen durch ihr Königreich. Die mussten ja immer Präsenz zeigen. Ja? Die mussten ja immer vor Ort sein, mussten immer sich zeigen, sodass das Volk sieht, ah, das ist der König, dem ich jetzt irgendwie hier huldigen und dienen muss und so weiter und so fort. Deswegen mussten sie die ganze Zeit unterwegs sein.
Erinnere ich mich noch an meinen Geschichtsunterricht auf die Erkenntnis, dass das kein sonderlich schöner Job gewesen sein muss.
Wobei auch Könige hatten sozusagen eine narrativierte Macht und eine Inszenierung, die ohne sie funktioniert hat, die auch ganz verstreut war und die dazu geführt hat, dass die Leute auch eben an diesem Kollektiv geglaubt haben von oder diese Loyalität zum König hatten. Ich weiß nicht, ob wobei damals hat man sich anders empfunden, muss man auch sagen. Also bis zu Liberalismus hatten wir eine andere Vorstellung zwischen dem, was ein Individuum in einer Gesellschaft tut und was die Gesellschaft gegenüber diesem Individuum zu tun hat. Also wir haben so ein, die Druckerpresse hat etwas nicht nur grundsätzlich ist hinsichtlich Nachrichten und Informationsmenge und auch Koordination geleistet, sondern es hat auch etwas anderes mit uns gemacht. Also aus Menschen, die im Prinzip in einer Gesellschaft gelebt haben, wo sie dachten, ich als Individuum schulde der Gesellschaft etwas, muss etwas für die Gesellschaft machen und ich wohne als Individuum in Funktion für die Gesellschaft, das war bis zu Liberalismus so, kommt der Liberalismus und das fängt anfänglich gerade mit eben diese 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert Bruch und diese Stellung des Menschen im Mittelpunkt, da fängt diesen Liberalismus-Punkt, dass klar, Liberalismus ist wesentlich später, aber es ist sozusagen eine dieser ersten Elemente, die Richtung Liberalismus tendieren werden, womit dann das Individuum sich eben als solches wahrnimmt und plötzlich eine andere Erwartungshaltung gegenüber der Gesellschaft hat. Und um dieses
Und vorher war das mehr so ein Bienenstock oder also so?
Ja.
Okay.
Ich fand das ganz interessant. Ich habe diesen einen Vortrag von Christoph Engelmann gesehen. Kennst du Christoph Engelmann?
Nee.
Christoph Engelmann forscht viel zu Identitätssystemen, auch Bürgerverwaltungssysteme und sowas. Mhm. Und er hat dann irgendwie einen schönen Vortrag gehalten und hat dann gezeigt, dass eigentlich dieses Präsenzsystem, von dem ich gerade gesprochen habe, vom König, das wurde eigentlich abgelöst von, der erste, der es aufgebrochen hat, war der spanische König, der damals als erstes diese Kolonien hatte in Amerika. Also damals hatte Spanien ja ganz große Kolonien in USA, also bevor es USA war. Und der Witz war,
er hatte damals voll viele Kolonien in den USA. Und was haben die Amerikaner dazu gesagt?
Im 16., 17. Jahrhundert irgendwann, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall war das halt das Problem, dass der spanische König ist tatsächlich dann nie nach USA gefahren, also nie rübergefahren, in den großen Teich, weil es auch eine super krasse Sache gewesen ist damals. Also das konnte sich nicht jeder auch körperlich leisten, so, ja. Und
hätte ich auch nicht gemacht.
Ja. Aber er musste dann ein System finden, wie er trotzdem sozusagen als deren König sozusagen die Kontrolle über diese Kolonien behält. Und dadurch hat er, und da hat er die moderne Verwaltung erfunden. Also tatsächlich, dann waren dann eben Beamte, die da drüber gefahren sind und die dort halt tatsächlich die Leute registriert haben. Ja, ein richtiges Registrat, wo dann alle Leute, die dort ankommen und alle Leute, die sich dort aufhalten, halt auf Zettel geschrieben wurden. Und diese Zettel wurden dann wieder zurück nach Spanien geschickt und dann hatte er dort halt seine...
Konnte nachlesen.
Genau, und konnten dann seine Beamten dann halt irgendwie sozusagen wussten halt, wer dort halt ist und was da passiert.
Ach so, aber das ist ja bei sowas eigentlich immer.
Und so ist die erste wirkliche Personenverwaltung und damit überhaupt, und das ist übrigens ganz witzig, erst die bürgerliche Identität entstanden, ja, weil
ich habe hier einen Zettel, auf dem steht, dass es mich gibt.
Genau, also das gab es ja vorher nicht. Ja. Ja. Also es gab halt damals, die Kirche waren vorher die Identitätsprovider, also so ein bisschen wie das, was Facebook ja heute ist. Und die hatten, und zwar anhand von Geburtslisten, ne? Und das war das Einzige, was existierte. Aber selbst die waren unglaublich willkürlich und nicht so besonders gut gepflegt und meistens auch eher nur den höheren Schichten vorbehalten. Also eigentlich privilegiert war es, wenn du eine Identität hattest, ja.
Das stimmt. Hält Gott sich eigentlich an die Datenschutzgesetze?
Nee, das war nämlich auch ein Problem, dass damals die NSA, damals hieß ja noch Gott. Nee, Gott und NSA ist überhaupt ein interessantes Thema, ne? Weil das hat Günther Hack mal schön in einem Blogpost aufgedröselt, dass er gesagt hat, mit der NSA und den ganzen Enthüllungen, die jetzt passieren, bekommt die NSA ein argumentatives Problem, das ziemlich nah an dem Theodizee-Problem ist. Ne? Kennt ihr das Theodizee-Problem?
Theodizee,
nee. Ja. Oder Theodizee-Problem. Mhm. Das Theodizee-Problem ist, warum, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er diese schlimmen Dinge zu, die täglich auf der Welt passieren? Ne?
Ja.
Und dasselbe Problem ist die NSA, rein Rechtfertigungsbild. Sie kriegen alles mit, sie wissen alles, ja, und sie haben sozusagen diese göttliche Allmacht für sich. Und jetzt kann man an die NSA genau diesen gleichen Anspruch, warum passieren eigentlich Terroranschläge, wenn es dich doch gibt, NSA, und du alles siehst, ja. Und das ist ganz witzig, weil es natürlich... weil es so eine Parallele gibt plötzlich. Man kann halt plötzlich theologische Diskurse, ja, dann kann man plötzlich auf die NSA anwenden.
Okay.
Naja,
und wenn ich an die NSA nicht mehr glaube, ist sie dann auch weg? Oder?
Ja.
Hat Gott auch Merkels Handy abgehört?
Ja, man könnte die Existenz der NSA ja durchaus bestreiten. Also wenn es die NSA gäbe, warum gab es dann diesen Anschlag in Boston beispielsweise? Ja, also, hey, das geht ja gar nicht.
Ja, aber die Argumentation ist ja auch wirklich immer, die Wege der NSA sind unergründlich. Und
ja, klar.
Nee, und...
Nee, ich meine, das ist ja auch das Bewusstsein damals gewesen, war ja, das hat man den Leuten eingebläut, Gott sieht alles, das war so das große Narrativ, das allen eingebläut wurde.
Bei Kindern wird ja heutzutage noch gesagt, der Weihnachtsmann sieht alles.
Ja, genau. Also es gibt diese geile Comic, habt ihr das gesehen? Ja. Das ist so der Weihnachtsmann, Weihnachtsmann kriegt halt so die Liste von so einem Leuten im Schatten, so, hier ist die Liste mit den bösen Kindern. Und der Weihnachtsmann so, oh, danke Obama. Und er so, keine Namen, verdammt.
Ja, genau, so ist es. Das ist ja, ich glaube ja, der Weihnachtsmann ist sowieso eigentlich nur so ein Typ, der für seine ganzen Nachbarn bei Amazon mal ins Büro bestellt hat und dann irgendwann mal so viel. Egal, nicht, das war ein missglückter, das war der Versuch, witzig zu sein, komplett gescheitert. Ich probiere gerade unauffällig darüber hinwegzuspielen, dass es niemand bemerkt.
Wir müssen einfach wieder mehr den Postillon zitieren oder sowas.
Das ist ja,
Aber wir waren eigentlich bei dir noch, ne? Upsala. Wir hatten genau dein Doktorarbeitsthema, das haben wir noch nicht fertig ausdiskutiert. Wie weit bist du denn?
Also ich hoffe, Mitte nächstes Jahres, also März nächstes Jahres fertig zu sein.
Okay. Und das Ergebnis wird sein, Kollektive sind?
Das Ergebnis wird sein, dass, Ergebnis wird sein, dass in Frage der Moral ist der Mensch relational, beziehungsweise ich versuche da ein gewisses Paradigma zu stellen, von Homo economicus zu Homo comparans, nenne ich zu das.
Was?
Homo comparans, vergleichendes Wesen.
Okay.
Ich versuche zu erklären, warum man zu bestimmten Themen dann als Kollektiv nicht egoistisch agiert, sondern auch nicht altruistisch, sondern einfach eingreifend. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel all diese Kollektiven, die sich aufregen, weil Homosexuelle heiraten wollen. Das ist auch eine dieser Phänomene, wo man sich fragt.
Das ist auf jeden Fall nicht egoistisch.
Es ist nicht egoistisch.
Man hat ja nichts davon. Ne?
Nee. Also, es ist auch nicht altruistisch.
definitiv auch nicht.
Also es bringt es ist nicht eine Besonderheit, beziehungsweise vielleicht sehen sie das sogar altruistisch, also halt Kollektive, die sich dagegen äußern, sehen das vielleicht sogar altruistisch, weil da eine gewisse moralische Argumentation gibt dazu. Also es wird moralisch argumentiert, es wird nicht mit ökonomischem Sachverhalten, oder selten mit ökonomischen Argumenten gegen die Homo-Ehe argumentiert, sondern das sind immer wieder Diskussionen auf moralischer Ebene, in dem beide Positionen einfach mit moralischer Argumentation agieren.
Aber wirtschaftliche Punkte sind da auch immer ein bisschen
durchaus
mit drin. Also das ist ja,
aber immer moralisch argumentiert.
Und hast du eine Idee? Also ich stelle mir diese Frage auch. Warum gibt es Leute, die was, also das ist so wirklich ja die harmloseste Sache der Welt, irgendwo da hinten sind
die
zwei Männer, die mit der man überhaupt nichts zu tun hatte, die offensichtlich Leute komplett in den Wahnsinn treiben kann. Und dass sie sich, warum ist, hast du dann?
Und dass auch Leute richtig mobilisiert. Ich meine, beispielsweise in Kalifornien gehen dann wirklich zur Wahl und sagen so, jetzt muss ich hier aber mal ganz klar diesen Leuten verbieten, sich zu heiraten. Ja.
Bis ins Extreme der Gewaltausübung. Also das muss man auch ganz klar sagen. Richtig. Oder dann auch innerhalb der eigenen Familie bist du wirklich Aufschluss von Familienmitglieder, die sich.
Ich finde das auch so, zum Beispiel bei diesem ganzen Obamacare, also so wie, was da für ein Hass wirklich, also das ist ja nicht mehr, eine rationale Ebene hat das ja schon seit langem verlassen, aber das ist ja wirklich, also da gibt es jetzt irgendwie, hat jemand einen Bot geschrieben, den man installieren soll auf seinem Computer, der im Hintergrund regelmäßig die Obama, die entsprechende Webseite aufruft, als ob die nicht, damit die in die Knie geht und damit die kaputt geht, als ob die nicht sowieso schon dauer kaputt wäre, also so ein DDoS und sowas. Also wirklich Leute, die offensichtlich der festen Überzeugung sind, dass das, sofort gestoppt werden muss. Also ich meine, sie haben ja fast ihren Land in den Ruin getrieben, nur um dieses System zu stoppen. Und woher kommt, also
ich wollte fragen,
woher das kommt.
Achso, sorry, erzähl das mal.
Kannst du eine kurze Zusammenfassung von geben? Oder ist das doof?
Ich versuch's, der Mensch versucht homogenisierend in der eigenen sozusagen Umgebung zu agieren. Also sprich, ich versuche immer meine Gegenüber berechenbar zu machen, weil das ist für meine Interaktion einfach wesentlich leichter, wenn ich mein Gegenüber einfach einkalkulieren kann und sozusagen all diese Personen, die meine Umgebung sind, so meines Erachtens berechenbar sind, dass ich dann in meine Entscheidungshandlungen, Entscheidungssituationen und auch Handlungssituationen einfach mit vollständigsten Informationen arbeiten kann. Also sprich, wenn ich Entscheidungen treffe oder irgendwelche Handlungen mir vornehme, dann will ich, das wollen Menschen, so sind wir gestrickt, wir wollen einfach viele Infos, damit wir die richtige Entscheidung treffen. Und wir wollen einigermaßen eine gute Entscheidung treffen. Selten wollen wir irgendwas entscheiden und sagen, wird schon gehen, sondern wir wollen...
in welcher Hinsicht, das ist die Frage.
Genau,
ne?
Also ja, aber man kann
so seine Bezug auf unsere Interessen zum
Beispiel. Genau.
Das wäre jetzt Homo economicus, ne? Also,
nee, nicht unbedingt. Also man könnte, also, man könnte sagen, ich will sozusagen außerhalb, also eigene Interessen, Homo economicus, ja, das ist ein Paradigma, aber eigene Interessen kann auch ein altruistischer Mensch haben. Ohne dass das bedeutet, also Altruismus ist nicht gleich mit, es ist kein Nullsummenspiel mit dem eigenen Interessen.
Ja, das ist klar, das ist klar, ja klar. Aber ich meine, also auch Homo economicus kann, wenn es sein Vorteil ist, altruistisch sein.
Ja.
Also insofern, das ist ja kein Widerspruch, das meinte ich nicht.
Nee, nee, aber der Punkt, glaube ich, ist, dass ein Homo economicus einfach eine ganz klare, von sich ausgehende Vorstellung von das, was gut ist und das, was Nutzen bringt, hat. Und ich glaube, dass der Mensch nicht so ganz so ist. Ich glaube, dass, dass um nochmal auf dem Beispiel zurückzukommen von der Homophobie, Kollektive, die homophob sind und Homophobie als Ideologie verbreiten wollen, ist es eher, also ich würde sagen, das ist einfach diese Tendenz zur Homogenisierung, um einfach die eigene Interaktionen sicherer zu machen. Sprich, dass ich andere Kollektive gegenüberstehe, die ich nicht verstehe. Diesen Handlungsparameter, diesen Entscheidungsparameter ich nicht verstehe und die einfach einen völlig anderen Lebensentwurf hat, macht dieses andere Kollektiv für mich unberechenbar. Es erzeugt dadurch Angst und dieser Angst entgegne also ich mit einem Versuch, den anderen einfach an mir anzupassen.
Also das andere Kollektiv sind jetzt sozusagen die Homosexuellen.
Genau.
Und weil die Homosexuellen nicht meinen Gegebenheiten folgen, machen sie mir Angst und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich sie jetzt bekämpfen muss.
Genau, also
ja, man hat
nicht
ja vielleicht
mal bekämpfen, sondern sozusagen überzeugen, bekehren muss. Also es gibt es gibt ja eine Menge Aussagen hinsichtlich.
You're wrong.
Genau. Ja.
You're making it wrong.
Take your penis out of this. Ja, nee, aber das stimmt. Also ich also was mir jetzt sofort so für einen Gedanken kommt, ist natürlich, dass durchaus in dem Moment für die eigene Gruppe, also nehmen wir mal an, ich befinde mich in einer relativ homogenen Gruppe, ist es natürlich erstmal zur Selbstbestätigung innerhalb dieser Gruppe wichtig, dass alle in der Gruppe erstmal genauso sind und dass die da draußen außerhalb der Gruppe böse sind, weil wenn die nicht böse wären, dann wäre ja unsere Gruppe plötzlich nicht mehr so wichtig.
Aber sagt denen auf keinen Fall, dass sie homogen sind, dann sagt, nein, ich bin nicht homogen. Genau.
Wer hat hier das Homogen? Genau. Aber auf der anderen Seite ist natürlich wahrscheinlich dann auch vielleicht die Angst für die, also dass tatsächlich was aus dieser anderen Gruppe abfärben könnte auf die eigene Gruppe.
Ich glaube, das ist nicht so sehr sozusagen. Ja, also es gibt tatsächlich auch ein Paradoxon, das genau mit solchen Themen sich beschäftigt. Von Amartya Sen, den ich auch dafür für meine Dis auch verwende.
Ja?
Amartya Sen, Nobelpreisträger, Nobelpreisträger für Wirtschaft.
Okay.
Und dieses Paradoxon heißt das liberale Paradoxon.
Mhm.
Und es ist ein bisschen so. Also da geht es um ein Buch, Lady Chatterley's. Lady Chatterley's war ein Buch, das damals vom Vatikan im Index gestellt wurde, weil es sehr pornografisch war zu den damaligen Zeiten. Das heißt, es war ein verbotenes Buch, es war hochs schmutzig und schlecht und unmoralisch und zu lesen, dass das machte einem zu einem Perversen. Und Amartya Sen stellt einfach die Situation, stellt euch mal vor, ein Schiff, in dem es nur zwei Personen gibt. Mitten im Meer. Und dieses Schiff braucht 2 Wochen, bis es an die Küste kommt. Und in diesem Schiff sind ein Perverser und dann ein Puritaner. Und da gibt es nur das eine Buch, das indiziert worden ist, Lady Chatterley's Lover. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder liest das Buch der Perverser oder das Buch liest der Puritaner oder keiner liest das.
Mhm. Und oder beide lesen es.
Oder ja, beide lesen es, ja, stimmt. Genau. Aber, oder ist das, sind die Seiten danach aber so schmutzig, dass man sie nicht mehr lesen möchte?
Aber es ist halt, die sind gleich zwei Wochen, ein Wort, ach so, zwei Personen.
Aber der Puritaner würde es einfach über Bord werfen und keiner liest es.
Genau, keiner liest es. Also es gibt diese drei Optionen. Ja, genau. Also eine von beiden oder keiner. Und er macht das Paradoxon so, dass der Puritaner sagt, nee, also am liebsten soll es keiner lesen, aber wenn jemand es lesen muss, lieber ich. Weil der Perverser wird noch perverser und ich will nicht, dass er noch perverser wird.
Also ihm zuliebe liest er das dann quasi selber. Genau.
Ja, bloß nicht der Perverser nicht, weil das wird dann sozusagen die ewige Verdammnis
das
in die Höhle
dann kommen
des
wir
Perversers
niemals an.
Bedeuten. Mhm. Genau. Und der Perverser sagt, nö, also am liebsten sollte es der Puritaner lesen, der hat es nötig, aber bevor es keiner liest, dann lese ich das. Und wenn man diese Konstellation hat, steckt man in der Patsche, weil es gibt keine Möglichkeit, einen Kompromiss zu erreichen, so dass beide Parteien wirklich dann so das Plan B oder Option B erreichen können. Also wenn A wäre, meine liebste Position wäre das, also bei dem Puritaner wäre, dass keiner es liest, das wäre Plan A, bei dem Puritaner. Bei dem Perverser wäre ein anderes der Plan A und es gibt ja diese, also drei Optionen, also drei Pläne. Präferenz 1 ist keiner für den Puritaner, Präferenz 1 für den Perverser ist, der Puritaner soll es lesen, Präferenz 2 für den Puritaner ist, ich lese es, bevor der Perverser liest, für den Perverser ist es das Umgekehrte, also bevor es keiner liest, liest er das selber. Es ist kompliziert, vor allem
wir haben so eine Matrix im Auge.
Wenn man so eine Matrix da macht und wenn man sagt, okay, jetzt müssen wir einen Kompromiss erreichen und dieser Kompromiss muss zwei Kriterien genügen. Nämlich eine Gerechtigkeitsprämisse und eine Freiheitsprämisse. Mhm. Und wenn du diese Gerechtigkeit, sogenannte Pareto-Prämisse stellst oder diese und zugleich diese Freiheitsprämisse, du siehst, dass du entweder sagst, wir machen die Freiheitsprämisse und wir haben diese eine Lösung, oder wir machen die Gerechtigkeitsprämisse und wir haben diese andere Lösung. Aber es gibt keine Lösung, dass sowohl gerecht und zugleich gleich freiheitlich ist.
Ah, okay.
Das ist ein Paradoxon. Also du kannst bei einer Kompromisslösung immer halt so eine Lösung erreichen, dass zumindest es gerecht ist. Aber sicherlich dazu führt, dass eine von den beiden gezwungen wird.
Achso, und das ist jetzt eine ganz gute Metapher für eine Gesellschaft, die immer aus so liberaleren und eher konservativen Kräften besteht, die halt immer sich gegenseitig versuchen, in Schach zu halten. Und da kommt dann halt eigentlich immer was raus, was entweder nur was entweder gerecht oder frei ist, aber niemals beides.
Das ist einfach einer der Punkte, die ich versuche, meine Dings klar zu machen. Also was man damals Amartya Sen gesagt hat, ist, dieses Paradoxon gibt es im Leben nicht. Und ich glaube, dass man damals einfach zu sehr die Märkte vor Augen hatte und auch Nationalstaaten vor Augen hatte. Und Nationalstaaten waren damals zu Zeiten des Kalten Krieges und danach zu Zeiten der Kooperation. Aber keiner hat verstanden, dass das ein Paradoxon für moralische Konflikte in Gesellschaften ist. Mhm. Also sprich, gerade dieses Homophobie-Truppe, von der wir geredet haben, die hat eine ähnliche Argumentation wie im Paradoxon von Amartya Sen.
Ich habe mal gelesen über die Studien von Jan-Philipp Rehnsma zur Gewalt. Und der hat ja auch viel zum Nationalsozialismus gemacht. Und da kommt er auch so auf so eine gewisse eigentlich fast auf so eine Mimetik der Gewalt, ja? Dass er sagt, okay, Gewalt ist in uns allen irgendwie angelegt, wir können gewalttätig sein, ne? Irgendwie, aber eigentlich sind wir es im normalen Alltag nicht. wir haben das gelernt, irgendwie zu kontrollieren und wir kommen auch selten in Situationen, wir haben auch unsere Welt so eingerichtet, ja, dass wir selten in Situationen kommen, wo wir mit Gewalt weiterkommen würden oder wo Gewalt angebracht wäre. Wenn du jetzt aber eine Gesellschaft schaffst, in der Gewalt alltäglich ist, also wo du jeden Tag Gewalt erfährst, Gewalt siehst, Gewalt mit Gewalt lebst, wird dir irgendwann suggeriert oder schaltet man so innerlich, psychisch dann tatsächlich darauf ab, dass halt Gewalt normal ist und auch Gewaltanwendung legitim ist. Mhm. Und auch gerade wenn du sagst, wenn du es irgendwie kanalisierst, wenn du sagst, irgendwie Gewalt gegen X, Gruppe X ist irgendwie legitim, Gewalt gegen Y ist nicht legitim und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine ganze Menge Gewöhnung dabei. Es ist eine ganze Menge, was Max auch meinte, also dass halt irgendwie ganz, ganz wichtig ist, was man nebenan mein Nachbar tut, ja, an dem ich mich orientiere. Also wir orientieren uns alle aneinander so ganz oft und sehr, sehr stark. In dem, was wir für normal halten, was wir für legitim und für moralisch halten und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man so ein Bible-Belt beispielsweise lebt in den USA, dann ist halt irgendwie ganz klar, dass halt alle in deinem Umfeld ganz klar davon ausgehen und ganz überzeugt davon sind, dass Homosexualität eine Sünde gegen Gott ist, ja. Und dann hinterfragst du das auch gar nicht, weil ich sag mal so, innerhalb von so einer Gemeinschaft aus so einem Konsens auszusteigen, erfordert, glaube ich, eine unglaubliche Kraft auch. Also eine es ist nicht einfach.
Klar, es ist sozusagen der gewählte Exil oder der gewählte Ausstieg mit der Ungewissheit, was passiert mit mir danach. Und der Mensch ist ein soziales Tier, ist ein Zoom-Politiker und er will in einer Gesellschaft sein. Und was wir beobachten seit jeher ist, dass Menschen ungern aus ihrer Gesellschaftsschicht aussteigen. For the better or for the worst. Also es gibt diese berühmte Studie von Pierre Bourdieu, die feinen Unterschiede, das damals halt ein Skandalum war oder auch so mit großem Aufmerksamkeit gelesen wurde, weil eben da darin gezeigt wurde, dass klar, wenn man in einer Akademikergesellschaft, also in einer Akademikerfamilie geboren worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Akademiker wird, dass man einen bestimmten Einkommen erzielt und so weiter und einen bestimmten kulturellen Umfeld und hat, eher wahrscheinlicher, als wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt. Und der hat mit vielen Statistiken versucht einfach zu erklären, wie sehr das Umfeld Leute dazu einschränkt, beziehungsweise wie soziologisch betrachtet, wie problematisch ist für Kinder aus einer Arbeiterfamilie, die dann in Akademikermilieus kommen wollen, einfach diesen Schritt zu machen, weil zugleich impliziert wird, dass man einen gewissen Cut mit der eigenen Familie oder mit der bisherigen Umgebung macht auf einmal.
Ja, genau.
Sodass da einfach immer wieder diese Bildungsschichten verschicksalt sind, so unter sich zu bleiben und auch diese angebliche Freiheit von einer Schicht, von allen, die wir alle haben, unser eigenes Schicksal zu wählen, unser eigenes Bildungsniveau zu wählen, einfach eine gewisse Fiktion ist.
Ja, ich habe da so einen interessanten Text von einem Redakteur gelesen, der hat eigentlich so ein bisschen aber aus seinem eigenen Leben erzählt, bei Zeit Online oder ich glaube in der Zeit über das, der extrem aus so einer ganz, ganz unterprivilegierten Arbeiterfamilienschicht irgendwie kam und sich aber relativ früh in den Kopf gesetzt hat, Journalist zu werden. Und das ist halt, und dann hat er halt erzählt von diesen ganzen Hürden, die er dort nehmen musste. Also schon alleine irgendwie, wo er diesen Wunsch seinem Grundschullehrer erzählt hat und der ihm dann halt das versucht hat auszureden. So, nee, das ist nicht so deine Welt, das ist irgendwie etc. Also du wirst halt systematisch von deiner Umgebung, von deiner Gesellschaft, sogar von den Lehrern, die es eigentlich besser wissen müssten, die sozusagen ja ein bisschen über diesen Schichten stehen, wirst du demotiviert, wenn du Dinge tun willst, die nicht normal sind für deine Schicht. Ne?
Und oder dein Geschlecht.
Oder dein Geschlecht, genau. Oder andere Beispiele. Das ist halt und er hat dann halt wirklich das sehr, sehr schön aufgezeigt. Und das hat einem so wehgetan, das zu lesen, man wurde so wütend dabei, weil man sich da gedacht hat, so okay, da will jemand etwas und der will irgendwie seinen Weg gehen und alles stellt sich gegen ihn, weil er halt eben nicht so wie ich jetzt beispielsweise, ich bin halt auch ein Akademikerkind, ne, und das ist und da wurde mir dann einerseits total bewusst, so was das eigentlich bedeutet, dass ich ein Akademikerkind bin, ne, und warum es eigentlich total einfach war, irgendwie so tralala, jetzt mache ich Abi, jetzt mache ich dies und mache ich dieses, jenes so, und ich da auch nie wirklich groß Selbstzweifel hatte, so, aber
genau, das ist fast ein Automatismus,
genau, also, so ein Automatismus, und dann hat er erzählt von seinen ganzen von seinen Minderwertigkeitskomplexen, die er immer auf der Universität gehabt hat, ja, weil die anderen Leute einfach das so wie Fische im Wasser sich da in diesem Umfeld bewegt hat und er musste sich alles immer antrainieren. So, ja. Und dann gibt es halt, wo ich dann wirklich traurig wurde, war dann, wo er erzählt hat, dass er das jetzt ja geschafft hat. Er ist jetzt Redakteur, er ist jetzt Journalist, er macht das, was er macht und er liebt es und das ist geil. Aber wir jetzt halt wiederum das Problem hat, dass er nicht mehr so richtig mit seinen Eltern und seiner Herkunft, ja. Er musste halt zu einem Großteil halt auch brechen mit seiner Herkunft. Und wie er sich halt auch mal wieder dabei ertappt, wie ihm seine eigenen Eltern peinlich sind oder sowas, ja.
Okay, krass.
Und wie er irgendwie auch mal so sozusagen so einen inneren Fluchtreflex hat, so irgendwie vor dieser eigenen Schicht, so, ja. Und wie er das Bedürfnis hat, sich da nach unten wiederum abzugrenzen, ja. Und das ist halt irgendwie, das hat dann schon wieder was Tragisches, so irgendwie. Es gibt diesen Film, ich weiß nicht, ob der Chef, habt ihr den gesehen?
Chef?
Chef, ja.
Nee. Wie klar. Wird's geschrieben? Wie wird's geschrieben?
S-H-A-F-T. Nee, egal, auf jeden Fall, da gibt es so eine Szene, wo ein Gangsterboss.
Ist das nicht so ein.
Ist das ein deutscher Film?
Oder? Nein, das ist ein US-amerikanischer. Ah. Chef ist so ein Krimi-Dingsbums, so
B-Movie. Ich glaube, ich habe da mal von gehört, aber ich habe jetzt gedacht, du meinst. Also, ich habe den nie gesehen, aber ja, okay. Ja.
Also, gibt es diese Szene, wo der eine wirklich eiskalte Mörder, aber aus der Oberschicht, ja, irgendwie ins Gefängnis kommt und dann halt irgendwie dort mit den ganzen Gangstern irgendwie konfrontiert wird. Und dann lernt er dort einen ziemlich hohen Gangsterboss kennen, der ihm dann sagt so, hey, ich hätte gerne die Privilegien, die du hast. Ich habe Geld ohne Ende, ich habe irgendwie es geschafft, irgendwie mit meinem Gangsterzeug und so weiter und so fort, aber ich werde niemals in deiner Schicht aufgenommen. Ich würde niemals in deiner Geschichte akzeptiert werden. Also das zeigt halt einfach irgendwie dieses... Ja. Es gibt dann halt so unsichtbare Barrieren. Das ist das, was Bourdieu dann Habitus nennt. Ja? Denn Habitus, wenn du schon bereits in einer bestimmten Schicht und in einer bestimmten gesellschaftlichen Ebene sozialisiert wurdest, dann hast du ein Verhalten und eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit bestimmten Dingen an dir, an der wiederum andere Leute, die deines Standes sind, dich wiederum erkennen. Ja? Und ganz unbewusst auch. Und an denen du auch sofort erkennst, wenn jemand nicht diesem Stand entspricht. Das sind dann beispielsweise Neureiche. Ja, Leute, die irgendwie zu Geld gekommen sind, die plötzlich in High Society rumlaufen und die du dann daran erkennst, dass sie halt einen Tick zu prollig, einen Tick zu überdreht, einen Tick zu...
oder das genaue Gegenteil, wer weiß.
Ja, genau. Und das ist dann halt einfach, die werden auch nie wirklich ankommen. Ne? Also das ist halt der Witz. Und das kam auch in diesem Zeitartikel so rüber, dass er halt jetzt es geschafft hat, und das ist ja auch ein ganz großes Problem bei Immigranten immer, also dass er jetzt zwischen den Welten lebt. Ja? Dass er halt irgendwie der einen Schicht irgendwie entflohen und entfremdet ist, also seiner ursprünglichen. Mhm. Bei der anderen aber nie wirklich akzeptiert und nie vollständig akzeptiert wird. Und zwar jetzt irgendwie einige dieser Privilegien halt haben kann, also er kann jetzt diesen Beruf ausüben, er kann, er hat auch ein bisschen Geld und so weiter und so fort, aber dass er halt irgendwie halt jetzt so zwischen diesen Welten hängt.
Aber da frage ich mich jetzt so auf Anhieb, ob das nicht auch ob es die Gesellschaft Menschen schwerer oder leichter machen kann, diese Grenzen zu durchbrechen. Weil was mir jetzt so einfällt, ist halt meine Mutter, die ist, also ich bin ja im Osten groß geworden und meine Mutter dementsprechend selbstverständlich auch, die ist, die hat genau diesen Aufstieg in Anführungsstrichen in einen zum Akademiker gemacht und zwar vom Dorf, also mein Opa war meine Oma war Blumenbinderin und mein Opa war im Wesentlichen Bauer und Blumenzüchter, also wirklich so richtig in einem 300 Einwohner-Kaff. Und es war absolut klar, dass meine Mutter wird Hühnerzüchterin werden. Das war der ausgesuchte Traumberuf, den mein Opa rausgesucht hatte für sie. Und bei der ist es genau das Gegenteil gewesen. Also da hat nämlich ein Lehrer gesagt, nein, du kommst zur Oberschule, du wirst nicht Hühnerzüchterin. Also genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst. Und sie mehr oder weniger dazu genötigt hat fast, also ich glaube, sie wollte das damals gar nicht so dringend, in diese Ausbildung zu machen und dann auch nach Berlin zu gehen und zu studieren und da rauszugehen. Und was ich sagen, also mein Vater, der kommt aus einer klassischen Akademikerfamilie, meine Mutter halt überhaupt nicht sozusagen. Und trotzdem würde ich sagen, heute so in ihrem ganzen Beziehungsgeflecht kann ich wirklich nicht erkennen, dass da irgendwelche Unterschiede gemacht werden. Also das ist, da funktioniert, bei meiner Tante, die ist auch, hat auch irgendwann, also hat dann ihren Doktor gemacht und ist Wissenschaftlerin geworden. Auch die ist sozusagen aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen gekommen und ist aus den gleichen einfachen Verhältnissen wie meine Mutter und hat das trotzdem nicht. Gibt's da Unterschiede im System, die das dann einfacher machen? Also
ich würde tatsächlich auch sagen, also dass es in der DDR nicht so krass ausgeprägt wurde.
Das kann ich, also ich meine, das ist jetzt anekdotisch alles, ja. Aber
das System hat ja auch sehr, sehr darauf abgestellt, genau solche Unterschiede nicht zu machen, ne? Also das war ja so ein bisschen auch die Staatsideologie.
Ja, klar.
Und ich glaube schon, dass das auch in gewisser Weise auch ein bisschen erfolgreich war.
Ja, also das ist nämlich, weil ich meine, bloß weil im Osten war viel Staatsideologie, aber geklappt hat deswegen bei weitem nicht alles. Insofern wäre es ja mal interessant, wenn man da mal quasi ein bisschen erforschen könnte.
Das finde ich interessant, also ob es halt so irgendwie Milieustudien, also sozusagen Habitus-Milieustudien, also man muss ja sagen, Bourdieu hat ja in diesen feinen Unterschieden, hat er so qualitative Befragungen gemacht. Aber er hat auch relativ frühzeitig auch schon den Blick aus der französischen Gesellschaft rausgemacht. Eigentlich die ursprüngliche Beobachtung vom Habitus hat er ja tatsächlich in Algerien gemacht, soweit genau. Ich weiß. Ne? Mhm. Das war in Algerien.
Ja, er kam ja auch aus der, also das war eine der Orte gewesen, in der er auch lange Forschungsarbeit gemacht hat. Und er wurde auch Direktor da oder wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni da. Also der war lange Zeit damit beschäftigt und er hat versucht dann sozusagen qualitative Methoden, die er von anderen Wissenschaftlern dann in Frankreich gesehen hatte, einfach dann eben in Frankreich anzuwenden, weil diese Methoden würden immer für dritte Weltgesellschaften, also sprich für Algerien, aber auch für andere afrikanische, französische Kolonien verwendet. Und er wollte sehen, ob man einfach das Ganze umkehren kann und auch man in Frankreich solche ethnologische Analysen, also ursprünglich hat er viel mit Ethnologie und solche Disziplinen und deren Methodiken erstmal experimentiert und der ist sich durchaus sicherlich bewusst gewesen, dass da je nach Kulturfeld Unterschiede gibt, wobei ich glaube, im Prinzip wollte er eine Methode entwickeln, womit man das auch drüber hinaus, also über Kulturen hinweg einfach arbeiten kann, um gerade solche gesellschaftliche Strukturen herauszuarbeiten und auch zu explizieren, aber
also im Grunde sagt Bourdieu Folgendes, er sagt halt, diese eigentliche, ursprüngliche und vielleicht auch noch sozusagen marxistische Denkweise zu sagen, der Zugang zu Produktionsmitteln beziehungsweise Kapital, ist entscheidend für deine gesellschaftliche Stellung, ist nur die halbe, wahrscheinlich eher nur Drittel der Wahrheit. Ja? Also das ökonomische Kapital ist zwar durchaus relevant, was du hast und das, über das du verfügst, ist aber nicht das einzige Merkmal von Herrschaft sozusagen einer Klasse. Sondern, er spricht auch nicht immer von Klassen, sondern von Schichten. Oder von Feldern, glaube ich, ne? Ja. Von Schichten.
Musst du mal auf Französisch jetzt
noch sagen. Nee, ich glaube, Schichten, er spricht von Schichten. Und zwar gibt es halt dann noch das, und das leitet er dann aber auch von einem Kapitalbegriff ganz interessant ab und sagt dann irgendwie, es gibt dann nur noch das kulturelle Kapital. Das kulturelle Kapital ist durchaus auch sozusagen deine Bildungsabschlüsse, das ist so dein institutionelles Bildungskapital, aber auch und ganz entscheidend dein Zugang dein frühkindlicher Zugang zu kulturellen Gütern. Wenn du, ich sag mal so, man muss auch irgendwie das erstmal machen können, in ein Museum, in ein Kunstmuseum zu gehen und etwas mit dieser Kunst anfangen zu können. Und das funktioniert nur, wenn du das relativ frühzeitig beigebracht bekommen hast.
In die Oper. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ja, genau.
Also das ganze in die Oper gehen oder in oder ins Kunstmuseum oder Philosophen lesen oder so etwas, ja, sagt er, sind alles Dinge, die in bestimmten Schichten den Kindern relativ früh nahegebracht wird. Ja? Mhm. Das muss gar nicht so sein, dass die das dann auch total toll finden, das ist ja meistens nicht so, aber die werden dann sozusagen schon mal darauf vorbereitet. Das ist deine Welt, ja. Und während
Bildungsquälerei, das beschreibst genau. du so, als wäre voll
und, damit. Und du hast auch ein ganz anderes Verhältnis zum Lesen, wenn deine Eltern zu Hause auch gelesen haben. Ja? Oder du hast halt ein, oder was dir deine Eltern zum Lesen geben als kleines Kind, wenn du anfängst zu lesen.
Schon
ja?
wieder Camus.
Genau.
darf ich das Disney lesen? Das ist
100 geworden gerade oder sowas. Ah. Ne? Oder sowas. Ja, ja. Ja klar, also so
es ist kein Brust.
Genau. Darf ich was über Tiere lesen? Okay, der Käfer.
Das heißt also du nimmst es sozusagen irgendwann als selbstverständlich auf mit bestimmten Namen und Diskursen und Geschmäckern umzugehen. Genau, es geht ja auch viel um Geschmack bei der ganzen Geschichte.
Es gibt ja lustigerweise bei der, ich weiß nicht, du hast mir den mal empfohlen. Ich finde den ja nach wie vor sehr großartig, den Podcast. Ich weiß, dass du ihn gar nicht mehr hörst. Freakonomics.
Ja doch, ich habe ihn jetzt wieder auch
wieder. Du hast ihn jetzt wieder abonniert. Ja, ich hab ihn wieder und abonniert. Da gab es mal eine Folge, wo sie nämlich quasi so, wie viel ist denn von dem, was wir haben? Wie viel ist denn davon, also wenn ein armer Mensch einfach nur die Chance hat und wenn du dem viel Geld in die Hand drückst, wird dann alles gut sozusagen? Ich meine, es gibt fantastisch positive Beispiele dafür, so mit so mit Mikrokrediten und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen Sachen. Was die aber hatten, was eine schöne Geschichte war, und zwar, ich weiß nicht mehr, in welchem amerikanischen Bundesstaat die haben mal eine Landlotterie gemacht. Also die haben einfach alles Land, was sie den Indianern so abgenommen haben, das haben sie verlost. Unter allen Einwohnern des Landes, selbstverständlich nur männliche Freiheit, bla bla bla.
Wann war das? Also so früh? Ne?
Ja, irgendwann 18. Ist, keine Ahnung, schon ein paar Jahrhunderte her. Und die haben, also konntest du loskaufen für sehr kleines Geld und dann konntest du das halt gewinnen. Und das war relativ gleich verteilt. Natürlich haben auch viele vorher schon wohlhabende Leute gewonnen, aber es haben auch natürlich sehr viele arme Leute gewonnen. Und was das Ergebnis sozusagen, wenn man das analysiert, war, dass bei den Leuten, die schon vorher nichts hatten, war innerhalb einer Generation alles wieder weg. Also die haben das Geld schon, also dieses Einkommen, dieses Land, was sie wohlhabend gemacht haben, haben sie schon nicht mehr selbst an ihre eigenen Kinder übergeben.
Mhm. Weil sie keine Routinen dafür haben, damit umzugehen.
Weil es also so auch offensichtlich, ja, vielleicht auch wirklich diesen, wie macht man diese Übergabe an die nächste Generation? Vielleicht ist das ja auch.
Auch wie haushaltet man einfach, ne? Also ich sag mal so, mit Eigentum umzugehen, das muss ja auch erstmal gelernt sein. Das ist ja auch eine Kulturtechnik.
Ich glaube, sie haben es nicht unbedingt verloren, sondern es war tatsächlich, dass es einer Übergabe gescheitert ist. Mhm. Also dieses, also was natürlich dann auch damit zusammenhängt, okay, wir sind jetzt ein bisschen wohlhabend und was müssen wir denn tun, ich mache hier gerade eine weitere Flasche, vielleicht sollte ich das nicht so neben das Mikro halten.
Doch, das ist irgendwie unterhaltsam.
Das sieht unglaublich aus, allein deswegen musstest ein Video daraus machen und posten. Das ist ein, wie nennt man das auf Deutsch? Das
Korkenzieher. Oder was das hier unten?
Nee, das Akkuschrauber. Ding unten. Ein Akkuschrauber.
Das ist ein Akkuschrauber.
Mini-Akku. Das ist ein Handtasche-Akkuschrauber. Das ist total putzig und klein und so süß. Also als Frau möchte man so einen Akkuschrauber haben.
Okay. Und oben ist ein Korkenzieher drauf.
Das ist jetzt auch so ein sexistischer Spruch von mir. Hahaha.
Deswegen haben wir dich eingeladen.
Ungewollt.
Genau. Michi hat mir sexistische Witze versprochen und jetzt kommt hier keiner.
Wir dürfen das ja nicht.
Kommt eine Frau in eine Bar? Nein. Ja. Das
das ist sehr putzig, das ist sehr klein und süß.
Den haben wir mal in einem Preisausschreiben gewonnen.
Wow.
Warum? Und zwar bei Bosch.
Bei Bosch, ah ja, genau.
Auf die wäre nicht gekommen.
Nein, also bei Bosch, hier Bosch, dem
Ed Bosch.
Ed Bosch, dem
kennst du wahrscheinlich nicht.
Twitterer und Freund von uns. Und zufälligerweise haben wir haben wir in dem Preis, in dem, aber Diana hat sich auch wirklich viel Mühe gegeben, da war, irgendwas musste man da machen, in den Kommentaren sich austoben, und das hat Diana gemacht, und daraufhin haben wir diesen wunderbaren Flaschenöffner, Korkenzieher. Und
weißt du, was das ist? Das ist nämlich die zweite, beziehungsweise die dritte Kapitalart, nämlich das soziale Kapital.
Ja, damit bin ich total schlecht.
Soziale Kapital ist das, also ist eigentlich,
nee, bin ich wirklich schlecht.
Wen du kennst.
Ja.
Und das ist auch ganz entscheidend für deine gesellschaftliche Stellung, ist, wen du kennst. Und wenn du, also das heißt schon, das soziale Netz, aus dem du kommst, wenn du aus einer Schicht kommst, die unterprivilegiert ist, dann kennst du auch vor allem Unterprivilegierte, und das wird zum Problem. Denn um in die andere Schicht zu wechseln, musst du erst einmal Leute dort auch kennen. Und das sind natürlich auch Netzwerke, die über Jahrzehnte entstehen, die über Generationen entstehen. Mhm. Und gerade in der Oberschicht hast du ja tatsächlich freundschaftliche Beziehungen zwischen Familien über viele Generationen hinweg. Und
auch in der Unterschicht.
Auch in der Unterschicht.
Und in der Mittelschicht.
Naja, ist das auch so? Weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist halt.
In alle Schichten.
Und das ist natürlich auch noch eine ganz krasse Hürde. So.
Naja, aber ein bisschen hat man auch.
Weil du Bosch kennst, hast du jetzt diesen Bosch.
Geile soziale Beziehungen. Ansonsten hätte ich mir den selber kaufen müssen.
Genau. Das ist ja auch das, was Bourdieu sagt. Kapitalarten sind untereinander konvertierbar. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, es ist eine Transaktion geschehen, ja, von deinem sozialen Kapital, dass dir ökonomisches Kapital, nämlich Eigentum an diesem Akkuschrauber, konvertiert hat. Ja? Du hast plötzlich soziales Kapital konvertiert in ökonomisches.
Toll.
Das funktioniert.
Andere werden Fabrikdirektoren oder Minister oder sowas. Ich habe einen Akkuschrauber. Hey, immerhin!
Ja, wenn du mehr Leute kennen würdest, vielleicht konntest du jetzt Daimler-Lobbyist werden.
Ja.
Ja, aber das ist, darüber habe ich mal irgendwann einen Artikel gelesen, und zwar ging es darum, sozusagen als Tipp an die jungen Entwickler, sollte man zu einem hippen Start-up gehen oder sollte man eine altehrwürdige, langweilige Firma gehen? Und der Tipp von der entsprechenden Person war, geh in die alte, langweilige Firma.
Ja.
Und zwar mit der Begründung, wenn du in einem Startup arbeitest, lernst du nur Leute kennen, die so sind wie du. Arme Menschen, die voller Elan, die aber kein Geld haben. Also du wirst damit ein vernünftiges Einkommen wirst du nie verdienen. Du lernst auch weiterhin nur solche Leute kennen, und das Startup wird über kurz oder lang mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit pleite gehen, und du hast immer noch niemanden kennengelernt, der es besser machen kann. Wohingegen, wenn du zu einer großen Firma gehst, dann lernst du in dieser Firma automatisch Leute kennen, die auch irgendwie, okay, du lernst auch einen Haufen Leute kennen, die einfach nur in einer Firma arbeiten und da irgendwie gelandet sind und seitdem nicht mehr wegkommen. Das wird wahrscheinlich der größere Teil sein. Aber du wirst auch ein paar Leute lernen kennen, also erstmal hast du schon mal prinzipiell so ein gewisses Einkommen, und du lernst auch Leute kennen, die dann zu anderen Firmen wechseln. Und die wechseln halt nur in sehr seltenen Fällen zu schlechteren Positionen, sondern zu besseren Positionen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich mitnehmen, ist einfach, also so aus diesem rein zukunftssozioökonomischen Gründen hat er denen allen empfohlen, geht doch zu der alten klassischen Firma und nicht unbedingt jetzt zu dem kleinen, hippen Startup von nebenan. Und
auch wenn man sich da langweilt.
Ja, es ist eine Frage von Prioritäten. Was willst du als Hauptziel?
Also ich hatte ja schon immer den Wunsch, dass ich einfach nur wirklich reich werde.
Ja, dann
ich habe da irgendwas falsch gemacht.
Dann hast du irgendwas sehr, sehr falsch gemacht, als wenn das dein Ziel war.
Verdammt. Bin ich falsch abgebogen. Mist. Ich wollte doch einfach nur steinreich werden. Verdammt. Na gut.
Ich glaube, du bist nicht falsch abgebogen, du bist einfach nicht losgegangen.
Da musstest du nett zum Manager sehen. So besonders hohe Manager musstest du besonders nett behandeln.
Ach so.
Da gibt es keinen Raum auch für Streitigkeiten.
Ich glaube, da bin ich ganz so schlecht. Ich bin wirklich, ich habe wirklich ein großes Autoritätenproblem.
Deswegen erinnere ich das.
Es ist gar nicht mal so, ich empfinde es gar nicht mal so, dass ich mit Autoritäten nicht klarkomme. Ich
hab das immer, sie kommen einfach mit dir nicht klar.
Ja, das ist wirklich so. Ich habe wirklich das Gefühl, so, dass, also, das,
sie fühlen sich bedroht.
Also nee, ich weiß nicht, aber immer wenn ich in so eine Situation komme, wo ich plötzlich so eine Autorität vor mir habe,
ja,
habe ich das Gefühl, dass da eine extreme Feindseligkeit auf einmal existiert, die ich mir überhaupt nicht erklären kann. Und das, obwohl ich eigentlich ja doch ganz nett bin, dachte ich immer so.
Doch.
Bestimmt. Bestimmt bist du manchmal auch ganz nett.
Nein, ich ist ja nett.
Naja, doch. Das ist ja also, geil. Das sind meine persönlichen Probleme. Das muss ich nicht erzählen.
Wobei, also an den paar, ich meine, ich kenne ja nun ein paar Punkte, wo du in deinem Leben mit autoritären oder mit Vorgesetzten kollidiert bist. muss da sagen, ja.
Ja, gut, ich hätte vielleicht eine
das
eine
ist,
oder andere
es ist nicht nur ihr Problem.
Ja, du hast ja recht. Ja, ist ja recht. Es ist beiderseitig. Vielleicht,
aber es ist ja auch schwer.
Vielleicht sieht man es mir auch schon an, dass ich mit Autoritäten nichts klarkomme. So. Kennt ihr diese eine schöne Szene bei Woody Allen, ich glaube bei Annie Hall war das, wo er von so einem Polizisten angehalten wird, weil er irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Verkehrswidrigkeit begangen hat, ja, dann wird er angehalten. Und dann schnauzt ihn den Polizist so an und bla bla bla. Und Woody Allen steigt dann so aus und sagt so, ich sag Ihnen das gleich, ich habe ein ganz großes Problem mit Autoritäten. Ich bin dann, ich kann damit nicht umgehen. Ja? Und der Polizist halt denkt sich halt so, beziehungsweise sagt dann so, ja, das ist mir doch scheißegal, bla bla bla. Und bleibt halt in seinem Befehlston und schreibt ihm dann halt so einen Strafzettel. Und ich weiß nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall, ich glaube, dann isst er dann am Schluss den Strafzettel, weil er halt sich dann plötzlich so herausgefordert fühlt von dieser Autorität und dann dieser Autorität unbedingt widersprechen will. Und das ist ganz lustig. So fühle ich mich manchmal einfach.
Ja, es ist auch. Ich habe mit Politik so Probleme. Das ist sowas, womit ich nicht klarkomme. Das ist ich. Oder,
mit
oder,
Politik oder mit Politiker? Oder weil Politik so. Also
politisch denken. Also so politisch denken im Sinne von so in bestimmten oder also ich vielleicht ist es auch Sozialdenken einfach. Also so dieses also es fällt mir, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwie irgendwas an wenn wir jetzt einfach alle nur so handeln würden, dann wäre das doch nachher viel besser. Das erscheint mir mal total logisch, weil es müsste doch eigentlich jeder auch nur das Interesse dran haben, dass es so gut läuft, also dass nachher das Ergebnis das Beste ist. Dass jetzt aber andere Spieler in diesem Spiel komplett andere Ziele haben, als sie vorgeben zu haben oder sowas, das ist was mir
was dich überfordert.
Was mir zutiefst fremd ist und wo ich immer wirklich Wochen brauche, um darauf zu kommen, dass die ja eventuell eine andere Handlung haben. Was ja lustig ist.
Du bist ein schlechter Spieltheoretiker.
Total. Ich hatte das einmal, da saß ich in einer Konferenz, das war eine Germanistenkonferenz, das war so das schlimmste Hacken, was ich jemals erlebt habe, also worum es so darum ging, wer an welchen Topf ran kann und sowas. Und ich habe einen Vorschlag gemacht in der Runde. Also es ging darum, dass man nämlich also da musste Software entwickelt werden für ein germanistisches Projekt. Die Germanisten hatten darauf eigentlich gar keinen Bock auf dieses ganze Zeug, aber irgendjemand musste und darum hatte jeder Germanister im Wesentlichen so seinen kleinen Studenten, der ein bisschen Informatik gemacht hat oder wie auch immer oder seine Abteilung oder so dabei und jeder hat so für sich sein Zeug rumentwickelt und niemand und jetzt sollten wir uns da, wie stimmen wir da ab und so und da habe ich einfach den Vorschlag gemacht so, ja, hört man, das doch total bekloppt. Warum finanziert das hier jeder aus seinem Topf und so? Das wäre doch eigentlich viel einfacher. Man macht eine so eine gemeinsame, alle zusammen entwickeln eine gemeinsame Softwareplattform. Dafür beantragt man irgendwo nochmal separat Gelder, weil, hey, Wissenschaft ins Internet und Germanistik und so, da müssen doch irgendwo Gelder locker zu machen sein. Und dann ist das schon mal aus dem Topf raus und außerdem hat man eine Basis, auf der man arbeiten kann und alles ganz, ganz. Und ich bin fertig gemacht worden. Ich bin wirklich in Grund und Boden diskutiert worden. Und wie könnte man denn? Und weiß der Teufel was? Und das ginge doch gar nicht und auf gar keinen Fall. Und es hat wirklich, es hat mich, ich hab, irgendwo, ich weiß noch, so 5, 6 Tage später lag ich abends im Bett und, ach, darum. Und zwar der Grund war einfach, die dachten natürlich alle, dass ich selbstverständlich dieses Projekt machen wollte. Also, dass das mein Projekt werden sollte. Und dass ich sie alle arbeitslos mache oder sie bestenfalls als Untergebene haben möchte und dass sie mich darum bekämpfen müssen, weil sie natürlich kleine Bosse bleiben müssen und nicht irgendwie mir unterstellt sein müssten. Was mir auch darum so fremd war, weil es mir wirklich, also ich hatte keinen Bock auf dieses Projekt, ich war da nur, weil ich jemand versprochen hatte, da zu sein und das war jemandem gefallen und ich wollte so schnell wie es geht, also mir war dieser Gedanke, da irgendwas mitmachen zu wollen oder das irgendwie machen zu wollen, war mir wirklich komplett fremd. Aber das hat wirklich, also ich kann nicht sozial oder so, also so diese Denke, die kriege ich nicht hin. Das ist
also du kannst die anderen Leute in ihren egoistischen Motiven nicht
voreinschätzen. Ich kann ja selber nicht mal egoistisch, also vielleicht kann ich es, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich wirklich um die Sache kämpfe. Also ich bin dieser arme Trottel, der das macht. Also das ist, ja, das fällt mir sehr, sehr schwer. Und das ist tausendmal.
Aber lass uns doch mal über die NSA reden, oder?
Die kann egoistisch handeln?
Ja, also...
Die NSA kann egoistisch handeln, die gute NSA.
Das ist eine der ich finde, das ist eine der Konfliktlinien, auch gerade innerhalb des Diskurses in den USA. Ist die NSA ein für sich egoistisch handelndes Individuum, also so kollektiv, also ein eigenes... verfolgt die NSA eigene Interessen, also das ist diese Deep State Theorie, ja? Mhm. Oder ist sie tatsächlich, wie sie halt vorgibt zu sein, ja nur als Diener des Staates, also so altruistisch, der Regierung und den parlamentarischen Kontrollgremium untergeordnet, also wie es ja eigentlich protokollarisch auch sein sollte, ist sie halt sozusagen nur der Diener des Staates, ja, irgendwie, ne? Also was sie ja mal so sagt, dass sie das sei. Oder hat sie eine eigene Interesse, hat sie eine eigene Agenda?
Hat sie sich jemals als Diener des Staates bezeichnet?
Ja, doch, das ist ja so, das ist das Narrativ, das auf jeden Fall der Alexander immer versucht zu bedienen. Ne? Also wir machen.
Nee, wir machen nur das, was Gutes für euch, aber Diener sind wir nicht.
Doch, also wir sind die Guys, die hier für Sicherheit sorgen. Ne? Also wir sind, das ist unser Job für diese Gesellschaft.
Ja, aber wir dienen euch nicht. Das ist immer ganz, also wir machen was gut für euch ist, aber ihr dürft das um Himmels willen, also sobald ihr uns irgendwelche Anweisungen gebt oder sowas, ist es kaputt.
Nee, das würde er, glaube ich, gar nicht bestreiten, also jedenfalls nicht öffentlich würde er bestreiten, dass er natürlich auch weisungsbefugt ist, ne? Also das wäre ja, er ist weisungsbefugt, offiziell, ne? Natürlich muss er machen, was Obama und was...
Aber er macht das nicht und ich glaube, er behauptet auch nicht, das zu machen. Sondern eigentlich ist doch auch vom ganzen, also ist zumindest mein Eindruck vom ganzen Auftreten her, ist doch eher so,
doch,
je also, weniger ihr wisst, desto besser für uns alle.
Ja, aber, also er sagt das jetzt auf jeden Fall auf Obama meines Wissens nicht direkt, aber er sagt zum Beispiel auf jeden Fall, dass sie sich ganz klar natürlich immer an Gesetze halten. Ne? Also insofern,
und wir halten uns immer klar an Gesetze, ihr braucht das nicht zu überprüfen. Ist doch
immer diese Jedi-Geste.
Ja, immer diese Jedi-Geste.
Es gibt keine zwei Druiden.
Genau.
Nee, genau. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht.
Das sind nicht die Geheimdienstlöcher, die ihr sucht. Ja. NSA? Was gibt's da jetzt eigentlich noch zu sagen?
Ja, was sagst du denn jetzt hier? Kollektivanalyse, was ist das jetzt egoistisch handelndes Kollektiv oder ist das jetzt ein...
Es ist im Prinzip eine Behörde. Also ich glaube, dass was heißt egoistisch handeln? Das ist halt schon...
das war ein bisschen...
Besser?
Ja. Viel besser.
Ja. Okay. Es ist eine Behörde. Und als Behörde sozusagen, klar, natürlich verfolgen sie eine bestimmte Agenda oder Programm. Und das Programm, das sie verfolgen, sagen wir mal so, Max Weber hat eine sehr nützliche Unterscheidung gemacht, wenn er über politische Apparate geredet hat. Mhm. In dieses Buch, in dem er Politik als Beruf oder in diesem Essay, in dem er über verschiedene Arten von Ethiken geredet hat. Und er hat gesagt, naja, in der Politik sollte man zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik unterscheiden. Und Gesinnungsethik ist das, was wir alle als Ethik verstehen, also sprich bestimmte Gerechtigkeits- und Freiheitsvorstellungen und zwar auf einer universellen Ebene, die für alle Menschen zu gelten haben, etc. etc. Das ist die Gesinnungsethik und dann haben wir aber die Verantwortungsethik und das ist die Art von Ethik, auf der ein Politiker sozusagen einzugehen hat, sagt er. Und das ist die Ethik der Verantwortung für das Wohlsein des Nationalstaates, für den dieses eine Politiker oder Politikerin.
Na, oder die Gruppe. Also genau, es muss ja nicht mal der Nationalstaat sein, es kann ja auch die Partei sein oder der
legitimiert worden ist. Und das natürlich so wie heutzutage Nationalstaaten und die Welt überhaupt konstituiert sind, kommt häufig im Widerspruch mit der Gesinnungsethik. So dass zum Beispiel in der Entwicklungspolitik oder auf internationaler Ebene, also in der internationalen Politik und Agendapunkte, die man verfolgt, nicht unbedingt da besonders gesinnungsethische Punkte vielleicht zu finden sein werden, sondern eher verantwortungsethische Punkte sein werden. Und in dieser Hinsicht, wenn man halt durch diese Brille das Ganze analysiert, dann, was die NSA sagt, ist, wir handeln verantwortungsethisch. Wir, also die Narrative, die sie haben, wobei sie haben zwei Punkte, ja, also die NSA oder jetzt bei den öffentlichen Anhörungen, was ich übrigens sehr schön finde, ich finde es auch sehr schön, wenn es in Deutschland solche Anhörungen, genauso wie nicht nur in den USA.
Öffentliche vor allem, ja.
Genau.
Anhörungen gibt es ja, es gibt ja diesen
G10-Kommission, die geheim ist, wo nicht mal die Parlamentarier, die da sitzen, ihr Kommilitonen sagen können, dass sie hingehen.
Ja, ja. Ja.
Muss man sich
und es gibt halt das Kontrollgremium, das
Geheimdienstkontrollgremium.
Das heißt G10, ja.
Das ist das parlamentarische Kontrollgremium, das nicht selber sozusagen von Amts wegen ermitteln kann oder einfach sagen kann, so wir berufen, sondern sie müssen berufen werden. Und es ist eben ein Kontrollgremium, parlamentarisches Kontrollgremium, in dem Abgeordnete oder Experten da hingehen, die designiert worden sind, die auch nichts dazu, also das sind als Parlamentarier, die den anderen Parlamentarier nicht sagen dürfen, dass sie jetzt da hingehen.
Sie dürfen nur nicht mal mit ihren Mitarbeitern über das reden, was in diesen Sitzungen gesprochen wird.
Im Prinzip,
ist doch logisch.
Im Prinzip ist es ein ziemlich kosmetisches Konstrukt, muss man sagen, weil sie haben kaum Rechte. Ja. Über die Sachlage begutachten zu können.
Was auch total egal ist, weil wie viele sind da? 10 Parlamentarier oder wie viele Parlamentarier?
Zu diesem Thema gibt es übrigens einen sehr schönen Podcast mit Philipp Banse im Küchenradio mit dem Neskowitsch. Der Neskowitsch, der lange Zeit im Bundestag saß und auch in diesem parlamentarischen Kontrollgremium. Und dort ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, wie das da abläuft und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, Küchenradio Geheimdienste heißt der, glaube ich, auch oder sowas.
Naja, auf jeden Fall ist das, finde ich, ganz bitter. Wenn das ein Kontrollgremium sein muss, das ist ein ziemlich schwaches Kontrollgremium. In den USA ist es ein Geheimgericht, aber immerhin ein Gericht. Und natürlich gibt es diese öffentliche Anhörung jetzt des Chefs oder des Hauptverantwortlichen, aber auch in der UK, also in Großbritannien, ist es auch öffentlich und das wäre eigentlich ganz schön toll, wenn wir das in Deutschland hätten.
Naja, aber man kann jetzt nicht besonders
so
behaupten,
dass
das in den USA und in Großbritannien jetzt so super
läuft. Ja, ja,
das möchte ich nicht sagen. Ich möchte nur sagen, dass es wäre ganz toll, wenn dieses Element, das Sie da haben,
ja,
wir haben würden.
Gut, ja.
Es wäre auch ganz gut, wenn wir nicht nur ein Gremium hatten, sondern vielleicht auch einen Gerichtshof.
Ja. Die können die wirklich öffentlich grillen und mit Fernsehkameras und alles zeigt drauf.
Ich habe das teilweise gesehen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe ja bei dieser ganzen NSA-Affäre das Gefühl, dass so ein bisschen kommt also es ist jetzt nicht so, dass gar nichts passieren würde. Man hat so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen was kommt ins Rollen.
Drüben oder hier jetzt?
Also so hier, Ich meine, dieser grandiose Coup von
und in England ist auch noch eine Frage. Also in England habe ich jetzt gar
nichts. Ich glaube, in England passiert gar nichts. Also da ist wirklich so total. Da habt ihr heute Morgen vom Telegraph da, der so quasi Edward Snowden hilft ja den Pädophilen.
Ja, genau. Also das fand ich auch eine großartige. Ja. Also
die Pädophilen, was?
Nein, weil die Pädophilen jetzt wissen, wie sie sich vor dem Geheimdienst schützen können.
Also das Problem ist, dass der Leak von Snowden dazu führt, dass jetzt potenzielle Pädophile, die das Netz natürlich für ihr krankhaften Verbrechen verwenden, selbstverständlich. Für die Zuhörer, das ist Ironie. Also man weiß ja, dass Pädophile Netzwerken...
Doch, ich glaube, das verstehen unsere. Ich hoffe, dass wir verstehen.
Man weiß ja, dass die Spanier keine Ironie können. Ja.
Genau, deswegen muss ich immer das im Nachhinein sagen. Naja, auf jeden Fall, dass durch diese Enthüllungen jetzt eben Pädophile sich dagegen schützen können. Und eigentlich damit die groteske Aussage gemacht, dass das im Prinzip die Waffen der Geheimdienste dazu da sind, Pädophile irgendwie ausfindig zu machen.
Genau, das finde ich, so find ich ein lustiges Eingeständnis. Wir kämpfen nur gegen Terrorismus. Habt ihr nicht gerade noch gesagt Pädophilie? Ach ja, stimmt, und Pädophilie und auch...
ja, aber ausländische Pädophilie.
Ausländische Pädophilie.
Aber ich meine, du musst dir überlegen, diese ganzen Netzsperren-Diskussionen, die wir hier in Deutschland hatten, ne? Als ich in England war letztens, ich meine, das ist halt ganz normal, dass dort die Provider schon seit immer, also schon seit Ewigkeiten, dort völlig freiwillig übrigens, ohne irgendein Gesetz oder so etwas, halt einfach so Webseiten sperren, also so Sperrlisten haben.
Ja.
Und ich kam von England aus nicht auf meinen Blog und so. Also das ist halt ganz absurd. Also das ist auch wirklich, also False Positives sind da auch komplett normal. Also es ist wirklich so ein, was du so kriegst, normal ist halt so ein halbes Internet so. So ziemlich genau die Hälfte wahrscheinlich. Die Webseiten sind halt irgendwie nach irgendeinem Zufallsprinzip erreichbar und welche nicht.
Also aber es ist nur Teil der Hälfte der Debatte. Also was in den USA, um nochmal darauf zurückzukommen, auf wie es ankommt in den USA, was wir haben, sind zwei Fronten. Einerseits ist die Diskussion Spionage gegenüber Ausländern.
Ja.
Also sprich in Deutschland, in der UN, in anderen Botschaften, anderen Premiers, Minister, Hauptfiguren der Politik anderer Länder.
Wir haben noch gar nicht über das Merkel-Handy geredet. Ne?
Nee, noch gar nicht.
Nee, noch nicht. Aber auch, das darf man auch gar nicht unterschlagen, gibt es auf jeden Fall eine Diskussion gegenüber die NSA, die auch ihre eigene Bürger, also nicht die eigene Bürger, sondern die Amerikaner, die amerikanische Bürger spioniert. Also was wir haben, sind zwei verschiedene Fronten, wo die NSA auch mit unterschiedlichen Narrativiken oder Argumentationen kommen.
Bisher leugnet sie doch nach wie vor die NSA, dass sie die eigenen Bürger abhauen würde, oder? Hat sie das also zugegeben, haben die das noch nicht?
Naja, also sagen wir
mal. Sie sagen auf jeden Fall, dass sie alles dafür tun, dass sie es nicht tun. Ich glaube, sie würden niemals abstreiten, dass es auch mal vorkommen kann.
Sie haben diese 51% Regel, also dieses, wenn wir uns zu 51% sicher sind, dann hören wir sie nicht mehr ab.
Das ist schon ziemlich schwammige, allein schon das ist schon eine ziemlich schwammige
Regel. Wenn man dazu führt, dass sie sagen, dass sie im nächsten Schritt dann wieder sagen, ja, wir sammeln so viele E-Mails, aber in Wirklichkeit, das meiste davon ist Spam. Also das ist, wenn man diese Logik hat, dass offensichtlich nicht mal die NSA in der Lage ist, Spam auszusortieren, wie wollen sie dann sicherstellen, dass die Absender dieser Nicht-Spam-E-Mails tatsächlich in Amerika sind?
Kommt hinzu, natürlich hören sie auch dann Kommunikation ab, wenn einer der Gesprächspartner in dieser Kommunikation eben ein Ausländer ist, ne? Also.
Das machen sie?
Ja klar, natürlich. Also das ist dann ja legitim auch. Also
ach so, ich dachte, Amerikaner darf man in keinem Fall abhören.
Doch klar, natürlich. Also wenn die mit einem Ausländer
genau.
Das war ja interessanterweise haben die das ja auch als Begründung rangegeben, dass sie halt Merkel abhören, ja, weil ja auch Merkel manchmal mit feindlichen Staatschefs redet.
Wobei das finde ich ein bisschen grotesk, oder?
Ja, das war aber die Begründung. Ja,
natürlich auch klar, dass wenn man Spion ist oder also was heißt, wenn man Spion ist, also okay, ist sehr verflacht, aber mal ganz ehrlich, eine Spionagebehörde, die einfach nicht Intelligenz und Informationen versucht von aufzugreifen von anderen Key Players im internationalen Paket, das dann fragt man sich, was machen die denn dann sonst? Also das finde ich gar nicht so.
Also man sollte davon ausgehen, dass wenn man einen Geheimdienst hat, dass der probiert, die Telefone von anderen Staatschefs abzuhören.
Ja, sagen wir mal so. Definitiv. Warum hat Merkel ein Kryptotelefon als Regierungshandy? Warum sind alle Computer so ausgestattet in der Regierung, wie sie sind? Nicht, weil man davon ausgeht, dass es ein paar Hacker gibt, die das eventuell hacken können.
Natürlich, klar.
Und insofern, klar, sowas. Was man vielleicht dabei differenzieren sollte, ist einfach zwischen diesen zwei verschiedenen Ebenen. Die eine ist die rhetorische Ebene, also sprich die Kommunikationsebene gegenüber dem Bürger.
Mhm.
Was kann Merkel sagen, was darf Merkel gar nicht sagen, weil das im Endeffekt noch mehr die Macht der politische Macht Deutschlands unterminiert.
Mhm.
Und eine andere ist das, was Sache ist. Und das sind sogenannte Trade-offs dazwischen, würde ich sagen. Also dass Geheimdienstbehörden, die zwischen Demokratien miteinander kooperieren, ist kein Geheimnis, ist auch gar nicht so abwegig. Es hat auch sogar gute, oder mit Anführungsstrichen kann es gute Aspekte haben, hinsichtlich Effizienz und hinsichtlich Koordination, hinsichtlich, weiß ich nicht. Um ein Beispiel daraus zu machen, würden wir wissen, dass es jetzt im Kölner Dom ein Attentat geplant wird. Also würden die Amerikaner das wissen.
Mhm.
Es wäre ganz schön gut, wenn sie es den Deutschen mitteilen würden.
Ja.
Und es wäre krass, wenn sie das für sich behalten würden.
Mhm.
Das würden wir auch denen vorwerfen, wenn sie das wissen.
Ja, ja, das stimmt.
In Zweifelsfall würden wir sagen, hey Leute, was ist denn das? Ihr seid befreundet mit uns. Und ihr wüsstet von diesem Attentat und keiner sagt was und jetzt sind 4000 Leute gestorben. Habt ihr jetzt nicht mehr alle.
Aber immerhin ist der Kölner Dom weg. Ich meine, das ist, hat auch meine Vorteile. Ja, nee, erzähl weiter. Aber, ich wollte jetzt.
Aber das ist halt so der eine Punkt, wo man sagt, natürlich gibt es diese Kooperation. Kooperation heißt aber auch nicht, dass man einfach alles teilt und dass man einfach völlig transparent einander gegenüber steht.
Klar.
Denn was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir hier nicht über eine Weltgemeinschaft reden, sondern Nationalstaaten, die miteinander in Konkurrenz treten. Und diese Konkurrenz ist nicht mehr vielleicht wie die vor eine vordemokratische Welt.
Hm.
Also sprich zu Zeiten, in denen Nationalstaaten oder Länder mit großem Misstrauen einander begegnet sind und gekämpft haben um Ressourcen, um bessere Positionierung im Sicherheitsbereich, im ökonomischen Bereich, im geostrategischen Bereich, in vielen anderen Ecken, sondern in dieser Welt, in der Demokratien miteinander nicht mehr Krieg führen, heißt das nicht, dass Demokratien miteinander nicht mehr in Konkurrenz stehen oder im Wettbewerb stehen. Die stehen weiterhin im Wettbewerb, weil die Welt so gemacht ist, wie es ist. Das heißt, auch wenn sie kooperieren für determinierte Punkte, heißt das bei Weitem nicht, dass sie bei allen anderen Punkten miteinander kooperieren oder nicht mehr sozusagen in Konflikt stehen können. Selbstverständlich haben amerikanische Staaten immer noch wirtschaftliche Konkurrenzpunkte gegenüber Deutschland. Und selbstverständlich ist das allein
gerade
deswegen
gegenüber,
interessant.
Also gerade gegenüber der EU und Deutschland. Also das ist ja logisch.
Ja.
Was ich ganz interessant finde... weil diese Situation, die wir momentan haben, mit dieser Überwachung, da wird ja sehr, sehr häufig auf beispielsweise das Grundgesetz dann verwiesen und so gesagt, so hey, wir dürfen noch nicht abgehört werden, das sagt das Grundgesetz und hier Bundesregierung und so weiter und so fort, mach mal was. Ne? Mhm. Und ich finde das jetzt ein bisschen interessant, weil man muss sich überlegen, dass das Grundgesetz und die Rechte, die dort reingeschrieben wurden, in allererster Linie und gedacht waren als Rechte, die du gegenüber dem Staat hast, also gegen deinem eigenen Staat.
Genau.
Das heißt also, wenn da steht irgendwie Unverletzlichkeit der Wohnung und Unverletzlichkeit des Postgeheimnisses etc., dann war das ein Anspruch, den du gegenüber deinem eigenen Staat hattest. Dem Staat war es verboten, bis auf halt klar definierte Ausnahmefälle, halt in deine Post zu schauen und in deine Wohnung einzudringen und so weiter und so fort. Ja?
Mhm.
Und das war ja auch irgendwann, das war zu einer Zeit auch geschrieben, als das auch reichte, weil der Einzige, der wirklich ein Interesse und der auch wirklich eine, auch die Macht dazu hatte, in deine Post und so weiter und so fort systematisch reinzuschauen, war der eigene Staat.
Ja? Nee, in also, Deutschland war das nicht der Fall.
Also lass mich mal weiterreden. Natürlich gab es die Möglichkeit, dass halt auch ein anderer Staat in die Post reinschauen konnte, ja, theoretisch. Und das ist ja auch passiert. Also
in Deutschland ist das auch massiv passiert.
Also aber nur im deutsch-deutschen Briefverkehr.
Nein.
Innerdeutsche, also innerwestdeutsche Post ist natürlich auch von den Alliierten untersucht worden.
Ja. Mhm. Echt, ja?
Ja, klar. Mhm. Okay. Die hatten da auch immer Ausnahmen.
Ja, okay. Aber dennoch, also in diesem elektronischen Ausmaß, wie das momentan der Fall ist, das ist auf jeden Fall nicht antizipiert worden.
Das ist natürlich nicht antizipiert. Also ich habe mal.
Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass halt sich auch damals, als dann die Alliierten dort in die Post reinschauen konnte, hätte sich niemals jemand aufs Grundgesetz berufen, hätte gesagt, deutscher Staat, schütze mich vor den bösen Amerikanern, die in meine Post reinschauen. Aber das ist ja das, was momentan passiert wird. Also es wird dieser Anspruch an die Regierung gestellt. Regierung, sorge dafür, dass die andere Regierung da draußen, dieser andere Staat, halt nicht meine Privatsphäre verletzt.
Das ist ja auch die Aufgabe dieser Regierung.
Ist es das? Ich meine, das ist halt die Frage. Also gibt es...
Es ist die Aufgabe des Staates, würde ich sagen, uns vor bestimmten Dingen einfach zu schützen.
Aber...
Und dass diese Regierung oder dass dieser Staat es nicht nach Belieben kann, das ist ja gar keine Frage. Aber das ist die Aufgabe eines Staats, uns vor.
Das wäre jetzt etwas, was ich nämlich Lorena fragen wollen würde.
Ob das die Aufgabe ist?
Ja, also hat der Staat aus der grundgesetzlichen Lage nicht nur die Aufgabe, unsere Rechte zu achten, sondern auch aktiv zu schützen gegenüber anderen Staaten?
Also die Aufgabe, der Staat hat das Machtmonopol. Gewaltmonopol. Also nicht Machtmonopol, es hat das Gewaltmonopol.
Ich werde jetzt nicht lachen. Oh gut, ja.
Gewaltmonopol. als solche sozusagen sind das diejenigen, die dann dafür zu Sorge tragen müssen, dass tatsächlich Rechte soweit verbürgt auch wahrgenommen werden können und Pflichten auch dementsprechend ausgeführt werden. Das Problem, das ich hier sehe, ist ein bestimmtes Trade-off. Einerseits, wie du schon erwähnt hast, ist es so, dass diese Recht auf Privatsphäre, so wie es in Deutschland verbürgt und gegeben ist, ist sozusagen ein Pakt, das der Bürger mit dem Staat macht, der Staat gegenüber dem Bürger. Und im Prinzip der Staat kann auch nur versprechen, dass er in seinem Verhalten innerhalb dieses Territoriums gegenüber dem Bürger dem auch zufolge macht. Einerseits. Andererseits aber ist es so, dass der Staat, weil eben diese Gewaltmonopol hat die Aufgabe, alle seine Bürger, jeder einzelne seiner Bürger zu schützen. Und was unter Schutz dazu zu verstehen ist, gibt es unterschiedliche Gesetzesblöcke, die sich mit verschiedenen Arten von Schutz und von Sicherheit beschäftigen. Mhm. Und unter anderem gibt es auch verschiedene Vorstellungen von Sicherheit, die miteinander kollidieren. Weil Datenschutz, also Sicherheit meiner Daten, ist die eine Form der Sicherheit. Dann wiederum haben wir diese andere Vorstellung von Sicherheit, das ist einfach Sicherheit gegenüber das, was im Ausland ist. Sicherheit gegenüber Trittbrettfahrer, die dann in meinem Land irgendwelche Unruhe stiften können und so weiter und so fort.
Also das sind zwei verschiedene... Friedrich hat ja mal das Supergrundrecht eingeführt, also so rhetorisch.
Nee, das hat er nicht.
Auf Sicherheit. Er hat das rhetorisch.
Nee, das ist ja schon älter. Das ist ja immer Schilly. Wem ist das unterstellt worden, dass Schilly das erfunden hätte? Aber er hat es nicht erfunden.
Echt? Okay. Ich kenne es nur von Friedrich.
Ja, ich weiß das.
Auf jeden Fall, was wir hier die in diese Situation kamen, ist natürlich zweierlei. Die USA kooperieren mit Deutschland hinsichtlich Informationsgewinnung. Das ist das, was das dürfen wir nicht vergessen. Was machen Spionagebehörden oder Intelligenzbehörden? Die Aufgabe von Intelligenzbehörden ist einfach, Informationen zu gewinnen, um dann sich gegenüber den anderen Wettbewerber besser zu stellen, besser entscheiden zu können und im Zweifelfall dem Gegenüber auch zu manipulieren oder so zu lenken, dass er zu dem eigenen Gunsten agiert. Mhm. Und jetzt, dass wir diese Demokratien haben, die miteinander kooperieren und nicht mehr
nicht mehr nur sich gegenseitig bekämpfen.
Ja, genau. Oder zumindest nicht auf eine kriegsähnliche Ebene miteinander Krieg führen. Mhm. Dann haben wir so eine Art von neue Art von Vernetzung. Einerseits, weil es einfach effizienter ist, kooperieren sich hinsichtlich Informationsgewinnung. Da in den Punkten oder die Ebenen, wo es für alle einfach besser und sinnvoller ist. Und andererseits konkurrieren sie miteinander und spionieren sich gegenseitig. Dass diese Behörden sich dessen bewusst sind, dass da diese Dynamik läuft, einerseits Kooperation, andererseits Misstrauen, ist ein bewusster Trade-off, den man nimmt. Das heißt, Angela Merkel ist sich natürlich dessen bewusst, dass Kooperation auch eine andere Seite hat mit den USA.
Ja.
Glaubst du, dass sie sich bewusst war, dass sie auch abgehört wird?
Na, selbstverständlich wusste sie das. Aber ich glaube, sie kann... Also,
meinst du das wirklich? Das denke ich ehrlich gesagt auch, ja.
Also... Ich glaube, jede Regierung auf der Welt weiß, dass es potenziell Gegenstand von Beobachtung ist. Egal, ob eine Demokratie oder nicht Demokratie. Sie haben auch.
Also, ich meine, dass. Also,
selbstverständlich weiß sie.
Dass sie weiß, dass es Leute gibt, die probieren, sie abzuhören. Okay, aber ob sie die wirklich in Amerika vermutet hat?
Ich denke schon. Ich denke, dass sie das auf jeden Fall weiß.
Das allgemeine Narrativ ist immer China, ne?
Also man denkt China, Russland oder sowas, denen traut man das so, diese bösen chinesischen Hacker.
Ja, aber Leute, vergiss nicht Europa, ja? Auch die anderen europäischen Länder spielen, wir alle in Europa spielen uns gegenseitig. Das Interessante ist auch ich finde es sehr interessant, wie Europa immer wieder in diesen ganzen Spionagefallen in die USA, China und auch Russland erwähnen, aber immer wieder England, Frankreich, Belgien und alle anderen Länder, die auch Behörden haben.
Also falls ich mal kurz einschalten darf, England wird in letzter Zeit sehr, sehr häufig erwähnt.
aber tatsächlich immer irgendwie auch als Fußnote so, ne? Ja. Also das finde ich ganz interessant, weil ich glaube tatsächlich, man unterschätzt, glaube ich, tatsächlich die geheimdienstlichen Aktivitäten, die vom GCHQ und so weiter und so fort ausgehen. Immer noch ganz, also es wird immer so getan, als wäre das so ein bisschen so der kleine Ziehbruder der NSA, ja. Aber ich glaube, und das wird, finde ich, durch die Snowden-Leaks auch relativ offensichtlich, dass halt auch dieser GCHQ eigentlich sehr, sehr federführend ist bei vielen, vielen dieser Spionageaktionen. Also beispielsweise diese Datencenter-Geschichte zwischen Google, Yahoo und so weiter und so fort und dieses Eindringen innerhalb dieser eigenen Netzwerkinfrastrukturen, die sich beispielsweise Google dort aufgebaut hat, ja, das sind teilweise, die sind ja in Europa gemacht. Das ist ja in Europa, das passiert in Europa.
Ja.
Und zwar bewerkstelligt durch den GCHQ. Nur die NSA wertet den Scheiß aus. Ja.
Bekommt's halt auch.
Ja, oder bekommt's halt auch, wahrscheinlich. Wie, auch, ja, ja. Wahrscheinlich auch als Kopie. Oder dieses Tempora, das war nun durchaus, zumindest aus deutscher Perspektive, eins wahrscheinlich der dringendsten Issues ist bei dieser ganzen Überwachungsgeschichte. Also das sind alles Dinge, wo der GCHQ definitiv federführend ist. Ne? Und ich finde, das geht da tatsächlich auch ein bisschen unter. Wobei man dann auch noch bedenken muss, dass wir, also beziehungsweise jetzt in Anführungsstrichen wir als Staat Deutschland, ja, ein sehr, sehr viel höheres Sanktionspotenzial gegenüber Großbritannien haben als beispielsweise gegen die USA, weil wir immer in einer Staatengemeinschaft mit denen so sind.
Haben wir nicht. Wir können, also.
Wir sind ja mit denen in einer Staatengemeinschaft, wir sind hier mit denen in Europa.
Sicherlich, so, aber in Intelligenzbehörden sind Thema der Regulierung Nationalstaaten. Da hat die EU gar keine Kompetenzen in der Frage. Gar keine.
Ja, das stimmt.
Auf europäischer Ebene gibt es keinen einzelnen Kommissar oder Kommissarin, die dafür die Verfügung hätte oder die Autorisierung hätte, das anzuleiern. Erstmal musste man grundsätzlich diese Kompetenz der EU erteilen, um dann das Ganze erstmal mittels irgendwelcher Entwürfe dann juristisch anzugehen.
Aber die EU hätte schon mehr Macht, Druck auf England auszuüben, auf Großbritannien auszuüben.
Wusste ich nicht, wie.
Na, einfach in dem Moment,
Fliegst raus!
Genau.
Nee, das funktioniert
so lange du nicht. Deine Füße hier unter meinen Tisch stellst, wird hier nicht abgeheucht. Nee, also,
das wär,
Cameron, nee. Du bist draußen!
Nee, sehe ich nicht. Die EU hat, und da sieht man ja eine verzweifelte populistische Versuche, manche EU-Politiker oder EU-Figuren, die teilweise mit sehr neblige und auch nicht zutreffende Argumente versuchen klarzumachen, dass sie das Machtpotenzial hätten, irgendeinen Nationalstaat innerhalb der EU unter Druck zu setzen, hinsichtlich die ganze Überwachungsskandale, aber haben sie nicht.
Ich finde,
das, um nochmal jetzt den schönen Bogen zurück zu Deutschland zu bringen, dass auch unsere Debatte, die wir in Deutschland haben, charakteristisch ist für die Art und Weise, wie alle Debatten zu diesem Thema in allen Ländern stattgefunden haben. Nämlich, man empört sich gegenüber den USA, man empört sich gegenüber vielleicht ein bisschen, aber nicht viel, Großbritannien. Aber was ist mit unseren eigenen Services, Secret Services? Warum geht die Diskussion nicht viel mehr darauf hin, nicht nur darüber, ob das BND auch deutsche Bürger spioniert hat, sondern
warum muss
das BND Ausländer, 20% ist in den Quoten, die sie haben, sie dürfen bis zu 20% zum Beispiel ausgehende Telefonate ins Ausland und so weiter. Also inwiefern das sinnvoll ist, inwiefern auch der Zweck von Espionagebehörden oder von Intelligenzbehörden schlechthin nicht mehr obsolet ist in Zeiten, in denen wir einfach neue Vernetzungen und neue sozusagen technische Strukturen haben, die einfach Espionage, so wie es mal war, nicht mehr möglich machen, weil es einen neuen Charakter dazu gekommen ist. Von das Konzept des Spionagen ist, dass nicht mehr mit den bis dato gegebenen gesetzlichen Regelungen greifbar und auch kontrollierbar ist. Weil eins ist sicher, vieles von dem, was passiert ist, also vielen von den Daten, die abgezapft worden sind von der NSA zum Beispiel, sind laut der Definition von Cyberspionage, von diesem Tallinn Manual for Cyber Warfare, gar keine Spionage. Sie sind nicht Spionage.
Genau, sag doch mal ganz kurz was zu diesem Buch von diesem Tallinn.
Sondern, was sind sie?
Sie sind gar nichts. Ist sozusagen Daten abzapfen. Alles total legal. Weil, und das Cyberspionage, also dieses Tallinn-Manual ist ein Manual über Cyberkrieg.
Manual.
Genau.
Ja, also Cyber-Warfare-Manual oder wie heißt das?
Tallinn mit Doppel-N, Manual Tallinn. For Cyber Warfare.
Okay.
Das ist so Manual for bekannte Titulierung ist ein Tick länger, den Titel, aber das ist ein Buch, beziehungsweise ein Manual, ein Handbuch, das von Experten in Sache Cybersicherheit Krieg in Tallinn entwickelt worden ist, unter Beobachtung von unter anderem das Rote Kreuz und da gab es auch mehrere NATO-Experten, Repräsentanten aus den USA, aus Kanada etc., aus verschiedenen Ländern. Und das Buch ist dann, oder dieses Manual ist dann auch von der NATO mitveröffentlicht worden und Deutschland hat sich dazu, es gab keine deutschen Experten. Habe ich Deutschland vorhin gesagt? Nee, oder? Deutschland hat keinen Experten zugesandt und Deutschland hat auch sich dazu nicht geäußert. Aber
es ist unter Ausschluss von Deutschland.
Es waren einfach nur Experten, es waren Professoren, es waren teilweise Berater, es waren einfach Experten in dem Bereich. Und naja, also das ist das einzige Buch, in dem es zu Espionage überhaupt ein Wort verloren wird. Das ist die Rule 66, in dem es ausdrücklich einen Paragraph zu Cyberspionage gibt. Ansonsten gibt es nirgendwo auf internationaler Ebene irgendein Gesetz oder irgendeine Vereinbarung zu Espionage an sich.
Okay.
Das heißt, dieses Tallinn-Manual hat insofern ein Novum mit sich gebracht, weil zumindest das Wort Espionage fällt darunter. Und da wird es auch eine Definition von nicht Espionage, sondern Cyberespionage gegeben. Und laut dieser Definition, wenn...
Sorry, was war jetzt das zweite Wort? Also nicht Definition nicht von...
also Espionage, nicht von, sondern von Cyberespionage.
Ach, Cyberespionage, okay.
Mhm. Genau, was ein Unterschied ist natürlich. Und laut dieser Definition, okay. Ja klar, Espionage beinhaltet viel mehr als Cyberespionage. Also Cyberspionage wäre Unteroption von Espionage.
Ja, okay, ja klar.
Also es wäre sozusagen eine bestimmte Form von Espionage, wenn Espionage viel breiter ausgelegt ist.
Ja, klar.
Und laut dieser Definition wären zum Beispiel alle Daten von deutschen Bürgern, die außerhalb Deutschland abgezapft worden sind, keine Cyberspionage-Akt.
Sondern?
Ist es nicht.
Wieso?
Weil es sozusagen, um Espionage sein zu müssen, musste es auf deutschem Boden passieren.
Ah, deswegen war auch diese auf deutschem Boden wird nicht etc. pp. Von Merkel auch immer. Wahrscheinlich, weil das auch tatsächlich im diplomatischen oder internationalen Protokoll eine wichtige Information ist, zu sagen, so ist es nicht auf deutschem Boden.
Also Espionage passiert erst, wenn es auf dem Boden des Auslands passiert.
Ist das so eine Legal Definition oder was? Oder ist das so eine Legal Definition? Ja. Okay.
Und das ist einfach der Punkt, dass viel von dem.
Vereinbarung. Also Legal Definition ist es, glaube ich, nicht. Also ich glaube nicht, dass es vor irgendeinem Gesetz einklagbar ist.
Also Espionage ist an sich nicht definiert. Also auf internationaler Ebene gibt es keine Definition. Also was wir in der Politikwissenschaft sagen, in den internationalen Beziehungen, ist, dass Espionage auf internationaler Ebene als neutral betrachtet wird. Mhm. Neutral ist damit gemeint, also Fachbegriff. Es klingt sehr schreckend, wenn man das hört. Es ist ein Fachbegriff. Damit will man einfach sagen, dass dadurch, dass jedes Land das machen darf, es gibt ja keine Vereinbarung dazu, dagegen oder dafür, geht man davon aus, dass es sich gegenseitig aufhebt, also neutralisiert.
Also sozusagen, sobald ich Deutschland verlasse, werde ich und mich jemand abhört, ist das keine Spionage mehr.
Nein, also, auch wenn du in Deutschland kommunizierst, aber deine Daten...
Ja, klar, also jetzt mal den ganz simplen Fall. Mhm. Also wenn ich in Frankreich von Franzosen abgehört werde und vom französischen Geheimdienst, dann zählt das nicht als Spionage.
Mhm.
Außer es ist vielleicht in einer deutschen Botschaft.
Ja, wenn du in der deutschen Botschaft bist, dann ist es schon. Es ist auch
klar, aber
ist auch sozusagen bestimmte Konventionen, wo man sagt auch.
Aber ich habe keine Rechte auf nicht abgehört werden in egal welchem Land.
Also sag mal so, du hast nur ein Recht in Deutschland auf Privatsphäre.
Mhm.
In Amerika hast du kein Recht auf Privatsphäre, weil die Amerikaner nur Privatsphäre Amerikanern garantieren. Nicht-Bürger haben diese Rechte nicht.
Hm. Das Bürgerkonzept haben wir es wieder.
Es ist hart,
ne? Ja, ja, nee.
Wir Deutschen haben etwas, was ganz Außergewöhnliches im Grundgesetz. Bei bestimmten Grundrechte. Die sind verbrieft für alle Menschen, unabhängig von ihren nationale Angehörigkeit.
Man hat kein Grundrecht darauf, nicht ausspioniert zu werden?
Wenn du im Ausland bist, nicht.
Naja, ich meine, könnte ja ein Menschenrecht sein.
Nee, es ist kein Menschenrecht, nicht spioniert. Also was im
Aber man hat doch irgendwie
Grundrechte sind grundsätzlich viel abstrakter.
Aber es gibt doch Menschen, Menschenrechte auf Privatsphäre oder ich keine Ahnung auf.
Es gibt sozusagen ein Recht auf Informationsfreiheit. Es gibt auch ein Recht sozusagen auf Redefreiheit. Es gibt auch ein sozusagen ein Recht auf naja, was heißt auf Privatsphäre? Es gibt sozusagen Grundrechte, die dir verbriefen, dass du unversehrt in deine Wohnung und in deinem Leben sein kannst und dass es sozusagen.
Es gibt, glaube ich, Briefgeheimnis und Wohnung, und Wohnung ist auch geschützt.
Ist das Briefgeheimnis, ist das ein Menschenrecht?
Es gibt sozusagen einen Kernbereich. Es gibt einen Kernbereich, ja, zu sein, die für die Entwicklung des Menschen notwendig ist und die vom Staat hier einfach geschützt wird.
Ja.
Und dieser Kernbereich darf man auch sozusagen, also da darf der Staat nicht.
Genau.
Es sei denn, dass es gute Gründe gibt.
Ist das nur in Deutschland? Oder
wir reden jetzt von Menschenrechten. Also in der Menschenrechtscharta. Mhm. Was ist da definiert? Das ist jetzt die Frage. Also
ich glaube, es gibt sozusagen diesen Zivilpakt 1966, dieses UN-Zivilpakt, die verbrieft, dass der Mensch auch sozusagen ein Recht auf Privacy, auf Privatsphäre hat und so weiter und so fort. Und dass das natürlich auch respektiert werden muss.
Wenn du in Frankreich bist, kannst du es zumindest vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, oder?
Nee, weil nochmal, auch all dieser internationale Zivilpakt und auch diese Grundrechte, die haben nichts mit Espionage zu tun. Diese Aspekt der Espionage sozusagen ist komplett ausgeblendet. Denn der Punkt bei Espionage ist, dass Espionage Regeln bricht. Das ist in der Jobbeschreibung immanent.
Gut, aber der Punkt ist ja der, dass
und Spionage ist immer für Ausländer ausgerichtet. Also das ist halt der Punkt. Espionage bezieht sich immer auf das Ausland.
Klar, aber beispielsweise, wenn wir jetzt im europäischen Kontext bleiben, ja, also ich gehe nach Frankreich, ja, und dort werde ich abgehört als Deutscher.
Ja.
Dann wird doch aber durchaus mein Menschenrecht.
Nee.
Violated?
Nicht?
Nee. Nein?
Nee.
Weil jedenfalls nicht, solange es der französische Geheimdienst macht.
Die Menschenrechtserklärung ist nur eine Erklärung.
Mhm.
Und jedes Land, das ist.
Aber es gibt doch einen europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Ja. Gibt's.
Ist der denn nicht dafür da, wenn beispielsweise ein anderes europäisches Land meine Rechte und so weiter und so fort?
Ja, aber dann Menschenrecht auf nicht spioniert werden gibt es nicht. Espionage ist sozusagen eine sehr lustige Komponente in einer Demokratie. Hm. Teilweise eine sehr kontraintuitive und auch widersprüchliche, also zu Demokratie widersprüchliche Komponente. Und das zeigt auch, wie alt eigentlich Espionage ist. Also Espionage gab es immer und ist mit jeder Machtform, regierende Machtform einfach mit weitergegangen. Also bei Imperien gab es Spionen, bei Königreichen gab es Spionen, in Diktaturen gab es Spionen, in Demokratien gab es Spione. Und was man sieht jetzt, ist, dass wir in der Demokratie auch zu einem Punkt kommen, wo wir auch nochmal grundsätzlich darüber reden mussten, weil es lange nicht mehr gemacht worden ist, über das, was eigentlich Geheimdienste machen dürfen, was sie nicht machen dürften. Wir sollten vielleicht sogar darüber reden, ob sie auch notwendig sind oder bis zu welchem Punkt und unter welche Zwecke und so weiter. Aber auf jeden Fall all das, was Espionagebehörden machen, ist einfach eine Autorisierung kriegen von ihrem eigenen Staat, Intelligenz zu gewinnen von ausländischen Behörden, aber auch also Menschen, also Nichtbürger, Unternehmen etc. etc. Das heißt, im Prinzip in der Jobbeschreibung einer Spionagebehörde ist drin, du musst jetzt nach Algerien fahren und die Gesetze von Algerien brechen und uns so viel Information beschaffen, wie du nur kannst. Und in dem Moment, wo einfach ein französischer Spion einfach ein Italiener spioniert, dann ist der nur unterworfen der Espionage Regulierungen, die es in Frankreich gibt. Und der Italiener wird das nicht lustig finden und er wird sich beschweren, aber der Italiener hat da keine Rekursmöglichkeit gegenüber Frankreich. In der Hinsicht, dass wenn der Spion seine Macht oder seine Kompetenzen entsprechend das gemacht hat, einfach völlig im Recht steht. Also er darf italienisches Recht brechen.
Im Endeffekt sagst du, Spionage passiert grundsätzlich immer außerhalb des Rechts.
Des beobachteten Landes. Also es passiert immer innerhalb des eigenen nationalstaatlichen Rechts, zumindest theoretisch. Ja, das ist eine andere Frage, ob faktisch der Fall ist. Aber Spionage ist dazu da, die Gesetze anderer Länder zu brechen.
Also mit anderen Worten.
Ups.
Was war das?
Das war nur das Glas.
Oh, mit Wasser. Okay, alles gut. Ah.
Es ist nur Wasser.
Es klang so, als ob was kaputt gegangen wäre. Dann ist ja alles gut. Dann machen wir das nachher.
Mein Wasserglas umgeworfen.
Okay. Na gut. Der Michi hat sein Band, also sozusagen.
Voll laut Empörung.
Das hat man, also.
Wasserglasflip.
Darum, eure Daten waren im Ausland, das war keine Spionage, da können wir gar nichts gegen machen. Darum immer dieses, und darum dreht die Regierung plötzlich so durch, in dem Moment, in dem Merkels Telefon abgehört werden würde, weil das war der erste Punkt, an dem so richtig klar wurde, Moment mal, das ist was komplett anderes, das ist nicht, ihr habt irgendwie unsere Daten bei Facebook runtergeladen oder unsere Mails mitgelesen, die wir sowieso dämlicherweise in Amerika aufgewahrt haben, wo sie keinerlei Rechten unterliegen, sondern das ist, da ist auf deutschem Boden sind deutsche Telefone überwacht worden.
Es ist vor allem vielmehr die Verletzung der Macht Deutschlands. Also in dem Moment ist die deutsche Regierung, die deutsche Sicherheitskapazität lächerlich gemacht worden. Also sprich, in dem Moment ist gezeigt worden, dass Deutschland nicht in der Lage war, mit seinen Sicherheitsmaßnahmen die Kanzlerin zu schützen. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich da so nicht stehen gelassen werden kann. Und deswegen wird diese Empörung da kommen.
Das ist auch eine Frage der Souveränität. Das ist auch eine Frage der Souveränität. Also das ist auf so einer diplomatischen, internationalen Ebene ist das eine ganz, ganz wesentliche Zäsur. Denn wenn du überlegst, dass Merkel jetzt angeblich 10 Jahre lang irgendwie belauscht worden ist.
Das weiß
also sie. Lange bevor sie. Also
das wusste sie. Leute,
aber ganz kurz mal auszuführen.
Nee, aber also das
10 Jahre, das ist.
Da war sie noch lange nicht keine Kanzlerin.
Eben, genau, da war sie noch Oppositionsführerin, als sie angefangen wurde abzuhören. Was übrigens Rückschlüsse darauf lässt, wer noch alles abgehört werden muss, also wird. Weil wenn damals schon Oppositionsführer abgehört wurden, das heißt, es werden eigentlich alle Spitzenpolitiker wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten abgehört. Muss man davon ausgehen. Das muss man wirklich davon ausgehen. Alle Spitzenpolitiker in Deutschland werden abgehört von der NSA.
Nicht so.
Und das ist halt wirklich eine Sache, und die habe ich eigentlich schon seit immer irgendwie in meinen Texten klar gemacht, dass wir auf so ein J. Edgar Hoover-Regime, und zwar auf internationale Ebene hinsteuern, wo eine Behörde plötzlich Akten über alle mächtigen Leute der Welt auf einmal zusammen hat, ja, mit denen sie Leute erpressen kann.
Aber aus eigenem Interesse, das haben wir ja zugelassen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das ist ein Trade-off, das ist ein Austausch, ja, das ist ein Kuhhandel. Wenn man weiß, also die NSA, das hat das fetteste Budget aller Sicherheitsbehörden der USA. Es ist die Behörde mit dem krassesten Budget aller. Es arbeiten auch die meisten Sicherheits-, also es hat am meisten Personal von allen. Wenn man sich die Internetinfrastruktur anschaut, dann sieht man aber auch, dass die USA da auch eine sehr komfortable Position hat, auch da sicherheitsstrategisch. Wenn man dann darüber hinaus berücksichtigt, dass Deutschland diese 20% Einschränkung hat, dann ist mehr als naheliegend, dass man es gibt diese Mutual Assistance Agreements, also diese Vereinbarungen von also so gegenseitige Hilfe.
Gegenseitige Unterstützung.
Man kann, also wenn man all das zusammenrechnet, dann ist es mehr als rational, dann zu sagen, okay, wir haben unsere Einschränkungen, also sourcen wir das Ganze aus, so wie bei den schweizerischen Steuer-CDs.
Ja, ja.
Also wir gehen dann zu anderen Behörden, die das machen dürfen, weil wir das machen, dürfen das nicht machen. Sie geben uns die Info, also sind wir aus dem Schneider, weil wir das nicht gemacht haben, es war vielleicht verboten, laut unserer Gesetzgebung. Wir haben aber jetzt wieder die Information. Im Gegensatz geben wir denen das und das, was sie benötigen für was auch immer.
Aber sagen wir mal, unsere, also wir machen ja einen Deal. Wir als Bevölkerung machen einen Deal mit den Geheimdiensten.
Ich habe keinen Deal gemacht.
Dadurch, dass du dich bisher nicht gegen ihn gewehrt hast, hast du diesem Deal zugestimmt, der existierte.
Ich habe...
Nein, egal. Lass mich jetzt erstmal ausreden. Also es hat ja, also ein Geheimdienst hat ja im Idealfall tatsächlich Vorteile. Also das ist, wenn er wirklich böse Terroristen abhört, was er sicherlich unter anderem auch tun wird, dann haben wir eventuell die Chance, dass tatsächlich, so wie von ihnen propagiert oder behauptet, dadurch Attentate verhindert werden. Wir haben aber auch besteht aber auch die große Gefahr, dass wir so einen kleinen Staat im Staat haben und dass die eben, hier so ein kleines, dieses Gegenbeispiel, was Michi gebracht hat, dieses J. Edgar Hoover System, wo jederzeit erpressbar ist. Und du meintest, also so diese Trade-offs, die da existieren, also wir als Bevölkerung, also auch wenn wir, man könnte argumentieren, bis zu einem gewissen Grad ist es okay, ist es für uns von Vorteil, oder ist der Vorteil, überwacht zu werden, größer als der Nachteil? So. Und ich habe bei dieser ganzen Nummer, die jetzt gerade abgeht, das Gefühl, dass jetzt einfach langsam den Leuten klar wird, Moment mal. Wir haben zwar eigentlich Regeln aufgestellt, wie das zu funktionieren hat, aber aufgrund dessen, dass sich die Welt verändert hat, sind diese Regeln hinfällig geworden. Und die Geheimdienste, anstatt uns darauf hinzuweisen, wie es vielleicht ihre Pflicht gewesen wäre, haben sie das schamlos ausgenutzt.
Was hätten sie sagen sollen? Hallo, wir haben zu viel Macht.
Ja. Aber verstehst du, das sind wir wieder an dem Punkt, wo ich vorhin war, wo ich sage, ja, das ist doch total logisch. Wieso sollen die denn nicht sagen, dass sie zu viel Macht haben? Das ist doch, macht doch Sinn. Ich meine, das ist doch...
Ich verstehe das nicht. Warum haben sie denn nicht die ganze Zeit gesagt, so, hey Leute, wir haben euch alle abgehört?
Nee, aber
also, das verstehst du nicht.
Ja, doch, natürlich. Also, ich meine, aber... wobei ich tatsächlich sagen muss, dass es, dass das so dass Behörden nicht kleiner werden, sondern immer nur größer, außer sie werden von außen massiv gestutzt. Das hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich kapiert habe, wieso das so funktioniert. Und also dass
sie bei uns allen Prozesse.
Und aber egal, also auf jeden Fall. Was ja das eigentliche Drama ist, und das, glaube ich, haben auch unsere Politiker noch nicht verstanden. Also ich meine, das ist ja so dieses, ja, verschlüsselt doch eure E-Mails, wenn ihr sicher kommunizieren wollt. Dass, wenn ich jetzt...
Das nutzt nichts.
Wenn ich jetzt eine... Wenn man die entsprechenden Sicherheitsprotokolle nimmt, Verschlüsselung...
Die Sicherheitsprotokolle sind von der NSA korrumpiert worden. Da gibt es auch einen Link dazu. Die Internet Engineers Task Force tagt gerade in Kanada dazu.
Ich weiß. Und ich weiß, dass es Verschlüsselungsverfahren gibt. Also natürlich probieren sie in alle Verschlüsselungsverfahren einzugreifen. Aber sie sind nicht in der Lage, jegliche beliebige verschlüsselte Kommunikation abzuhören.
Du hast gehört von der Spritze und 8 Millionen Dollar für Encryption.
Ja, aber das ist, damit kann man, also mit 8 Millionen kann man keine 800. Wunder, oder auch mit 800 Millionen kann man keine Wunder.
Ganz einfaches Argument, der Edward Snowden nutzt und empfiehlt PGP, weil er weiß, dass die NSA da noch nicht durch ist.
Ja, da gibt es ein paar andere Stimmen, die genau das Gegenteil gezeigt haben. Nee. Bereits von 2007 gab es ein paar Papers, die gesagt haben, wir benutzen bestimmte Protokolle, bestimmte Bausteine, die einfach korrumpiert sind. Die Fehler sind, warum machen wir das eigentlich? Da gab es zwei.
Also ich meine, ich glaube RC4 war das, hieß das Protokoll, ich kenne mich mit Sicherheitsverschlüsselungsprotokollen selber nicht so gut aus, wo sehr deutlich gesagt worden ist, nutzt das nicht mehr.
Das habe ich jetzt aber auch schon länger gehört.
Das ist auch schon länger, das ist jetzt auch nichts Neues. Aber
2007 ist das zum ersten Mal erschienen, da gab es zwei
Microsoft-Wissenschaftler. Es gibt natürlich immer so diese Stufen, so jetzt wird es plausibel, dass es geknackt ist und dann ist es auch irgendwann, aber ich glaube, wenn man, also das ist halt immer so ein Wettrennen, selbstverständlich, aber ich, also dass die NSA alles abhören kann, was verschlüsselt ist, no. Also jedenfalls nicht not for free. Also nicht so, dass sie...
Es ist sicherlich mühsamer, oder? Aber sie haben ja total viele...
Es kostet sie einfach unglaublich viel Geld.
Ja, aber was haben wir gewusst? Was wir wissen ist zum Beispiel, dass Leute die Verschlüsselung und Anonymisierungsmechanismen und Technologien benutzen, besonders auffällig und interessant werden.
Ja.
Und was wir wissen ist, dass diese verschlüsselte Kommunikation auch gespeichert worden ist.
Ja.
Das ist nur eine Frage der Zeit dann nebenbei in diesem Programm weiterhin, wenn sie noch nicht verschlüsselt, also halt geknackt.
Aber ich hoffe ja, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt und die Dinge, die ich jetzt mit der Verschlüsselung verschicke, in 30 Jahren, wenn sie geknackt wird, dann mittlerweile nicht mehr illegal sind.
Bist du ein Optimist, ja?
Also ich glaube, Spaghetti-Eis essen wird auch in 30 Jahren noch illegal sein. Michi, da brauchst du jetzt keine Hoffnung machen.
Oder beziehungsweise es dann verjährt.
Ja, also ich meine, das ist natürlich, aber also...
Ja, you never know, das ist richtig, aber ehrlich gesagt, das Einzige, wirklich das Einzige, was ich jetzt momentan, wo ich noch einigermaßen Vertrauen drin habe, ist tatsächlich Verschlüsselung. Also ich habe kein Vertrauen darin, was die Regierung sagt, was sie unternehmen wird und dass da irgendwas passiert.
Ja, aber das ist so eine faszinierende Frage.
Aber alles, was ich auch ursprünglich sagen wollte, ist einfach so dieses, wenn die Regierung sagt, nutze doch Verschlüsselung, das ist halt verschlüsselte Mail. Wenn ich eine iMessage schicke an irgendjemanden und die ist und ich nehme die per Spracherkennung auf, so, dann geht die einmal nach Amerika für die Spracherkennung hin und zurück und einmal hin und zurück, um dann die eigentliche iMessage zu verschicken. Das heißt, die war zweimal in Amerika, noch bevor sie überhaupt die Person erreicht hat, mit der ich die sie bekommen soll.
Es fängt viel einfacher an. Dein Datum, das du da schützen willst, und der Schutz dieses Datums fängt dann an bei dem Handy der Person, die dieses Datum empfangen hat. Ja, weil darüber verfügst du auch nicht mehr. Also wenn du
verschlüsselst langsam ein bisschen sehr viel hier, falls ich das mal so festhalten darf. Kein Wein mehr für MS Pro.
Also wenn du das diese Nachricht zu irgendjemand schickst und diese Person macht damit, also verschlüsselt nur die Kommunikation, also die Übertragung, aber verschlüsselt sozusagen die empfangene Daten, die auf dem Rechner die sie auf dem Rechner hat, nicht, dann ist dieses Rechner im Prinzip angreifbar. Also sprich, die Illusion zu glauben, dass wenn ich verschlüssele, dann alles verschlüsselt bleibt, ist auch ein bisschen naiv in der Hinsicht, dass es bleibt so verschlüsselt, wenn alle Personen, sämtliche Personen, mit denen ich kommuniziere, auch Verschlüsselung verwenden. Wenn man auch sicher feststellen kann, dass nur diese Personen, die das empfangen haben, auch diese Message bekommen, dass es dieses Message nicht von jemand gelesen wird, auf irgendeine Art und Weise. Nein. Und so weiter und so fort.
Nee,
und
das zeigt auch, Also das ist, das ist jetzt, natürlich, also klar, wenn ich will, dass wirklich eine Nachricht nur von zwei Personen gelesen werden kann, dann muss ich an sich das Telefon, auf dem sie empfangen worden ist, direkt nach verbrennen, nachdem die Nachricht empfangen worden ist und weiß nicht was. Klar. Aber es ist, man kann es ihnen einfach demjenigen, der es abhören will, schwerer machen. Und man kann, also worauf du gerade hinaus oder in welche Richtung du gerade denkst, ist sozusagen, entweder es ist sicher oder es ist automatisch geleakt. Es gibt aber auch noch Zwischenstufen dazwischen. Nee. Und gerade die NSA, wenn sie eben meine verschlüsselten Nachrichten aufzeichnet und dann für 30 Jahre liegen lässt und hofft, dass sie dann einen Verschlüsselungsmechanismus hat oder einen Mechanismus hat, um diese Nachrichten zu entschlüsseln, dann wird es erstens, müssen sie diese Nachrichten abspeichern und liegen lassen und hoffen und es ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass diese Nachrichten bis dahin tatsächlich hinfällig sind.
Also die NSA wird versuchen, einfach die Person in deiner Umgebung ebenfalls zu kompromittieren.
Moment mal, im Augenblick, weil, also wenn ich Zielperson des Ganzen bin, klar, dann, also wenn ich Edward Snowden bin, dann habe ich ein Problem. Dann wird probiert werden, ich meine, Arafat ist jetzt wahrscheinlich mit Polonium vergiftet worden, wieder mal diese gleiche Nummer. Ja, sie deutet doch im Augenblick gerade alles darauf hin.
Habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gehört.
Ja, also ja, dann sind sie zu allem in der Lage. Aber das, was im Augenblick stattfindet, dieses jeder wird ständig überwacht, das ist einfach nur dadurch möglich, weil es billig ist. Und das ist dadurch zu verhindern, dass man es minimal teurer macht. Man muss es gar nicht wahnsinnig viel teurer machen. Und die NSA, selbst die NSA mit ihren unglaublich großen Mitteln, hat nicht die Möglichkeit, mich, total egale Person, rund um die Uhr anzuzapfen.
Da würde ich auch zustimmen. Also ich sage mal so, wenn du wirklich gezielte Überwachung der NSA ausgeliefert bist, dann hilft dir keine Verschlüsselung, kein Tor, kein gar nichts. Dann sind die einfach da im Rechner, dann sind die irgendwie, dann sind die in deiner Hautpore zur Not, ja. Mhm. Also dann hast du keine Chance.
Nee. Außer du weißt sehr genau, was du tust, wie Edward Snowden es im Augenblick zu tun scheint.
Genau, oder also dann musst du wirklich richtig ein Sicherheitsexperte sein und dann musst du jeden Schritt, den du mit Daten umgehst, wirklich sehr, sehr genau durchdenken. Aber diese Massenüberwachung, das heißt also einfach, wir schneiden einfach alles mit und lesen alles mit und so weiter und so fort, wie es halt momentan stattfindet. Selbst wenn du eine Verschlüsselung hast, die man relativ leicht knacken kann, selbst das ist ein Dorn im Arsch bei der NSA. Selbst das, weil sie trotzdem noch einen zusätzlichen Aufwand haben, das irgendwie zu entschlüsseln.
Ja, das setzt voraus, dass alle anderen das machen. Und ich sehe das nicht. Ich sehe in einer Zeit, in der die Leute WhatsApp benutzen, in dem sie vielleicht verschlüsselten Computer haben, aber auf den Android nicht und empfangen auch noch die E-Mails über den Android. Ich sehe so viele Inkohärenzen. Also wenn man Verschlüsselung benutzt, dann muss man es kohärent machen. Ja, und heutzutage
kann man muss irgendwo anfangen.
Devices. Also du hast halt Tablets, du hast Handys, Smartphones, du hast auch noch und das ist sozusagen von Kosten-Nutzen-Erwägung, die heutzutage der normale Bürger hat, einfach viel zu unverhältnismäßig. Das werden die wenigsten machen, weil Verschlüsselung, also PGP, ist einfach relativ kompliziert für den Autonormalverbraucher. Punkt eins. Punkt zwei, die Synchronisierung auf alle Geräte. Einfach auch nicht nur kompliziert, sondern auch in Zeitkosten zu viel ist. Und was man sieht, ich glaube, heute war der Usability Day im Internet, also der normale User neigt zu Usability. Mhm. Das heißt, die wenigsten Leute werden sich Hürden mit Sicherheit und Komplexität freiwillig im Computer, im Smartphone und so weiter auflegen, weil einfach jegliche sozusagen Verschlüsselungsmaßnahme oder Sicherheitsmaßnahme bringt Komplexität in den ganzen Prozess.
Das stimmt.
Also es fängt ja an mit einem Handy, das du dann freisperren musst. Ja, und geht weiter. Es ist einfach viel mehr, was man da machen muss. Und das machen die wenigsten. Und allein das unterminiert einfach diese Aktion. Und nochmal, wenn man sowas macht, dann kapituliert man vor dem Staat. Dann implizit sagt man gegenüber dem Staat, hey, wir haben es kapiert, ihr könnt es machen, wir finden es zum Kotzen, also machen wir das so. Wird aber nicht funktionieren, aber trotzdem machen wir das mit Verschlüsselung. Ich finde, stattdessen sollte man aktiv die Energie dafür anwenden, zu sagen, wir sind das Volk und die Geschäftsgrundlage, auf dem wir demokratisch, wir diese Demokratie verstehen, also die Geschäftsgrundlage, womit wir sagen, so funktioniert eine Demokratie, ist nicht mehr so gegeben, wie unsere Vorstellung entspricht. Mhm. Wir haben nicht gedacht und gewusst, dass Spionagebehörden sowas machen können. Wir wussten nicht von diesem Ausmaß und jetzt, dass wir es langsam mehr und mehr wissen, sind wir empört. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das nicht mehr sozusagen unsere Intuitionen und auch unsere Willen entspricht und deswegen sollten wir politisch das nochmal entsprechend umformulieren und reformieren. Ich finde, das ist einfach das Sinnvollere.
Aber was sollen wir denn jetzt fordern?
G10-Reform. Ja, also diese G10-Gesetze.
Aber was habe ich davon, wenn die
Bundesverfassungsschutz? Was für einen Sinn macht das Bundesverfassungsschutz? Das BND, so wie es ist, also sozusagen die ganze Intelligenz, Verfassungs-, also Intelligenzbehörden, die wir haben nicht nur SPD, wir haben eben Verfassungsschutz unter anderem. Das ist eine Menge, also da müssen wir uns einfach, da muss es nochmal in Deutschland, weil dafür haben die Politiker in Deutschland eine Kompetenz, da müssen sie sich ernsthaft hinsetzen und sagen, okay, die G10-Kommission, reicht uns das? Mit den Kompetenzen, die es hat und so weiter und so fort. Und das nutzt uns zumindest in unsere, also wenn wir sagen, wir wollen das für uns nicht, dann müssen wir es auch sagen, wir wollen es für die Ausländer nicht. Das muss man auch sagen, weil das ist bis dato immer wieder das, was mich ärgert.
Aber Moment mal, wenn wir sagen, selbst wenn wir hier in Deutschland den Idealzustand erreichen würden, dass wir alle Geheimdienste abschaffen, und dass wir das Ausland...
Ich weiß nicht, aber ein paar...
Nehmen wir mal an, 100% der Geheimdienste wären weg.
Wird nicht passieren.
Wird nicht passieren. Würden wir trotzdem noch genauso von der NSA überwacht werden, wo du eben vorhin nicht ganz zu Unrecht gesagt hast, dass das, also dass es eine Non-Issue ist, also nicht mal stattfindet, das wusste ich nicht, aber dass es dass das den gemeinen amerikanischen Wähler und damit auch den gemeinen amerikanischen Kongressabgeordneten und Senator nicht die Bohne interessiert, ob wir hier abgehört werden oder nicht. Und es besteht keine Chance, dass wir daran was ändern.
Ja gut, es gibt diese Neuspy-Abkommen-Entwürfe und das sind bilaterale Vereinbarungsentwürfe. Und
selbst wenn sie verabschiedet sind, warum sollten sie sich daran halten?
Genau, und wie sollten sie implementiert werden? Naja, es ist auch die Frage, die man damals bei Safe Harbor, was ein anderes Thema ist und nichts mit Espionage zu tun hat, dann auch gestellt hat. Und man konnte einfach sagen, okay, auf internationaler Ebene haben Demokratien auch ein gewisses Interesse daran, einerseits hinsichtlich Sicherheit miteinander zu kooperieren, aber auch andererseits dieses Misstrauen und diese Überwachung, die sie gegenüber betreiben, aus demokratischen Gründen einfach einzuschränken.
Also, um nochmal auf die Frage zu antworten, die aufgekommen ist, und zwar, was können wir jetzt konkret gegen die jetzt aufgedeckte Überwachung tun? Ich glaube, das ist definitiv ein Punkt zu sagen, so wir müssen eigentlich an unsere eigenen Dienste ran, denn eine der Sachen, die jetzt auch gerade wieder rausgekommen ist, diese enge Zusammenarbeit zwischen GCHQ, NSA mit dem BND. Da gab es jetzt auch wieder neue Dokumente, wie sogar der GCHQ beispielsweise den BND darüber beraten hat, wie er Gesetze umgehen kann, deutsche Gesetze umgehen kann, oder auch weglobbyieren kann und solche Sachen. Das heißt also, diese Zusammenarbeit ist auf einer extrem engen Ebene. Und der Feind in dieser Hinsicht sitzt im eigenen Haus. Ein anderes Beispiel ist, sind diese 500 Millionen Datensätze, von denen zuerst gedacht wurde, okay, der NSA sitzt jetzt hier irgendwie am D6 oder wie das heißt, dieser große Internetknoten in Frankfurt, ja, einen großen Peering-Knoten, wo dann aber nach Spiegelrecherchen rauskam, nee, Moment mal, diese ganzen Codenamen, die sie da in den NSA-Dokumenten haben, die stehen halt tatsächlich für den BND. Der BND sitzt da dran, der BND gibt die Daten weiter. Also ich habe ganz stark den Eindruck, dass ein Großteil der Informationserfassung, über die wir hier reden, in diesen Dingen durchaus vom BND ausgehen. Das heißt also, man kann... Es ist, glaube ich, sehr effektiv, definitiv auch im eigenen Land erst einmal dort vorzugehen. Das ist der erste Punkt.
Das ist auch eine Frage der Kohärenz, ja. Jetzt können wir sagen, wir wollen es für uns nicht, aber für die anderen schon. Da muss man A sagen, muss man auch B sagen.
Genau, das zweite Mal ist das Vorbildcharakter, das, was du, ne, also das, wenn man erstmal irgendwie so mit einem eigenen Ding anfasst. Das dritte ist, und das ist eigentlich der eigentliche Punkt, den ich stark machen möchte. Wenn wir jetzt dieses Narrativ aufmachen, die gegen wir, ne? Also das heißt also die USA etc. irgendwie gegen Deutschland, also diese nationalstaatliche Geschichte, dann ist das natürlich, ist das nicht nur interkomplex, sondern dann ist es auch definitiv in seinen Wirkungen kontraproduktiv. Eine der Forderungen, die genau aus dieser Denke heraus entspringen und die auch überall mittlerweile zu lesen ist, ist, wir brauchen mehr Spionageabwehr.
Hat Vivian Reding gesagt.
wie wir in Reden gesagt, das hat auch, glaube ich, sogar der Innenminister gesagt, das hat sogar Sascha Lobo gesagt.
Und europäische Cloud bitte haben.
Ja, genau. Also da kommen wir noch gleich. Da kommen wir noch gleich zu. Zu diesem ganzen Schlandnetzzeug. Aber auf jeden Fall erstmal diese Stärkung der Spionageabwehr, was momentan bei den Kompetenzverteilungen hieße, den ausgerechnet den Verfassungsschutz zu stärken. Witzigerweise gab es eine PM der Piratenfraktion in Berlin dazu, geschrieben von Christopher Lauer, der tatsächlich gefordert hat, der beziehungsweise beklagt hat, dass der Verfassungsschutz Berlin zu wenig Geld habe. Nee, das ist nicht die CDU, das waren die Piratenfraktion. Naja, egal. Auf jeden Fall, also absurderweise müsste man den das heißt mit anderen Worten, das wäre ein geheimdienstliches Aufrüsten, ja. Und absurderweise und viele, viele Hinzeichen auch außerhalb von Deutschlands zeigen genau in diese Richtung. Unter anderem beispielsweise in Russland gibt es halt diese Diskussion so, die wird ganz anders geführt. Die wird übrigens so geführt in Russland. Guck mal, was die Amis da machen. Brauchen wir das nicht?
Oh, die kann das schon längst. Ja, ja. Ey, das darf man gar nicht unterschätzen. Ja, ja, klar.
Aber tatsächlich, in Russland ist das jetzt momentan, ist die Debatte geht in die Richtung, wir müssen jetzt unseren Geheimdienst aufrüsten. Guck mal, was die Amis da haben. Also das heißt mit anderen Worten, ich habe die ganz, ganz große Befürchtung und viele, viele Anzeichen aus der institutionellen Politik und auch aus der konservativen Filterblase zeigen momentan in Richtung Aufrüstung.
Beziehungsweise Balkanisierung.
Balkanisierung.
Wir machen eher Balkanisierung, unser eigenes Ding.
Genau. Das ist der zweite Aspekt. Der kommt auch aus diesem Wir gegen die Narrativ heraus. Das ist diese Idee, ja, wir brauchen mehr eigene Infrastruktur, wir müssen irgendwie versuchen, möglichst wenig Daten aus dem Land machen wir. Am besten brauchen wir Grenzkontrollen für Daten und so weiter und so fort. Genau, und da kann ich nochmal diese Anekdote erzählen. Ich war jetzt gerade bei Maybrit Illner. Also nur als Zuschauer.
Wir dachten schon als Moderatorin.
als Gast von Marina Weißband, die übrigens ganz großartig war in dieser Sendung. Sie hat übrigens auch Schlandnet gesagt. Das habe ich einen inneren Schlandparteitag gefeiert. Und das war ganz interessant, weil danach standen wir dann noch rum in der Runde und ich stand dann auch zufällig gerade an dem Tisch, wo auch viele der Talkshow-Gäste da waren. War unter anderem dieser Amerikaner und Jürgen Trittin und wer war da noch dabei? Lass mich überlegen. Da war noch irgendwie so ein ehemaliger deutscher Botschafter aus den USA, also der in den USA Botschafter war. Und die hatten auch ganz interessante Diskussionen, denen ich dann halt so ein bisschen nachgefolgt habe. Jedenfalls habe ich dann angefangen mit diesem amerikanischen Wirtschaftslobbyisten oder wer auch immer, der da auch in der Sendung war, habe ich dann irgendwie diskutiert und ich habe dann gefordert, ihm gegenüber, also genau, meine Forderung übrigens ist in dieser Hinsicht, also die einzige politische Forderung, die ich jetzt wirklich daraus ableiten kann, die ich wirklich sinnvoll halte, ist, wir brauchen ein internationales Geheimdienstabrüstungsabkommen. Das halte ich für eine ganz, ganz wesentliche Sache. Wir müssen internationale Verträge, wie damals im Kalten Krieg, müssen wir es machen, irgendwie, indem wir sagen, uns alle verpflichten und uns alle, alle Staaten müssen sich verpflichten, ihre Geheimdienste abzubauen.
Und welche Behörde beobachtet die?
Das ist eine gute Frage.
Warum sollten sie überhaupt so ein Abkommen unterschreiben?
Weil, glaube ich, alle profitieren würden davon. Also ich glaube, wenn tatsächlich ein allgemeines multilaterales Abkommen aller größeren Kräfte in diesem Spiel miteinander beschließen, Geheimdienstkapazitäten zu reduzieren, ja, dann verliert keiner etwas dadurch, also so an strategischer
ja, doch, die
Position. An strategischer Position. Ja klar, die Geheimdienste, genau. Deswegen muss es auch auf politischer Ebene passieren. Also die Geheimdienste.
Aber die Geheimdienste, naja, aber wir die wissen, haben genug also Material in der Hand, um auch Druck auf die Regierung also zu machen.
Ich wollte es auch gar nicht, ich würde mal erstmal die Anekdote zu Ende dabei erzählen.
Erstmal ja, die Anekdote. Erzähl mal Anekdote.
Also Anekdote. Auf jeden Fall erzähle ich das diesem Typen, ja, der mir interessiert zuhört, und plötzlich kriege ich so von der Seite irgendwie so einen Anraunzer. Was? Wieso? Nein, wir müssen sofort das Safe Harbor Abkommen abschaffen. Und ich drehe mich dann so um und ich meinte so, ja, ich habe da jetzt gar nichts zum Safe Harbor Abkommen. Aber das Safe Harbor Abkommen, bla 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 bla. Und dann habe ich diesen Typen erkannt, der hat vorhin dann auch schon, der hat auch schon vorhin Trittin irgendwie voll gelabert, so, ne? Irgendwie so mit Safe Harbor Abkommen, Safe Harbor Abkommen. Und dann habe ich halt mit ihm diskutiert irgendwie, weil ich meinte so, ja, das fände ich jetzt erstmal nicht so wichtig und man müsste erstmal gucken, irgendwie wahrscheinlich würde, wenn man das Safe Harbor Abkommen jetzt einfach so mir nichts, sie nichts kündigen würde, auf einmal ein Großteil der Datentransaktionen, die ganz normal jeder User so macht, plötzlich illegal werden und solche Sachen.
Es wäre, ja, nicht illegal.
Ganz kurz ein paar Worte zum Safe Harbor Abkommen.
Also Safe Harbor ist ein Zertifizierungsverfahren. Mhm. Das heißt, es ist ein Abkommen zwischen der Europäischen und der USA, weil dadurch, dass die USA nicht dasselbe Datenschutzstandard hat, die es in der EU gibt, musste man jetzt irgendeine Art von Regelung finden, wodurch einfach Daten von Europa in die USA übertragen werden. Also andersrum geht es nicht. Also dieses Abkommen gilt nur für Daten, die in die eine Richtung gehen, also von der Europäischen Union in den USA. Und zwar, weil es natürlich eine Menge amerikanischer Firmen gibt, die in Europa einfach auch Fuß gefasst haben und arbeiten. Und da muss man einfach teilweise Daten von A nach B bringen. Aber es gibt auch natürlich auch europäische Firmen, die in den USA arbeiten und dann auch mal ab und zu einfach Daten übertragen müssen. Und mit diesen Abkommen geht es darum, einfach Schnelligkeit und Flexibilität zu erwirken. Also sprich, mit diesem Safe Harbor werden einfach bestimmte Kriterien oder Fragen erarbeitet, womit einfach Firmen, amerikanische Firmen, die sich dieses Abkommen verpflichtet.
Es ist übrigens ein europäisches Abkommen und kein deutsches, muss man auch dazu sagen.
Genau.
Mal, ja? Also,
genau. Und wenn sie sich dazu verpflichten, diese Firmen, dann werden sie von der amerikanischen Commerz, also Handelsbehörden, auch aufgelistet und sie werden kontrolliert. Und sollten sie sich nicht dran halten, bekommen sie auch Strafen oder Sanktionen. Also es ist nur für die ein Problem, die sich dazu verpflichtet haben und dem danach nicht nach diesem Verfahren agieren. Wobei man muss sagen, dass die Implementierung immer wieder Probleme gibt. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass natürlich kann man auch als Unternehmen, das nicht sich für Safe Harbor gemeldet hat, auch Daten von Europa bekommen. Aber das muss man einfach vereinzelt in besonderen Verträgen regeln und das ist natürlich wesentlich mühsamer und kostet auch viel Geld, weil man muss halt Anwälte anschalten, die ganze Verträge vereinbaren und so weiter und so fort.
Also dieses Safe Harbor Abkommen heißt, dass deutsche oder europäische Datenschutznormen dann für den Moment auch in amerikanischen Firmen gelten.
Ja, bestimmte Kriterien. Also nicht deutsche, sondern europäische.
Ja, ja,
wohlgemerkt, weil halt europäische ist ein bisschen was anderes. Also europäische Mindestregeln, das sind so 15 Fragen, die erarbeitet worden sind. Und diese 15 Fragen sind sozusagen Kriterien, die zum Datenschutz, worauf sich einfach diese Unternehmen verpflichten, die zu erfüllen. Mhm. Und somit wird damit eine Ausnahme gemacht und werden Daten dann von der EU zu diesen Unternehmen übertragen.
Ist das ein Vertrag zwischen den Unternehmen und der EU oder ist das ein Vertrag zwischen den USA und der EU?
Also es ist ein Zertifizierungsverfahren. Das heißt, das ist nicht so richtig, also die EU hat einfach...
also das Abkommen ist mit den USA, aber die Firmen werden einzeln zertifiziert.
Okay.
Genau.
Und dürfen die, es ist Teil dieses Zertifikats, dass die Daten nicht an Geheimdienste weitergegeben werden dürfen?
Nee, das stellt nicht. Überhaupt nicht.
Ja.
Also, das gibt es aber jetzt in der europäischen Verordnungsentwurf, in dieser Datenschutzverordnungsentwurf, da gibt es diesen Artikel 42, das sehr umstritten war und das bis vor kurzem auch rausgehauen worden war. Und in diesem Artikel stand das genau so ungefähr, so sinngemäß, was du da sagst, nämlich, dass Unternehmen europäischem Recht verpflichtet sind,
mhm,
und dass sie dann nicht einfach so, also dass sie transparent sein müssen hinsichtlich die Datenweiterleitung. Also sprich, diese Unternehmen sollten dann transparent sagen, dass sie der NSA irgendwelche Daten geliefert haben.
Okay.
Während wiederum die amerikanischen Behörden sagen, wenn Behörden... Ah, nochmal.
Ich mach gerade noch eine Flasche Wein auf. ich wollte überhaupt wirklich nicht ins... Also... Alles sehr unangenehm. Michi wollte so dringend Wein haben. Willst du auch noch einen Schluck Wein?
Nee, ich glaube schon. Also wenn die NSA wiederum, beziehungsweise nicht die NSA, also die amerikanischen Behörden wiederum für bestimmte Gesuche haben sie eine Klausel, die besagt, dass man nicht drüber reden darf, dass sie diese Abfrage bekommen haben.
National Security das heißt, Letter oder die
FISA-Court-Geschichte.
Ja, genau.
Und wenn du so einen Court bekommst, dann darfst du einfach auch nicht sagen, dass du es bekommen hast. Und was dieser Artikel 42 macht in diesem Verordnungsentwurf, ist so ziemlich grotesk. Weil im Endeffekt werden Unternehmen mit diesem Artikel dazu gezwungen, einen Rechtsbruch zu machen.
Mhm.
Entweder einen Rechtsbruch gegenüber der USA oder einen Rechtsbruch gegenüber der EU. Weil in dem Moment steht sie vor einer Kollision. Das eine Recht sagt dies, das andere Recht sagt das Gegenteil. Was machen die? Und was ich natürlich dabei grotesk, ich finde es deswegen grotesk, weil das ist ein, meines Erachtens, sich verstecken der Regierungen hinter Unternehmen. Denn das ganze sozusagen Problem liegt in dem Moment nicht beim Unternehmen, sondern bei der Behörde. Wie kommt es, dass die NSA sowas abfragen kann? Einfach so, ohne dass irgendein Gericht oder ohne dass irgendein...
Aber das hast du ja vorhin erläutert, warum die NSA das abhören kann, weil es keine Regeln gibt, die das verbieten.
Ja, genau das Gegenteil. Die erlauben das ja. Aber auf jeden Fall, der Punkt ist, dass auf jeden Fall dies nicht eine unternehmensgemachtes Problem ist, sondern das ist ein regierungsgemachtes Problem.
Mhm.
Ja, dass Behörden, dass Intelligenzbehörden nur unter die oder diejenigen Einschränkungen spionieren dürfen. Das ist nicht ein Problem der Unternehmen, die irgendwas haben oder nicht haben. Ich bin ganz sicher keine Verteidigerin von laissez-faire für Unternehmen. Auch Unternehmen sollten sich gewissen Normen und Standards unterwerfen. Allerdings, in diesem Fall, was ich denke, ist, dass auch Spionagebehörden sich gewisse Regeln und Standards unterwerfen sollten. Und
klar,
dass sie nicht einfach auf Vorrat spionieren dürfen. Oder zumindest aufgrund der neuen Infrastrukturen, die wir im Netz haben, kann es nicht sein, dass einfach jeder Bürger einfach so anlasslos und indiskriminiert.
Aber ganz kurz, ich würde das ganz gerne, weil wir jetzt wirklich noch vom Safe Harbor schon wieder weggekommen sind, mal die Klammer zumachen, weil ich wollte mal ganz kurz Anekdote zu Ende erzählen.
Ja, stimmt. Waren wir nämlich eigentlich.
Nee. Jetzt
wir können gleich nochmal bei Safe Harbor noch weiterreden, aber ich will diese Anekdote zu Ende erzählen. Jedenfalls erzählt mir dieser Typ die ganze Zeit so, ja, hier ist Safe Harbor, da, bla bla bla. Und ich diskutiere mit ihm sehr erhitzt. Er ist sehr erhitzt und so weiter und so fort. Dann muss er irgendwann gehen. Und dann kommt dann halt irgendjemand und sagt dann halt so, wo ist denn René Obermann? Und ich so, gar keine Ahnung. Wer, das ist der hier. Ja, du hast doch gerade mit ihm diskutiert.
Ja, zwei Privatiers unter sich.
Genau. Ich habe
eher gegen Safe Harbor.
Ja, natürlich, Das ist mir dann auch sofort.
Ist gegen Safe Harbor oder für Safe Harbor?
Gegen Safe Harbor natürlich.
Er will es aufkündigen.
Warum denn wohl?
Achso, damit.
Das ging mir natürlich sofort auf, nachdem ich dann wusste, dass ich die ganze Zeit mit René Obermann, dem Chef der Telekom, geredet habe.
Ist er noch gar nicht mehr, oder?
Doch, natürlich.
Ist er noch Chef? Ich dachte,
der ist Chef. Der ist Chef der
Telekom. Der wäre auf dem Weg raus.
Der ist der Chef der Telekom und nämlich der Mann von Maybrit Illner. Deswegen war er nämlich überhaupt da. Er war gar nicht in der Sendung. Er war einfach nur da, um seine Frau abzuholen. Und sein Sohn war auch mit dabei.
Und hat nebenbei mal Gäste vollgepöbelt.
Genau, und hat auch nebenbei Gäste vollgepöbelt, nämlich mich. Und aber auf jeden Fall. Es ist doch ganz klar.
Die Telekom René hat nicht nur Schlechtes.
René Obermann
ja.
Hat die Telekom, den größten deutschen IT-Dienstleister, den größten deutschen Cloud-Dienstleister, hallo, den größten deutschen Content, wahrscheinlich den größten deutschen Content, Online-Content-Dienstleister, ja. Wenn durch die Abschaffung des Safe Harbor-Abkommens amerikanische Dienste hier illegal würden, dann hätte natürlich die Telekom einen riesen Reibach
dadurch. Die wären nicht illegal, aber sie hätten einfach mehr Schwierigkeiten.
Sie hätten Schwierigkeiten einfach, auf jeden Fall.
Also es ist
ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil, wenn dieses Safe Harbor Abkommen fallen würde, wäre es ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil für die Telekom. Das wäre dann Reibach schlecht.
Hat die NSA gegen das Safe Harbor Abkommen verstoßen?
Nee.
Nein, sie ist ja kein Unternehmen.
Aber hat sie diese Unternehmen, also dieses Safe Harbor, ich dachte, das sollte erst ausgearbeitet werden.
Nee, Safe Harbor gibt es bereits.
Safe Harbor ist
schon ewig. Aber es muss jetzt eine Evaluation kommen von der Kommission, von der Europäischen Kommission bis Ende Dezember zu Safe Harbor, weil wir wissen es alle, die EU, also die Europäische Kommission, hat einen Entwurf gemacht zu Datenschutz.
Ja.
Und das ist ein Verordnungsentwurf, das heißt, es ist top-down. Also in der EU gibt es so zwei Möglichkeiten, irgendwie so Vorschläge zu unterbreiten hinsichtlich Gesetze und so. Das eine ist eine Richtlinie, das bedeutet, sie machen einen Text und da stehen bestimmte Inhalte und jedes Land muss das innerhalb seiner eigenen rechtlichen Partikularitäten oder Eigenschaften anpassen.
Mhm.
Und dann gibt es das Verordnungsmodell. Und Verordnung bedeutet, man muss es so annehmen, wie es ist.
Okay.
Also es ist so ein bisschen wie one size fits all Solution. Mhm. Also egal, ob du groß oder klein oder dünn oder fett bist, das Ding musst du dir so anziehen, wie es ist. Auch wenn es rosa ist und gelbe Punktchen hat und es dir überhaupt nicht gefällt. Und mit deinem Rock, das Streifen hat, blaue und rote, überhaupt nicht dazu passt.
Und die EU-Datenschutzreform ist wirklich hässlich.
Und, der Punkt ist, diese Datenschutzverordnung, also halt Safe Harbor ist sozusagen eine Ergänzung, beziehungsweise, also die Datenschutzverordnung, die ist sicherlich notwendig, weil jedes Land einfach unterschiedliche Datenschutzstandards hat und weil es auch für viele Unternehmen, die europäische Unternehmen auch die derzeitige Situation auch im Wettbewerb ein Nachteil ist und weil es weniger Rechtssicherheit gibt. Und also es gibt viele Gründe, weswegen man sagen könnte, eine Harmonisierung, nicht eine Verordnung, sondern eine Harmonisierung ist an sich gut. Wenn man diese Verordnung macht, dann ist es nur kohärent, dass man auch diese Ausnahmen zur Verordnung, und das ist Safe Harbor, ist eine gewisse Ausnahme oder Ergänzung zum Datenschutz auch nochmal unter die Lupe nimmt. Weil es ist total sinnlos zu sagen, wir machen jetzt eine Datenschutzverordnung und die muss die und die und die Standards haben. Und diese Ausnahmeregelung, die wir mit der USA getroffen hatten, die lassen wir sie so, wie es ist.
Mhm.
Also das kannst du nicht machen. Da musst du sie auch irgendwie unter die Lupe ziehen und gucken, wo wir was machen. Und im Prinzip war das so, dass man ursprünglich das so lassen wollte, wie es ist. Aber dann irgendwann mal im Laufe des Ende 2012, glaube ich, war das, oder Anfang 2013, hat man entschieden, nein, wir machen eine Evaluation von Safe Harbor. Und die Kommission, die EU-Kommission, beziehungsweise die Kommissarin und die Truppe, die für Datenschutz zuständig sind, hatten gesagt, sie geben diese Evaluierung von Safe Harbor by end of the year, hieß es auf Englisch, also gegen Ende des Jahres wäre das der Ausdruck. Es ist immer noch nicht da.
Na, noch haben wir ja auch nicht Hand auf Sie.
Nee, aber natürlich, der Wahlkampf hat angefangen.
Mhm.
Also sprich, für Europawahl. Und natürlich ist es jetzt so ein Zeitpunkt, wo man sagt, naja, das ist nicht so der ideale Zeitpunkt, um Evaluationen vorzulegen und auch aufzutischen, um Kompromisse zu erzielen, weil solche sozusagen Evaluationen müssen dann in einem Entwurf dann widerspiegelt oder niedergelegt werden. Der Korkenzieher ist...
Ich habe damit die ganze Zeit hier in der Hand rumgespielt und jetzt lege ich ihn einfach weg.
Also auf jeden Fall, die Kommission muss diese Evaluierung legen und wenn die Evaluation nicht so gut ist und sie kann gar nicht so gut sein, weil es ist komisch, wenn man einfach alles verändert in Sachen Datenschutz und dann sagt, ja, aber die Ausnahme, die wir gemacht haben, ist super. Also die sollte man auch entsprechend anpassen. Und das wird bedeuten, dass man dann irgendwelche Entwürfe macht zu Verbesserungen, zu Veränderungen und Ergänzungen und was weiß ich was. Und das gerade zu präsentieren, wo der Wahlkampf anfängt und wo die Leute nicht mehr kompromissbereit sind, sondern mehr Kante zeigen müssen und sich mehr profilieren müssen, ist mehr als ungünstig.
Mit Antwort Nummer 1, sie wird sich verzögern.
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also da sehe ich einfach zu viele politische Probleme. Nicht nur seitens der verschiedenen Nationalstaaten, die sowieso Probleme mit dem Entwurf und Vorschlag der Kommission haben, sondern auch, weil es eben in der EU auch Wahlkampf ist, auf EU-Parlamentsebene und weil einfach die verschiedenen Organe jetzt auch zu einem Punkt kommen, wo du auch sagst, also wenn das Parlament es sich im Mai ablöst und bis dahin ein Kompromiss schwierig aussieht und dann im Juni ein neues Parlament da kommt mit neuen Leuten, die vielleicht eine völlig andere Ausrichtung haben.
Aber so blöd wie es klingt, also es scheint ja so, als ob dieses Safe Harbor Abkommen, wenn man da jetzt sagt, Geheimdienstabkommen sind verboten und die entsprechenden Unternehmen dann neben plötzlich nicht nur der NSA verpflichtet sind, sondern auch noch tatsächlich irgendwie hier massive Konsequenzen in Europa zu befürchten haben, wenn sie Daten einfach so liefern, dass das tatsächlich eine Form von Sicherheit
Nö.
Warum nicht?
Weil, also was man damit macht, ist einfach ein Unternehmen zu einem Rechtsbruch zu bringen. Und zwar unter sehr dunkle im Prinzip unter ist dann ein Pokerspiel. Also sprich ein Unternehmen, der einfach dazu gezwungen wird, entweder US-amerikanisches Recht zu folgen oder europäisches Recht zu folgen, wird einfach eine klare Kosten-Nutzen-Erwägung machen.
Ja.
Hinsichtlich, wo bin ich am meisten eingesiedelt,
bei wem zahle ich Steuern? Sehr berechenbare, rationale Akteure.
Ja, das stimmt, das sind sie.
Und so weiter und so fort. Und wie wahrscheinlich ist es, dass man mich erwischt? Und
na, bei die Wahrscheinlichkeit, dass
Schutz bekommen.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird, ist relativ, also die ist relativ hoch, wie wir jetzt.
Meinst du?
Ja, also ich glaube, und wo habe ich den größten.
Also du musst jetzt unterscheiden. Also es gibt ja zwei mögliche Rechtsbrüche, ne?
Ja.
Also das heißt, der Rechtsbruch, die Wahrscheinlichkeit des Rechtsbruches, dass du gegen EU-Recht verstößt, weil du amerikanischem Recht genügst, oder die Wahrscheinlichkeit, dass du europäischem Recht genügst und weil du amerikanisches Recht brichst. Und ich glaube, bei der europäischen Seite wäre die Wahrscheinlichkeit, dass du aufgedeckt wirst, 100%. Weil das ist ja der Punkt, also das EU-Datenschutzreform will ja jetzt, dass du transparent bist als Unternehmen gegenüber Geheimdienstanforderungen. Ja? Das heißt, wenn du diesem Anspruch genügen würdest, würde natürlich der Geheimdienst mitkriegen, dass du
diesem
genügen würdest. Das heißt, dieser Rechtsbruch würde sofort öffentlich. Das ist also die Chance, erwischt zu werden, ist 100%. Mit dem amerikanischen Rechtssystem Genüge zu tun, das heißt also stillschweigend zu kooperieren mit den entsprechenden Behörden, da ist die Chance sehr, sehr viel höher, dass das unter der Decke bleibt.
Das stimmt.
Als andersrum.
Aber es gibt noch eine dritte Variante.
Ja.
Nämlich, also in beiden, also ich meine, ich sage jetzt mal, das sind jetzt wieder so Entweder-Oder-Varianten.
Mhm.
Es geht um bestimmte Gewinne, die mhm. Unternehmen einfach nicht erzielen können. Wenn ein Unternehmen wie Facebook, Google, Apple, Amazon, wer ist der Teufel was, wenn jetzt rauskommt, gegen das Safe Harbor Abkommen verstoßen haben, indem sie Daten an die NSA weitergeliefert haben und das kostet sie hier 300 Millionen oder.
Was sie jetzt nicht tun will, weil Safe Harbor steht momentan dazu.
Gar ja, im Augenblick steht nichts drin. Aber nehmen wir mal an, es würde jetzt drin stehen und es würde rauskommen und ihnen würde die Chance bestehen, dass sie dafür und diese Wettbewerb oder diese Strafen, die EU verhängt, die sind ja schon wirklich drastisch. Also das sind ja nicht
2% des Umsatzes.
Das ist schon echt Asche.
Mhm.
Und für diese Asche kann man schon mal ein paar Lobbyisten in Amerika hinsetzen, die sagen so, hey, braucht ihr wirklich alles? Oder reicht nicht hier irgendwie? Also das, ich kann mir schon vorstellen.
Das heißt also, du würdest jetzt darauf setzen, dass die amerikanischen Unternehmen, gerade die Konzerne, so unter Druck geraten durch diese Ambivalenz zwischen diesen Gesetzen, dass sie halt die amerikanische Regierung lobbyieren würden, andere Gesetze zu machen.
Also nochmal,
Safe Harbor. Sie würden wahrscheinlich beide Regierungen lobbyieren.
Safe Harbor reguliert nicht Transport, also Telekommunikationsunternehmen, die sind ausgenommen von Safe Harbor. Safe Harbor reguliert auch nicht Postunternehmen. Safe Harbor reguliert auch nicht Bankunternehmen. Und ja, genau. Also SWIFT-Abkommen, deswegen haben wir ein SWIFT-Abkommen, weil Banken. Und Banktransaktionen werden über Safe Harbor nicht reguliert.
Aber ganz kurz, ist
und Telcos
Google,
auch nicht.
Ist Google ein Telekommunikationsunternehmen?
Nee. Nee. Also Verizon wäre okay. Zum Beispiel eins.
Okay, die sind ja sowieso dann mehr oder weniger regional auch aufgestellt. Aber
ne, ja.
Naja, also aber AT&T will gerade Vodafone aufkaufen.
Es gibt große Verpflichtungen es gibt ein paar Unternehmen, die Verpflichtungen in den, zumindest in England haben und so weiter. Also es ist nicht so ganz. Also Safe Harbor reguliert ein paar Sparten der Wirtschaft nicht.
Mhm.
Also beziehungsweise diese paar Felder sind ausgenommen von Safe Harbor. Das ist der Grund, weswegen wir eben diesen SWIFT-Abkommen haben. Oder auch so ein Abkommen zu Datentransfer bei Flugzeugen, also bei Passagieren, die im Flugzeug steigen und so weiter und so fort. Naja, im Endeffekt ist das...
Mach mal den Ton aus, bitte.
Sorry.
Ist das überhaupt nicht, ja, weil wir reden hier die ganze Zeit über Spionage auf eine andere Ebene. Und zwar Massenspionage. Und was die Unternehmen wie Google oder Facebook oder teilweise Twitter bekommen, sind so Fisher-Quirts, diese Quirts, in dem es auch halt nur eine ziemlich beschränkte, nicht wenig, aber auch trotzdem so prozentual zu den gesamten Datenvolumen, womit sie hantieren, auch relativ kleine Menge an Datenabfragen oder Zugängen, das weiß man auch nicht genau, so ganz genau. Aber der Punkt, dass das dabei übersehen wird, ist, dass sozusagen die wichtigen Punkte hinsichtlich Überwachung, die NSA kontrollieren, Knotenpunkte und so weiter und so fort. Auch Telekommunikationsunternehmen, all das wird damit nicht eingeschränkt oder reguliert werden. Also was diese Artikel 42 von der Verordnung versucht, und die ist, also diese Artikel 42 mit dieser implizite Rechtsbruchversuch, ist ja nicht im Safe Harbor, aber man könnte, wenn man ein neues Safe Harbor macht, auch nochmal explizit das da reinbringen, könnte sein, ist eigentlich eine reine Kosmetik. Es verändert nicht, weil sowohl amerikanische Behörden, also weil vor allem amerikanische Behörden, die sich mit Intelligenz beschäftigen, eigentlich hauptsächlich Intelligenz nicht über Google und Facebook gewinnen, sondern über anderen Quellen. Und
über welche? Aber ich meine,
also auch in Kooperation mit anderen Intelligenzbehörden, die bereits in Europa tätig sind. Wir haben über den BND geredet, wir haben über die CHQ geredet, wir haben über Knotenpunkte geredet, wo man teilweise direkt anzapft.
Naja, aber diese Knotenpunkte ließen sich, und mittlerweile ist das ja bei den meisten Unternehmen tatsächlich Standard, durch Verschlüsselung verhindern.
Naja, das ist auch so ein Punkt, auch in unser Rechtssystem, das muss man auch, also das ist ein grundsätzlicher Punkt. die wir in Demokratien haben, dass dass wir nicht den Botschafter erschießen, sondern versuchen mit Regulierung einfach der Urheber an sich einfach zu regulieren. Und der Urheber von Espionage sind nicht Unternehmen. Also natürlich gibt es Unternehmen, die anderen Unternehmen
sind. Nein, aber...
Aber wenn man sowas... Oh, bin ich zu laut?
Nein, alles gut.
Das ist ein Irrweg in vielen Hinsichten. Also so einen Artikel reinzubringen, bringt dazu, bringt der Glaube dazu, zu meinen, dass dann... Spionagebehörden aus den USA damit einen Zaum gehalten werden würden, was nicht der Fall wäre. Safe Harbor würde die NSA gar keine Schranken einstellen hinsichtlich Spionage.
Aber wir haben gar keine Chance. Also nee. Das sehe ich tatsächlich anders, weil also du hast absolut recht. Die Möglichkeiten, sie einzuschränken, wären sehr sehr klein. Aber wir haben eigentlich überhaupt keine Chance, sie einzuschränken.
So nicht. Auf internationaler Ebene konnten wir uns auf irgendwelche Vereinbarungen versuchen. Die Implementierung wäre ein Problem. Und das ist tatsächlich eine neue Wende hinsichtlich Überwachung.
Wir haben jetzt aber über Unternehmen, finde ich, ist der Ansatz jetzt nicht so falsch, weil Unternehmen...
Aber das ist nicht die Dogmatik von Recht. Also
Moment mal, aber wir haben kein Recht. Das ist in dem Fall, wir sind auf einer Ebene, wo es gibt niemanden, der sich an ein Recht halten müsste und darum gibt es auch kein Recht.
Aber dafür sind Gesetze nicht gemacht worden.
Ich würde jetzt auch an einer Stelle jetzt auch Max auch Recht geben, zu sagen, es ist so, dass und das merken wir jetzt auch schon, dass beispielsweise die amerikanischen Cloud-Anbieter ja gemeinsame Positionen erarbeitet haben, indem sie sehr, sehr lautstark darauf hingewiesen haben, dass sie extreme Umsatzeinbußen seit den Snowden-Enthüllungen für sich beanspruchen. Mhm. Und das heißt also mit anderen Worten, eine der wirklich großen Schlüsselindustrien in den USA, das ist die IT-Branche, das ist dieses ganze Cloud, das ist dieses ganze Internetzeug, das großen Teil aus USA kommt, die haben ganz konkrete und messbare, signifikante Umsatzeinbußen durch diese Geschichten. Und wenn es irgendetwas geben könnte, dass diese Praxis, die Regierungspraxis, die in den USA stattfindet, zumindest verbessern kann, dann ist es wirtschaftlicher Druck. Nehmen wir doch mal ganz kurz zum Beispiel einfach, also ich persönlich, ne? Ich glaube ja nicht, dass es halt irgendwie ein wirklich wirksame Argumentationsmuster zu geben zu scheint, dass man Geheimdiensten einreden könnte, sie sollten nicht die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, nutzen. Das glaube ich einfach nicht. Aber was man beispielsweise machen könnte und was ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fortschritt wäre, ist diese wirklich demokratiefeindlich und total absurde Regelung mit diesen ganzen geheimen Knebeldingern wie den National Security Letter oder diesen
Gag Orders,
FISA-Cert und so weiter und so fort. Also
1233.
FISC, also einen ganzen Quatsch, also da gibt es ja eine ganz Kaskade an wirklich absurden Dingen. Ich finde allein der Begriff Geheimgerichte, dafür gehört jemand irgendwie ausgepeitscht. Ja? Also sowas sollte es nicht geben. Also das ist einfach.
Dann braucht man kein Gericht, wenn man es geheim macht.
Ja, echt. Also ein Gericht braucht, finde ich, für so eine schlimm. Legitimation eine Öffentlichkeit.
Ach komm, nee. Also
aber wer will das denn überprüfen?
Das ist genau der Punkt. Also was wir brauchen...
Also was ich jetzt, um den Punkt zu Ende zu bringen. Also auf jeden Fall, also solche Dinge, die sind, und das ist ja auch echt, wo mittlerweile definitiv und sehr, sehr merklich, Google, Microsoft, Yahoo etc., die haben sich ja zusammengeschlossen und lobbyieren jetzt ganz, ganz massiv zu sagen, hey, wir brauchen mehr Transparenz, wir wollen mehr darüber reden können, was da passiert.
Die finden das ja auch nicht, also ich glaube, die Mitarbeiter dieser Unternehmen finden das größtenteils auch nicht gut. Also es ist ja nicht so, dass
Nicht nur die Mitarbeiter, das sind ganz konkrete das ist ganz konkret das Geld, das den unter, das den,
das, das ist nochmal ein zusätzlicher
Anreizpunkt. Also die haben da keinen Bock drauf. Also das ist und das ist auch nicht in deren Interesse. Und das ist jetzt so meine beste Hoffnung ist jetzt, dass zumindest diese Praxis der totalen Intransparenz dieser Vorgänge, ja, dass zumindest diese abgeschafft wird. Ich glaube nicht, dass wir die Überwachung loswerden. Ich glaube aber, dass wir zumindest institutionelle Verfahren bekommen, dass wir mehr über diese Prozedere erfahren, dass wir mehr Rechte bekommen, zu wissen, was da passiert. Und ich glaube, dass dort in diese Richtung momentan auch die gewinnbringendsten Lobbyistenunternehmen gerade unterwegs sind und dass da eine Chance besteht, wirklich was zu ändern. Und ich fände das zumindest einen ganz wesentlichen Fortschritt.
Also ich weiß nicht, ob da eine Chance besteht, wirklich was zu ändern, aber es besteht eine Chance, also ich sehe am ehesten noch eine Chance, da was zu verändern.
Ich denke, dass Safe Harbor, und das muss man auch das Ganze genau klar sagen, das ist eine Vereinbarung für Unternehmen. Und klar.
Aber wer hat den Einfluss in Washington?
Michael hat recht. Also natürlich ist ökonomischer Druck ein gutes Mittel, um die USA unter Druck zu setzen. Allerdings, ja, ich habe von der Truppe von, also die Social Media Mitarbeiter von Jan Albrecht, dass ich die Frage fragte, inwiefern soll Safe Harbor da irgendetwas Spionage einschränken, weil er der Meinung war oder veröffentlicht hatte, dass die NSA gewendigt werden kann durch Safe Harbor. Und auch durch diesen Artikel 42 aus der Verordnung, da war es eine Aussage, ja, also wenn wir diesen Artikel 42 bringen, dann bringen wir bewusst Unternehmen in der Klemme, dass sie einfach Rechtsbruch begehen müssen. Und damit stellen wir die USA mehr unter Druck, die Datenschutzstandards zu erhöhen. Und das ist die Argumentation, die es im EU-Parlament gegeben würde. Und das ist auch die Argumentation, die jetzt, also die überall gegeben wird. Und nochmal, die Datenschutzstandards in den USA gelten nur für US-Bürger.
Nee, Moment mal, in dem Moment, nein.
Und wenn die Datenschutzstandards erhoben werden, da ist bei Weitem noch gar nichts über Spionagebehörden gesagt worden. Das bedeckt nicht Spionagebehörden. Und wenn Safe Harbor.
There's no Datenschutz in the spy.
Also, ja. Also, Datenschutz hat nichts mit Espionage. Und, Datenschutz sozusagen reguliert nichts in Sachen Espionage. Und Safe Harbor ist nur eine Ausnahme im Bereich des Datenschutzes zu Datentransfer bei Unternehmen. Das heißt, in Sachen Espionage ist da noch gar nichts gesagt worden.
Das ist doch absolut klar.
Und nochmal, in Sachen der Demokratie, was ist denn das für ein Gesetz, in dem wir gesetzlich zum Rechtsbruch zwingen? Gesetze sind nicht so da und nicht so gebaut worden dafür, dass bewusst zu einem Rechtsbruch gezwungen wird.
Also wir sollten, aber die einzige, also du schlägst vor, aha, in Amerika gibt es ein Gesetz, das Unternehmen dazu zwingt, uns zu schädigen, weil diese FIFA-Cards-Sachen, die sind ja, so, nee, so, und darum sollten das heißt, wir, uns zu schädigen. Naja, indem sie uns ausspionieren, es geht ja darum, uns zu schädigen.
Zu kontrollieren.
Ja, zu schädigen. Das ist dasselbe.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Kontrolle ist was anderes als Schädigung. Aber ja.
Warum sollten sie es tun, wenn nicht, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen? Und
genau, Vorteilsverschaffung.
Ja, Kontrolle. Und auf aber unsere Kosten.
Nur. Ja, wobei das sehe ich nicht
als... Und zu schädigen.
Nee, nein, das ist kein Nullsummenspiel. Das ist der Grund, weswegen...
Nee, wenn es kein Nullsummenspiel wäre, dann bräuchten sie es nicht gegen unseren Willen zu tun.
Die machen es nicht gegen unseren Willen, die machen es mit unseren Willen. Das BND hilft.
Nein, wir reden gerade über was komplett anderes. Diese Information, die Sie sammeln, setzen Sie gegen uns ein.
Wie gegen uns ein?
Nein, wenn Sie bräuchten, Angela Merkels Telefon nicht abzuhören, wenn Sie alles, was Sie mit diesen Informationen tun würden, wenn das nichts gegen gegen Angela Merkels Interesse verstoßen würden. Weil dann würde Angela Merkel es ihnen von ganz alleine erzählen.
Nee. Moment. Also was die Spionage macht, ist ein Versuch, Informationen zu holen,
ja,
zur Vorteilsverschaffung.
Genau.
Und Vorteilsverschaffung bedeutet, dass man...
Oh. Ups. Habt ihr doch das Headset? Ihr habt das Headset nicht getauscht.
Nein, doch. Ja, ich habe Nummer 3.
Aber wieso?
Er hat Nummer 2. Hallo?
Auf, nee? Nee, das ist gut. Jetzt bist du weg. Das ist alles okay. Dann stecken. Oh. Du hast schon wieder die Flasche Wein. Ja, okay, erzähl weiter.
Also zu Vorteilsverschaffung.
Genau.
Und zwar in der Pool-Position zu sein.
Genau.
Das bedeutet, dass man natürlich andere gegenüber schlechter gestellt sind.
Genau.
Aber das bedeutet nicht, dass es sozusagen eine Win-Win-Situation sein kann. Also sprich, wenn du...
Nee, Moment mal, wenn es eine Win-Win-Situation wäre, dann bräuchte man keine, dann bräuchte man es dem anderen gegenüber nicht geheim zu halten.
Es konnte pareto inferior sein. Also es gibt sozusagen Situationen, in denen es zwei Länder gibt, die sind unterschiedlich gut positioniert.
Ja.
Lass uns das mit so Geld machen.
Ja.
Ich habe 10 Euro.
Mhm.
Du hast 5.
Mhm.
Und wenn wir jetzt zusammen irgendein Geschäft machen, dann ist es so, dass ich mit dir so eine Vereinbarung getroffen habe, womit ich 90% bekomme von den Gewinnen, die aus diesem Geschäft entstehen, und du nur 10%.
Mhm.
Das heißt, ich habe dann im Nachhinein 100 und du hast 15.
Mhm.
Das heißt, im Wettbewerb, also wir haben zwar kooperiert, im Wettbewerb habe ich mich aber wesentlich besser vor dir positioniert. Du hast aber auch dabei, weil du hast auch was mitgewonnen dabei, die du sonst nicht mitgewonnen hättest. Mhm. Das heißt, beide stellen sich besser, unterschiedlich besser, aber beide stellen sich besser.
Mhm.
Das kann man auch so in dem Fall sehen.
Kann man nicht.
Die USA und Deutschland haben bestimmte Interessen, gemeinsame Interesse, und sie haben andere Interessen, die gegeneinander konkurrieren.
Ja.
Und bei diesem Trade-off, was lachst du so? Bei diesem Trade-off ist es dann so, meines Erachtens, dass die USA sich durchaus besser positioniert.
Ja.
Aber das ist auch dabei vom Kuchen auch einiges an die ausspionierte Länder gibt. Und ein bestes Indikator, aber ein gutes Indikator dafür ist, wenn man sich einfach die Nachrichten spiegeln
anschaut. Nee, Moment mal. Aber das ist doch, bloß, dass ein paar Krümeln vom Tisch fallen, heißt doch nicht, dass es nicht zu deren Nachteil ist.
Nee, es ist nicht der Nachteil. Inwiefern, was passiert jetzt, also wo haben jetzt Deutschland, Frankreich und England Probleme, weil jetzt alle wissen, dass das NSA sie spioniert hat.
Nee, darin haben...
Wo ist der Nachteil?
Was?
Ja, wo ist der Nachteil?
Nee, die
dass die Bevölkerung jetzt
weiß. Nein, Moment mal. Es geht davon, dass die Bevölkerung weiß, dass sie ausspioniert werden, haben sie keine Nachteile. Aber davon, dass sie ausspioniert werden, haben sie Nachteile.
Okay, welche?
Spionage ist Informationsbeschaffung mit dem Ziel, sich selber einen Vorteil zu beschaffen, auf Kosten der anderen.
Den anderen gegenüber, ja?
Ja.
Ja.
Damit haben die anderen einen Nachteil, per Definition. Warum? Weil in dem Moment, in dem ich mir einen Vorteil verschaffe auf Kosten anderer, haben die anderen einen Nachteil. Das ist die Definition von auf Kosten anderer einen Vorteil zu verschaffen.
Nee, wie ich definiert habe, Vorteilverschaffung hat verschiedene Graduationen. Also Vorteilverschaffung
ist kein
Nullsummenspiel.
Aber wenn ich das machen wollen würde, wenn ich sagen, guck mal, ich krieg 100% mehr, du kriegst nur 10% mehr, aber wenn hast du 10%, whatever, ich habe 90%, du hast 10% Vorteil, das ist das Beste, was du kriegen kannst, dann bräuchte ich nur hingehen und denen das zu sagen und alles wäre okay. Dann würden die sagen, scheiße, ich hätte gern 50%, aber mehr als 10% sind einfach nicht drin. So, dann bräuchte ich keinen Geheimdienst, der da drin rumspielt. Den Geheimdienst brauche ich ausschließlich und allein, wenn ich mir auf deren Kosten, wenn sie nämlich eigentlich vielleicht 20 oder 50 oder 90% kriegen würden, aber ich mir irgendwie einen Vorteil verschaffe.
Aber das ist bereits das, was passiert ist. Geheimdienste kooperieren miteinander, obwohl sie dessen sich bewusst sind, dass sie sich auch zugleich gegenseitig ausspionieren. Das ist genau dieses Trade-off. Das BND kooperiert mit der NSA, obwohl das BND sich dessen bewusst ist, dass die NSA Deutschland ausspioniert. Es ist ein Trade-off. Und warum macht man dieses Trade-off? Weil man weiß, aus dieser Kooperation, trotz der Spionage, die wir erfahren, wovon wir auch wissen,
also wir wussten,
uns besser stellen.
Nee, Moment mal. Also ich meine, dass der Geheimdienst sich dadurch besser stellt. Das ist ja, also ich meine, es sind in dem Fall geht es ja nicht darum, wer wird ausspioniert, sondern ja, hier sind zwei Geheimdienste, die jeweils ihre Länder gegenseitig ausspionieren. Und dadurch stehen die beiden Geheimdienste besser da. Oh, ein Wunder.
Aber das ist doch, glaube ich, der Punkt, und den ich. Oh, sorry.
Dreh mal dein Mikrofon ein bisschen anders.
Okay, okay. Also jetzt. Das ist doch aber der Punkt, den ich meine. Die Interessen. Also ich glaube, die Interessen Deutschlands darfst du, glaube ich, in dieser Hinsicht nicht verwechseln mit den Interessen der Bevölkerung Deutschlands.
Ja.
Denn die Akteure,
die... Nee, Moment mal, die Interessen der Deutschlands und die Interessen der Bevölkerung Deutschlands sind identisch. Sondern, was ist Deutschland?
Das ist in diesem Fall Wunschdenken, Max.
Nee, was ist Deutschland?
Deutschland ist in diesem Fall der BND.
Das nee, in diesem Fall in Deutschland doch. Ist in keinem Fall der BND.
Also,
der BND
noch ist der BND. Denk nochmal an diese klar. gesinnungsethische und verantwortungsethische Unterscheidung. Ich glaube, das hilft.
Nee, Moment mal, aber warum sagt ihr jetzt, Deutschland ist der BND?
Nein, das sage ich nicht.
Doch, das hat sie gerade gesagt.
Ich sage nur, in dieser Entscheidungskompetenz ist es der BND. Der BND entscheidet über die Kooperation oder Nicht-Kooperation mit
den amerikanischen... Das Kanzleramt zusammen teilweise mit das Innenministerium.
Genau, und teilweise das Innenministerium oder halt solche institutionellen Kräfte. Und die sind alle extrem interessiert an der Zusammenarbeit.
Warum?
Und weil sie glauben, dadurch halt irgendwie beispielsweise totale Sicherheit zu kriegen gegen Terrorismus und
aus
so weiter.
Aus Effizienzgründen
und so
fort, ja? Auch Kosten und so weiter und so fort.
Das heißt mit anderen Worten.
Nee, Moment. Also warum sollten die Interessen von Deutschland, also warum sollte mein Interesse mit denen von BND identisch sein?
Was dieser bescheuert. Nein, das ist nicht, das sage ich
aber auch. Aber das hast du gerade gesagt.
Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur, dass die handelnden Akteure so denken. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich sage nicht, dass es so sein sollte. Ich sage nur, dass es so ist. Verstehst
also demokratisch
du?
Zumindest ist es so, dass das Kanzleramt legitimiert worden ist, unter anderem auch für Sicherheit zu sorgen. Und in dem Moment, wo das Kanzleramt diese Autorisierung hat, wir haben eine repräsentative Demokratie, haben sie das einfach so ihren Expertise und ihre Meinung nach zu vollziehen. Und in dem Moment, deine Repräsentanten haben entschieden, dass das BND mit der NSA zu kooperieren hat, weil das aus vielen Gründen einfach Sinn macht. Kooperation unter Geheimdiensten ist einfach unter Demokratien durchaus Kosten sparen, durchaus effektiv. Es kann eine Menge zusätzliche Erkenntnisse bringen, die man sonst so nicht bekommen hätte. Denk bitte dran, dass auch in Deutschland, dass gerade in Deutschland auch so eine Einschränkung ist von 20%, was natürlich diesen Anreiz des Outsourcing
dazu
führt und so weiter. Also das alles sind sozusagen Logiken, Entscheidungslogiken, womit dann das Kanzleramt entscheidet, dass es durchaus sinnvoll wäre, mit der NSA zu kooperieren. Auch wenn sie sich selbstverständlich dabei bewusst sind, dass diese Kooperation auch eine andere Seite hat, beziehungsweise dass diese Kooperation nicht bedeutet, dass es nicht Spionageversuchen gibt seitens der NSA gegenüber das Kanzleramt und der Wirtschaft in Deutschland und die Opposition und so weiter und so fort. Das wird einfach, das ist ein Trade-off, das in Kauf genommen wird. Das heißt nicht, dass man einfach da geht und sagt, also wir kooperieren, dafür dürfen wir uns spionieren. Das ist es nicht so irgendwie platt zu verstehen. Aber dass man weiß, dass in dem Moment, wo man miteinander kooperiert, das ist eine gewisse Verwundbarkeit oder Fläche gibt, wo man aufpassen muss, damit man nicht spioniert wird.
Aber Moment, warum ich sage, dass man in dieser Frage der Überwachung definitiv niemals dem Staat trauen sollte. Weil genau diesen Trade-off ist genau das.
Aber wer ist jetzt der Staat?
Der Staat ist in dem Fall das Bundeskanzleramt, das Innenministerium, die Behörden, also wie der BND und der Verfassungsschutz.
Aber wir haben auch noch
Das sind alles diese.
Du hast einen Nachfrage halt.
Die dich halt echt irgendwie verraten, weil sie nämlich glauben, dass sie halt für ein höheres Gut, nämlich die Sicherheit, ja, irgendwie meinen, deine Freiheit jederzeit verkaufen zu können. Das ist genau das, wovon ich immer rede.
Aber die Freiheit ist nicht verkauft worden. Das glaube ich nicht.
Ja, das ist mal eine andere Frage, aber was wolltest du sagen?
Naja, aber es ist doch nicht so simpel, dass Merkel hingegangen ist und gesagt hat, die Geheimdienste würden mich eventuell 100.000 Euro im Jahr mehr kosten, wenn ich diese, aber dann nee, gebe ich...
Sie hatte dafür auch nicht das Budget.
Was?
Sie hätte dafür nicht das Budget. Und nochmal, also schau dir die Internetinfrastrukturen, wie sie sind. Wo sind die meisten, also...
Ja, aber das sind doch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Also ich meine, ob man jetzt sagt, also erstens, das Internet interessiert die alle nicht, die Bohne. So, das ist für die...
Die NSA schon.
Ja, die NSA interessiert das, aber was an Daten übers Netz geht, das interessiert in der Regierung oder in...
Der Alexander ist ja voller Nerd, das finde ich ja irgendwie ganz witzig.
Was, wer ist der Alexander?
Wie heißt der Alexander? Der Chef der NSA. Egal.
Aber es ist jetzt die Bundesregierung interessiert nicht, was das Internet angeht. Das ist für die alles.
Ja, da täuschst du dich. Also ich glaube, dass die Sicherheitsbehörden sicherlich das Internet ganz Neuland, spannend aber finden. Ich glaube, die Kanzlerin ist nicht so internetaffin, sicherlich nicht.
Doch,
aber,
ist sie eigentlich.
Aber ich glaube auch, dass manche Minister mehr internetaffin sind als andere Minister. Ich glaube nicht, dass Friedrich so der internetaffinste Minister ist, von allen Innenministern, die es mal gab. Das ist so oder so eine andere Geschichte. Wir reden hier über rationale Logiken und die nach Effizienz getrimmt sind,
genau.
Und nach Sicherheit getrimmt sind, weil sie in dem Bereich einfach ein bestimmtes Mandat auszuführen haben.
Nee, Moment mal, wir reden hier auch darüber. Ich meine, also die Bundesregierung hat nichts zu gewinnen, nicht viel zu gewinnen, wenn sie mit der NSA kooperiert.
Aber selbstverständlich haben sie viel zu gewinnen.
Was haben die dadurch zu gewinnen?
Erkenntnisse. Ja. Intelligenz. Menge Intelligenz, die sie sonst niemals bekommen konnten.
Du darfst nicht unterschätzen, wie stark dieses...
eingeschränkt sind hinsichtlich des Datenvolumens, eingeschränkt sind auch hinsichtlich der Maßnahmen, die sie ausführen dürfen, weil sie zum Beispiel gegenüber der eigenen Bevölkerung bestimmte... Einschränkungen haben. Und das ist der Punkt und der Clou bei diesen neuen Espionagemaßnahmen, dass wir in neue Demokratien erleben. Das ist deswegen der Punkt, wo wir wirklich, das ist die neue Wende.
Was hätte die Bundesregierung zu gewinnen?
Also, das BND darf nur Ausländer ausspionieren. Es darf nicht die eigenen Bürger ausspionieren. Ja. Wenn es aber zum Beispiel irgendetwas in Deutschland passiert und das die NSA mitkriegt, dann kann die NSA wiederum das BND informieren und somit hat man...
Das ist jetzt wie oft passiert in der Geschichte der Menschheit?
Ganz kurz. Ich glaube, du unterschätzt auch einfach dieses Narrativ, das in diesen Kreisen herrscht, was die Bedrohung durch den Terrorismus angeht. Das ist einfach immer noch das Nummer 1 Top-Thema bei den Leuten. Und sie haben immer noch extrem Schiss, da irgendwas zu verkacken. Und selbst wenn es, und ich glaube...
Es hat doch niemand ernsthaft Angst vor dem Terrorismus.
Doch, die da oben schon.
Ich weiß nicht, ob das Terrorismus ist, aber es ist auf jeden Fall Intelligenzgewinnung. Und Intelligenzgewinnung, Wissen ist Macht. Ja, das heißt Intelligenz.
Ja, darum sollte man dieses Wissen nicht anderen überlassen.
Darum, was du nicht verstehst, ist, dass Intelligenz oder Wissensgewinnung bedeutet, dass man sich vom Ausland und von anderem Wissen verschafft. Und zwar, um die eigenen Handlungen und Entscheidungen besser treffen zu können. Das heißt, je mehr Quellen der Information ich habe, mit dem ich auch kooperiere, sodass unser Wissen allgemein, also übergreifender wird, desto leichter ist, sowohl auf geostrategischer Ebene als auch auf Sicherheitsebene, aber auch als wirtschaftlicher Ebene, einfach da eine bestimmte Strategie rauszuziehen. Aber selbstverständlich macht das die Bände nicht anders gegenüber anderen Ländern in Afrika oder in Nahost oder in Indukusch. Das ist genauso gang und gäbe bei uns gegenüber andere Nationalstaaten, von denen wir irgendwelche geostrategische Absichten verfolgen und uns bestimmte Vorteile versprechen, wenn wir uns da so oder so positionieren. Und unter Demokratien ist einfach diese Kooperation insofern sehr effizient, weil man muss sagen, Cyberspionage ist hinsichtlich konventionelle Spionage einfach kostengünstiger in manchen Aspekten, weil es schneller, effektiver geht. Und wenn man betrachtet, wie die Infrastruktur des Netzes funktioniert, dann hat natürlich die USA da eine Schlüsselrolle. Und aufgrund dessen ist es sehr dran gelegen für Intelligenzbehörden, gerade mit Behörden der USA zu kooperieren, weil dadurch, dass man vielleicht gegenüber in bestimmten Aspekten nicht autorisiert ist, bestimmte Handlungen im Cyberspionagebereich zu betätigen, kann man das bei der USA outsourcen, zum Beispiel.
Ja.
Einerseits und andererseits, weil man sich auch Kosten spart. Zum Dritten, weil das ist auch eine Form, in der man auch immer wieder auch die eigenen Sicherheitsbindungen verstellt, auch wenn es gegenseitige Spionage gibt. Die Tatsache, dass es die Kooperationsbasis gibt, ist auch an sich eine Sicherheitsmaßnahme.
Ganz kurz, ich will...
Moment. Aber wann?
Ich finde es gerade ein bisschen anstrengend, weil ich habe das Gefühl, das dreht sich schon wieder so ein bisschen im Kreis, die Argumentation. Ich habe jetzt so seit einer Viertelstunde bis halbe Stunde kaum neue Argumente gehört. Sondern immer nur so, nein, doch, in verschiedenen Variationsformen. Aber ich wollte kurz aus diesem Kreislauf rausspringen und sagen, ich hatte in so einem anderen Podcast, und zwar diesem neuen Podcast, den sich Light Medium und Gregor Zettlak zusammen gemacht haben. Hast du den gehört?
Nee.
Da hatte irgendwie Gregor eine ganz schöne Legitimationsargumentation für diese ganze NSA-Spionage. Und zwar sagte er, dass ja eigentlich das ein Kind der Atommächte ist, ne? Also die das ist immer so eine Nachwirkung der Atombombe ist eigentlich, ne? Dass halt, sobald du die Atombombe hast, erwächst dir plötzlich eine extrem hohe Verantwortung in der Frage, wann du sie einsetzen sollst. Und für diese extrem hohe Verantwortung brauchst du ein extrem hohes Maß an Intelligenz, an Awareness um deine Umwelt und so weiter und so fort. Und weil diese Frage natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage ist. Und dass eigentlich es einem Staat moralisch obliegt, sich eine extrem hohe Intelligenz anzuschaffen, wenn sie so eine krasse Waffe hat wie die Atombombe. Das fand ich irgendwie eine interessante Legitimationsstrategie aus oder Legitimationsargumentation. Warum Geheimdienste so unglaublich aware sein müssen über ihre Umwelt beziehungsweise Staaten mit Atombombe. Leuchtet das so ein? Ich fand es eine interessante Argumentation.
Meine E-Mail muss überwacht werden, weil Amerika die Atombombe hat.
Genau. Weil eventuell könnte sie auf dein Haus fallen, die Atombombe.
Ja.
Aber das sollte sie definitiv nur, wenn sie sich wirklich ganz sicher sind, dass es auch wirklich notwendig ist.
Oh. Nee, okay. Das ist eine... Nee. Aber sorry, nochmal. Jetzt haben wir diesen kleinen Ausflug hier gemacht.
Ja.
Der, ich verstehe es nach wie vor nicht. Warum sollte sich eine Bundesregierung mit anderen Geheimdiensten kooperieren?
Tun sie ja. Ist ein Leak da. Nee. Das weißt du ja, oder?
Ja, dass sie es zu einem gewissen Grad tun, aber nee, die Geheimdienste kooperieren.
Ja. Die Geheimdienste.
Es sind nicht die Regierung, die da kooperieren.
Moment. Warum glaubst du, dass Geheimdienste kooperieren?
Weil sie kooperieren.
Nee, weil das Kanzleramt denen das erlaubt.
Also du glaubst, die gehören noch auf irgendwelche Gesetze von oben?
Also, das BND wird von Schindler sozusagen, die Person, die das BND sozusagen orchestriert und der kommt ursprünglich aus dem Innenministerium und über ihm stehen noch ein paar weitere Beamten, politische Beamten und dann im Endeffekt dem Minister Pofalla, Kanzleramtsminister Pofalla, der dann auch ebenfalls zumindest die Memos und auch die Positionen und Stellungnahmen, die sowohl die Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter etc. vorbereitet haben, den Armen geben muss oder halt sein Platzett geben muss. Das wird dann an der Kanzlerin weitergegeben. Bei bestimmten Maßnahmen muss es sogar auch von Innenminister Friedrich in diesem Fall auch ein Gesuch oder zumindest eine Anforderung, Anordnung gestellt werden. Und ohne die können sie das nicht machen.
Außer sie machen es.
Nee, also so eine Kooperation, Focus Cooperation, wie es da stand in so einem offiziellen Dokument, das kommt nicht einfach so. Da gibt es von oben auf jeden Fall einen Amen oder ein wir wollen das so und wir wollen das nicht so. Und das ist die Focus Cooperation, da muss definiert werden, was heißt hier Focus Cooperation, in welchen Bereichen und so weiter und so fort. Und ich meine mich zu entsinnen, dass es auch mehrere Interviews gab in verschiedenen Zeitungen, wo man auch mal ganz offen drüber geredet hat, dass man miteinander kooperiert. Und zwar von vielen Jahren. Also ich glaube, dass es ist abgesehen davon, dass wir im Leaks haben, dass Belgien, Luxemburg, Irland, Deutschland und was weiß ich was, wie viele andere Länder in diese Type 2-Kategorien von Focus Cooperation mit der USA, also mit den Intelligenzbehörden der USA kooperieren, was so eindeutig genug ist bei diesem Leak, wissen wir auch aus verschiedenen Stellen, wird es immer wieder erwähnt, dass es Kooperationen gibt. Und diese Kooperationen aber natürlich werden nicht dafür sein, dass die Kanzlerin spioniert werden darf, sondern es werden Kooperationen sein zu punktuellen Themen, wo es gemeinsame Interessen gibt. Und findest du das so abwegig eigentlich? Wir kooperieren im Kriegsbereich.
Nein, ich finde es nicht abwegig, dass kooperiert wird. Das ist doch gar keine Frage. Aber es ist doch die Frage, wie weit geht diese Kooperation? Und wenn offensichtlich mal eben und das war ja die Behauptung, worum es ging, dass alles, was hier abläuft, einfach mal pauschal gesammelt wird, dass das nur im Rahmen einer Kooperation machbar wäre und dass das nicht zu verhindern ist.
Du weißt von Echelon, oder?
Ja, klar.
Okay, und du weißt schon, dass die Bundesregierung das erlaubt hat, dass sie in Bad Aibling dieses Teil da bauen, mit dieser Kuppel, damit man nicht sieht, in welche Richtung der Radar geht.
Ja, das war irgendwann vor 10 Jahren oder so, keine Ahnung.
Ja, das war in den 80er Jahren.
Oder in den 80er Jahren, okay.
Und dann wurde es abmontiert so von Bad Aibling und jetzt steht ganz woanders, aber steht immer noch. Findest du es so, das Projekt Echelon erlaubte den Amerikanern in Deutschland einfach eine Abhörstation zu stellen.
Und welches Interesse sollte Deutschland daran haben, dass das passiert?
Ich weiß es nicht, aber das haben sie damals gemacht.
Warum?
Fragst du? Also, das ist eine ernsthafte Frage.
Ja, klar.
Also, die USA hat Deutschland als Alliierte lange begleitet. In der Phase der Demokratisierung Deutschlands.
Ja.
Es hat auch Deutschland eine Verfassung oktroyiert. Deswegen heißt es nicht Verfassung, sondern Grundgesetz.
Ja.
Wird heutzutage aber mittlerweile auch als Verfassung wahrgenommen. Die USA bzw. Deutschland war ein Verbündeter der USA bei vielen Kriegsinitiativen. Nicht bei allen. Wir erinnern uns an die Zeiten von Kanzler Schröder, in dem Schröder gesagt hat, nein, wir gehen nicht in den Irak.
Mhm.
Aber die deutschen Geheimdienste haben dann die Informationen der USA weitergeliefert, womit dann die USA seinen Angriff in den Irak legitimieren konnte. Und natürlich sind Deutschland und die USA in verschiedenen Bündnissen und haben Partnerschaften, NATO-Partnerschaft und so weiter und so fort. Das heißt, im Sicherheitsbereich haben Deutschland und die USA seit vielen Jahrzehnten miteinander kooperiert. Spionage ist ein weiterer Sicherheitsbereich. Es ist nicht dasselbe Sicherheitsbereich wie militärische Aktionen, aber es ist ein Sicherheitsbereich. Und demnach ist es nicht inkohärent, dass sie auch in dem Sicherheitsbereich ebenfalls kooperieren, vor allem angesichts der Tatsache, dass die ganze Internetinfrastrukturen die USA einen sehr begehrenswerten Partner machen.
Also das verstehe ich nicht. Also, warum macht das?
Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo das Missverständnis liegt. Ich glaube, Max hat so ein bisschen eine total viel zu idealistische Vorstellung von Demokratie. Er glaubt halt tatsächlich, dass die Leute, die dort im Kanzleramt sitzen und im Innenministerium, wirklich ganz, ganz in ihrem tiefsten Innern und Herzen und in jeder Pore glauben, das deutsche Volk zu repräsentieren und nur seine Interessen zu vertreten.
Nein,
lass mich mal zu Ende reden. Und sieht nicht, dass natürlich du als Regierender halt plötzlich Eigeninteressen hast und dass du halt irgendwie, dass diese Interessen sich teilweise überschneiden mit dem des BND und dass du halt einfach sagst, okay, pass mal auf, BND, wenn du irgendwie mit den Amerikanern zusammenarbeiten kannst, auch wenn es irgendwie gegen unsere Bevölkerung teilweise ist, und wenn du da irgendwelche Erkenntnis finden kannst, mach das, passt, läuft, mach das einfach. Und dann funktioniert das, ja. Und dass es da einen konkreten Unterschied gibt zwischen den Interessen beispielsweise des normalen Typen, der halt auf der Straße rumläuft, und den Interessen einer Bundesregierung und eines BND. Also diesen Interessenskonflikt, den willst du einfach nicht sehen.
Nein, der ist doch, was heißt Interessenskonflikt? Dass die Bundesregierung, dass da oben andere Machterhalt, andere Interessen existieren als hier unten, ist doch geschenkt. Aber welche Information sollte die NSA haben,
angeblich hat die NSA die Sauerland-Truppe die entscheidende Information beispielsweise gegeben.
Ja, und vorher hat sie ihnen die Waffen gegeben, damit sie überhaupt in die Situation versetzt werden konnten, überhaupt irgendwas zu machen.
Also, welche Informationen? Informationen zum Beispiel hinsichtlich im eigenen Land. Angeblich haben sie irgendwelche terroristische Anschläge verhindert, was auch eine immer sehr schwierige Sache ist, hinsichtlich der Vermessung. Aber
lustigerweise ist keiner von jemals genannt worden.
Es sind Punkte, wovon ich denke, es ist sehr schwierig zu sagen, wir haben etwas vermieden. Weil präventiv vermeiden, das ist etwas, was sich nicht messen lässt. So klar ist das. Insofern kannst du das da auch nicht benennen mit Zahlen. Das ist einfach ein Widerspruch an sich, das vermessen zu wollen. Aber
also
im Nahostbereich, ja, im Nahostbereich, das ist auch einer dieser Bereichen, von dem Europa eine Menge Interessen hat, hinsichtlich der Befriedung oder der Unruhe der Lage im osteuropäischen Bereich. Da gibt's auch einige Länder, von denen man einfach Intelligenz zu haben, hinsichtlich einfach die Entwicklungs die weitere Entwicklung des Landes im geostrategischen Bereich, im militärischen Bereich, also halt sowohl von Waffenentwicklung als auch von welche kritische Infrastrukturen gibt es da, welche gibt es da nicht, wo sind sie genau positioniert, welche Trends folgt die Bevölkerung, wie sieht die Wirtschaft da aus, also was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass das BND auch Informationengewinnung ganz im Allgemeinen macht. Also sie lesen auch Zeitungen, sie schneiden auch Nachrichten von Zeitungen, stellen es alles so brav in der Pressemappe und leiten es weiter. Es geht nicht nur darum, zu wissen, wo sind welche Waffen, sondern es geht auch darum zu wissen, wo sind welche Krankenhäuser, wo sind welche Stromleitungen. Aber es geht auch darum zu wissen, wie ist das Kollektiv da? Wie sind die wirtschaftlichen Merkmale? Welche politische Konflikte gibt es da? Welche soziale Konflikte gibt es da? Wie ist die Gesellschaft strukturiert? Welche Schichten sind reicher? Welche ärmerer? Gibt es da potenzielle Konflikte, die noch gar nicht ausgelöst worden sind? Also diese Informationsgewinnung geht über die Sicherheitsebene hinaus. Es ist viel mehr als das. Und ich glaube, das ist das Verwirrende, dass man einfach immer wieder sich auf die Sicherheitsebene konzentriert und denkt, es geht nur um Waffen, aber es geht um viel mehr.
Ganz ehrlich zu sein, es ist jetzt auch ehrlich gesagt irgendwo so ein bisschen müßig, weil es ist jetzt so eine Stunde lang, dass wir über diesen Quatsch reden. also über diese eine Frage, ob es ein Interesse gibt, mit der NSA zu kooperieren. Ich finde ehrlich gesagt, diese Frage ist jetzt so ein bisschen überbeantwortet. Und ich hätte ganz gerne noch ganz andere Themen gemacht, aber ich glaube, jetzt sind wir auch langsam am Ende.
Okay, also du willst Schluss machen jetzt quasi.
Ich bin jetzt so ein bisschen durch, ja.
Okay, gut.
Ich meine, wir haben jetzt 3,5 Stunden, das ist jetzt irgendwie gut.
Oder? Voilà.
Okay.
Michael Seemann erklärt die Debatte für beendet.
Nee, hab ich nicht.
Ah. Okay. Dann verabschieden wir uns jetzt hier. Oder willst du noch irgendwas ganz dringend loswerden?
Nee, aber es ist. Okay. Okay.
Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal ist wieder Classic, ne? Genau. Und ja, danke, Lorena.
Danke euch für die Einladung.
Ja,
vielen Dank.
Es war sehr, sehr lehrreich. Ich habe wieder viel gelernt. Wir konnten aus deinem großen Wissensschatz sehr viel schöpfen. Obwohl wir jetzt das Problem mit der NSA jetzt noch nicht 100%ig gelöst haben, aber ich finde, wir sind ziemlich weit gekommen.
Ja, wobei ich finde, wir sollten auch die Briten und die Deutschen und alle anderen auch lösen.
Ja. Also genau, wir müssen diese ganze NSA bzw. diese ganze Geheimdienstproblematik als Ganzes lösen, glaube ich. Das ist das Problem. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.